Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei uns bei Enjoy Your Bike und heute mit einem weiblichen Gast, Silke Lücke, Physiotherapeutin. Und neben mir Dan Miesen, wie immer. Und ich bin Ingo Quendler und heute geht es um das Thema Verletzungen im Sport und insbesondere im Radfahren. Aufs Laufen gehen wir auch so ein bisschen ein. Und ja, Silke habe ich mal irgendwann kennengelernt, vor 10 Jahren in einer Physiopraxis, als ich Achillessehne hatte. Übrigens ein Punkt, wo ich mit Barfußlaufen angefangen habe und gedacht habe, fange ich mal an, jetzt so schön Vorfußlaufen, so wie man das im Internet überall gelesen hat. 5 Kilometer Vorfuß gelaufen, Achillessehne kaputt, ein halbes Jahr damit rumgedoktert, um dann irgendwann zu dir zu kommen. Und ist ganz interessant, weil das Thema, ja, wann geht man denn zur Physio und wie vermeidet man sowas, das ist alles, sind alles Dinge, über die wir heute besprechen werden. Wie immer werde ich so ein paar Minutenangaben auch hier verlinken unten in den Shownotes oder in der YouTube-Beschreibung, je nachdem, ob ihr es hört oder seht, wo ihr denn direkt immer zum Thema springen könnt. Ich empfehle schon jetzt hier den Podcast von A bis Z durchzuhören, aber wenn jetzt mal, das ist ein wichtiger Punkt, diese Minutenangaben sind viel wichtiger für Leute, die mal eine Podcast-Folge gehört haben und dann wissen, die haben doch mal irgendwann über ein bestimmtes Thema gesprochen und dann kann man da wieder hinspringen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, ich glaube schon, dass wir hier einen Podcast machen, der vielleicht für den einen oder anderen nochmal wichtig wird, wenn er sich tatsächlich mal was geholt hat und gesagt hat, was haben die damals nochmal erzählt, die haben nochmal und dann kann man da nochmal hinspringen. Ist vielleicht eine ganz gute Sache. Ja, du bist Physiotherapeutin derzeit angestellt in Hannover bei Dr. Stein in der Praxis Hannover Mitte und kommst ja auch aus dem Sport, ne? Du warst ja sportlich auch relativ ambitioniert unterwegs und das, was ich weiß, ist Fußball. Gab es da auch noch was anderes?
Leichtathletik, bin geritten, aber Fußball war eigentlich so das Steckenpferd, was ich eigentlich jahrelang gemacht habe.
Und da auch schon relativ ambitioniert immer gespielt, ne?
Ja, ich habe schon immer relativ hoch gespielt. Regionalliga, ganz kurz mal zweite Bundesliga der Frauen,
Okay. Und ja, was natürlich interessant ist, ja, wie war so dein Werdegang überhaupt Physiotherapeutin und insbesondere dann auch Sportphysiotherapeutin zu werden? Ich glaube, das Sport ist dann nochmal eine extra Fortbildung oder Ausbildung, die man nochmal hinten dranhängen muss, ne?
Genau, bei uns muss man letztendlich jede Fortbildung oder alles, was man irgendwie zusätzlich machen möchte, neben der Grundausbildung als Fortbildung noch besuchen und der Sportphysiotherapeut ist dann eigentlich ein unabdingbares, Prozedere, was man durchlaufen muss, wenn man in den Sport reingehen möchte letztendlich.
War das denn schon so geplant? Ich glaube, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals ist doch Physiotherapie ist doch auch ein echtes Investment. Ne? Das heißt, wenn ich Physiotherapeut werde, muss ich relativ viel Geld investieren, eine relativ lange Ausbildung machen.
Ja, genau. Also Physiotherapie sind 3 Jahre, war damals tatsächlich relativ teuer. Also mit zu meiner Zeit 13.000 Euro war man dabei. Mhm. Plus alles, was irgendwie an Fortbildungen noch dazu kommt, das kostet alles nochmal extra. Mittlerweile ist das ein bisschen anders geworden. Mittlerweile wird es vom Land finanziert und die Physiotherapieausbildung ist in Anführungsstrichen umsonst. Und du musst zumindest das nicht mehr bezahlen. Die Fortbildung muss man natürlich ganz klar wie überall immer noch bezahlen.
Und du musst ja neben den 13.000 Euro ja auch noch leben und deine Miete bezahlen, was auch immer, ne?
Ja.
Ist das denn aus deinem sportlichen Hintergrund entstanden, dass du gesagt hast, das ist ein Job, der mich interessiert? Oder kanntest du jemanden? Oder?
Genau, ich hatte in meiner Fußballmannschaft damals eine Physiotherapeutin, die mich auch so ein bisschen dazu gebracht hat tatsächlich. Ich habe schon immer viel Sport gemacht und einfach auch gerne Sport gemacht und ja, für mich gab es tatsächlich irgendwie nicht so viele Alternativen, weil ich einfach meinen Sport mit meinem Job irgendwie verbinden wollte und da kam die Physiotherapie gerade recht, ja.
Okay. Und du hattest ja auch schon zwischenzeitlich, weil wir jetzt ja jahrelang bin ich ja bei dir immer mal wieder in Behandlung, also auch dadurch, dass ich viel bei dir gelernt habe, auch immer seltener zum Glück.
Ja, das stimmt.
Und habe ich so mitbekommen. Du hast, glaube ich, hier in Hannover die Balletttänzer alle betreut.
Genau, ich war lange an der Staatsoper fürs Ballett zuständig.
Die haben auch gern mal Probleme, ne?
Ja, die haben nur Probleme, ja.
Die haben nur Probleme, ist ja.
Das ist doch auch echter, harter Profisport, oder?
Häufig, ja. Das kann man tatsächlich als Profisport bezeichnen, der aber leider nicht so vergütet wird, ja.
Ja, ja. Und ich glaube auch, körperlich tun die sich auch ganz schön weh. Und das ist auch relativ unnatürlich auch manchmal.
Ja, mit Mitte 30 ist da eigentlich auch alles kaputt. Und wer es dann bis Mitte 40 schafft, hat schon viel gewonnen, ja.
Krass. Okay. Und du hattest auch, Kanu-Nationalmannschaft, habe ich hier noch stehen, dass du das mal gemacht hattest.
Genau, ich war eine Zeit lang in einer Praxis tätig, die die Kanu-Natio so ein bisschen mitbetreut hat. Und da war ich im Trainingslager mit. Und Hannover 96, die U23, habe ich auch mal eine kurze Zeit lang betreut.
Ja, Fußball halt, ne? Dann, ja. Und das war ja damals noch so, hattest du mir mal in so einer Behandlung erzählt, als Frau unter Männern war das noch gar nicht so einfach, ne? Dass so Physiotherapeutinnen noch nicht so gerne, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, ob das die im Fußball noch nicht so gerne gesehen waren oder.
Es war ein offenes Geheimnis tatsächlich, genau, dass Frauen in dieser Sportart eigentlich überhaupt nicht gerne gesehen waren. Und jetzt mittlerweile ist es mehr geworden, aber auch immer noch nicht, so das Normale ist, dass eine Frau im Profifußball irgendwie aktiv ist. Es gibt es mittlerweile schon. Dortmund hat so die erste Frau, glaube ich, die da irgendwie mit dabei sein durfte. Nein, das war sehr neu für viele.
Okay. Und wie war es? Hat das denn für dich irgendwie Unterschied gemacht da als Frau unter Männern? Gab es da Sprüche oder waren die dann? Ich kann mir vorstellen, dass du dich durchgesetzt hast. Ich weiß ja, dass du so zärtlich aussiehst, aber einem ganz schön wehtun kannst auf der Massagebank.
Ja, ich bin, was das betrifft, recht rigoros, das ist richtig. So bei der U23 war das tatsächlich nicht ganz so das Problem. Das ist ja aber auch eher so die untere Klasse quasi, die hatten damit nicht so das Problem. Im Profibereich war das dann schon ein bisschen was anderes. Da bin ich einmal in die Kabine reingekommen und wurde doch sehr komisch angeguckt, was eine Frau denn hier in unserer Kabine suchen würde.
Okay.
Aber auch da kann ich mit umgehen und habe schlagfertig
haben sich dran gewöhnt.
Ja, argumentiert.
Okay. Ja, ganz, ganz, ganz interessant. Und jetzt so haben jetzt unsere Hörer zumindest mal so einen kleinen Hintergrund bekommen. Und letztendlich, warum du hier bist, ist halt, weil Dan war bei dir in Behandlung schon mit dem operierten Knie und ich habe vorher auch schon mal. Ich war auch schon viel in der Behandlung und erzähle auch immer vielen Freunden und Bekannten, naja, das ist die Frau mit den Wunderhänden, ne? Du gehst zwar irgendwie gebückt hinterher raus oder es tut mehr weh als vorher, aber irgendwie kriegst du doch die Sachen relativ schnell weg. Und auch mit, wenn es jetzt eine einfache Muskelgeschichte ist, auch gerne mal mit ein, zwei Behandlungen nur. Und hat mich schon immer begeistert und auch der Lerneffekt, den ich hatte. Und da versuchen wir jetzt mal in dieser Sendung so ein bisschen, ja, einfach, ja, preiszugeben, was so die Geheimnisse sind oder was so, ja, wie wir das Ganze, ja, erlebt haben oder wie ich das Ganze erlebt habe und was ich daraus gelernt habe. Und vielleicht lernt der ein oder andere auch was da draußen. Und ich glaube, jeder, der jetzt entweder vor YouTube oder am Hörer ist, jeder Hörer wird sich irgendwo wiedererkennen, die eine oder andere Verletzung oder das eine oder andere Wehwehchen auch schon mal durchgehabt zu haben.
Davon gehe ich stark aus.
Kann ich mir auch vorstellen, dass viele, viele Kommentare kommen. Müssen wir mal gucken, ob wir die alle beantworten können. Hoffentlich nicht zu viele Fragen.
Viele Fachfragen.
Ja, viele Fachfragen. Müssen wir nochmal eine zweite Sendung draus machen, im schlimmsten Fall.
Kein Problem.
Gut, gehen wir mal zum Thema. Es gibt ja verschiedene Behandlungsmethoden in der Physiotherapie und du hast da eine spezielle. Ich weiß, dass die FDM heißt, habe aber schon wieder vergessen, was das bedeutet.
Der Fachausdruck ist Fasziendistorsionsmodell. Heißt letztendlich nichts anderes. Wir arbeiten mit den Faszien. Das kennt ja mittlerweile jeder und ist ja auch irgendwie in jeder Munde.
Ja.
Genau.
Und das machst du, wie lange machst du das jetzt schon? 15 Jahre, 20 Jahre? Ich weiß es gar nicht.
Also mit den Faszien arbeite ich tatsächlich vielleicht so 8, 9 Jahre, also noch nicht ganz so lange. Natürlich habe ich klassisch angefangen, so wie jeder irgendwie, ne, dann auch manuelle Therapie, viel Sportphysiotherapie gemacht, aber mittlerweile bin ich eigentlich fast ausschließlich schon ganzheitlich unterwegs, aber auch eben viel im Faszienbereich tätig, weil, ja.
Aber vor 8, 9 Jahren, also Faszien sind ja jetzt so ein Modewort, ne? Es gibt Faszienrollen, jeder rollt, hat irgendwie eine Blackroll zu Hause.
Jeder hat eine, aber
jeder
benutzt
sie. Jeder hat eine, genau, da könnte ich ja auch was verraten. Also jeder hat, also viele haben sowas, fast jeder würde ich sagen, der im Bikefitting-Raum ist bei mir, hat sowas. Aber benutzt ist immer noch was ganz anderes.
Ja, übrigens, das ist das große Problem.
Ja. Übrigens interessant, dass ja der Name Blackroll ja fast wohl wie so ein Tempotaschentuch ist, ne? Also irgendwie verkörpert der die Faszienrolle, die es jetzt ja mittlerweile von unterschiedlichen Herstellern gibt.
Du kannst ja bei Aldi und Lidl kaufen, sieht genauso aus, ist genauso effektiv, kostet nur die Hälfte, aber ist, ja.
Hier hinten steht, aber dieser Name hat sich ein bisschen etabliert.
Ja, genau. Definitiv.
Also die gute alte Black Roll, hier hinten stehen auch so ein paar Sachen.
Nein, das ist nicht die gute alte Black Roll, wir stehen auf Kriegsfuß, die Black Roll und ich.
Ja, du. Ja. Warum?
Weil sie so weh tut.
Okay. Ja, da gehen wir später nochmal drauf ein, wann man die benutzen soll, wie man die benutzen soll, was, ob sie hilft oder nicht und ob man sie falsch benutzt oder ob das falsche Benutzen einfach das ist, dass sie in der Ecke steht und nicht benutzt wird. Also ist ja ganz interessant. Und ja, witzigerweise, das Thema Faszien hat dich also schon bewegt, bevor es überhaupt in Mode getreten ist. Weil ich glaube, vor 8, 9 Jahren gab es hier und da mal jemanden, hieß der nicht sogar Dr. Schleip oder so ähnlich, der da irgendwie so ein Buch auch mal drüber geschrieben hat. Das war aber alles noch so im Kommen. Ich weiß nicht, wann das rauskam, aber ihr wart, glaube ich, dann mit dieser Methode relativ früh dabei, ne?
Genau, wir haben das relativ zeitnah dann auch als Fortbildung besucht und haben dann relativ früh auch mit dieser Behandlungsmethode gearbeitet. Mich hat meine Kollegin da so ein bisschen dran gebracht, mittlerweile arbeiten wir eigentlich fast ausschließlich mit dieser Methode, die auch sehr, sehr viel Erfolg hat, weil sie einfach relativ zeitnah gute Erfolge bringt, obwohl die meisten Leute einfach schon über Jahre ihre Probleme mit sich rumschleppen.
Ja, und es tut aber weh leider, die Behandlungsmethode. Was macht ihr denn da genau? Also wie kann man das irgendwie so laienhaft erklären? Ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen das Wort Triggerpunkt gibt es ja auch, dass man so, also ich weiß, dass wenn ich bei dir auf der Liege liege, du dann irgendwann den Punkt findest, egal ob am Rücken oder an der Wade oder was auch immer, und dann da irgendwie mit dem Daumen so lange drückst und sagst, ich soll Bescheid sagen, wenn es nicht mehr wehtut. Und das ist dann schon, da freue ich mich dann auch, wenn es nicht mehr wehtut.
Diese Daumenerfahrung haben wir alle gemacht.
Ja, der Daumen ist berüchtigt.
Der ist berüchtigt, der Daumen.
Tatsächlich beruht die Faszienbehandlung letztendlich darauf, dass man den Leuten wehtut und sie ein bisschen quält. Das ist leider so in dieser Methode. Das ist aber einfach auch nötig, weil eben die meisten Leute ihre Beschwerden schon über Jahre mit sich rumtragen und dann vielleicht irgendwann bei mir landen. Und ich muss eine Struktur, die sich über einen langen Zeitraum verklebt hat, ja erstmal langsam wieder von ihrer Verklebung lösen. Und die Verklebung sitzt in der Regel in der Tiefe. Und das ist letztendlich das, was die Faszientherapie macht. Es löst Verklebungen. In welcher Form auch immer. Die Faszie ist ja um alles eine bindegewebige Hülle. Jede Struktur hat eine bindegewebige Hülle. Und ich probiere quasi mit verschiedenen Methoden und verschiedenen Behandlungstechniken dann in dieser FDM die Verklebung von der bindegewebigen Hülle wieder zu lösen. Es ist nicht der Muskel, der das Problem hat, sondern eben die bindegewebige Hülle drumherum.
Okay, und du findest ja auch, und das habe ich auch, spreche ich auch aus eigener Erfahrung, selbst wenn ich dir nicht sage, wo es am meisten wehtut, findest du relativ schnell auch schon, du guckst ja dann auch mal rechts, links, wie fühlt es sich links an, wie fühlt es sich rechts an, du findest ja auch die Punkte, die ich mittlerweile jetzt nach 10 Jahren Erfahrung, dass ich weiß, wo du suchst, jetzt mittlerweile auch mal selber gucken kann, oh, mein Knie tut weh, jetzt suche ich mal so lange, bis ich den Punkt finde, wo ich mit Druck Schmerz auslösen kann. Du musst da ja irgendwie, deswegen sage ich auch immer Wunderhände, du hast ja irgendwo das Gefühl, du spürst das. Wie ist das, jahrelanges Training oder muss man da auch ein bisschen für geboren sein? Oder?
Ich glaube schon, dass das so ein bisschen, dass man ein bisschen dafür geboren ist, vielleicht auch einfach ein gutes Feeling für Strukturen zu haben und für den Körper. Ich glaube, wenn man so ein bisschen selber aus dem Sport kommt, hat man einfach auch so ein Eigenfeeling im Allgemeinen schon für den Körper. Das hilft auf jeden Fall. Natürlich kann man sich das auch aneignen. So das jahrelange Erfahrung, wie mit allem anderen auch, hilft natürlich enorm. Das Schöne bei der FDM ist allerdings so ein bisschen, der Patient spricht eine Sprache und sagt mir quasi schon mehr oder weniger mit seiner Gestik, mit seiner Mimik, das, was er macht letztendlich. Hilft mir einfach dabei, zu wissen und zu verstehen, was seine Problematik ist. Natürlich mache ich auch eine Analyse des Körpers und schau mir an, wie geht er, wie steht er, wie ist so seine körperliche Konstitution. Aber trotzdem, wenn er mir den Schmerz beschreibt, kann ich eigentlich schon relativ schnell sehen und erkennen, was eigentlich die Problematik ist.
Cool. Und ändert sich dann bei diesem Faszienthema in diesen letzten 8 Jahren, Das ist ja auch nochmal so ganz interessant. Dadurch, dass Faszien jetzt, ja, wie gesagt, so ein Modewort geworden ist und jeder spricht drüber. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal von Faszien gehört habe, dass da noch gesagt wurde, es ist eine ganz, ganz junge Wissenschaft, wo man noch nicht viel weiß, wo noch viel geforscht wird. Sind das immer noch so Quantensprünge, die in den letzten Jahren passieren? Also du hast ja sicherlich auch Fortbildungen besucht, was das angeht, das Thema. Ändert sich da noch viel oder ist man da jetzt schon an so einem Punkt, wo man sagt, das hat man schon ganz gut im Griff?
Also ich glaube, ändern tut sich immer viel. Neuerungen gibt es immer überall. Man ist da, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, sage ich mal. Aber es wird immer Leute geben, die, glaube ich, das Ganze noch weiter erforschen. Mittlerweile weiß man einfach, dass die, und das ist auch erst in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht, weiter erforscht worden, dass die Faszie unter anderem eben auch einen mentalen Trigger hat. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es ja einfach für viele ein mentaler Trigger geworden, Schmerzen zu haben durch unterschiedliche äußere Einflüsse. Und,
also
auch
tatsächlich
da
ein psychischer Einfluss, den man
ist definitiv
bist schlecht drauf und verkrampft innerlich oder
genau.
Der Körper verkrampft.
Okay, und definitiv hat das auch einen Ausschlag auf die Faszien, den ganz großen sogar.
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Das wäre ja auch nochmal so eine Dummy-Frage von mir. Verklebte Muskeln. Was verstehe ich denn als Laie unter verklebten Muskeln? Ich fahre jetzt eine Stunde Fahrrad oder ich fahre 5 Stunden Fahrrad und wenn ich danach nicht nochmal ausmassiert werde, dann verkleben meine Muskeln. Aber warum verkleben Muskeln? Wie kommt es dazu, dass man davon spricht, dass Muskeln verklebt sind?
Letztendlich spricht man nicht davon, dass der Muskel verklebt ist, sondern ich spreche davon, dass die Faszie verklebt ist. Also dass die bindegewebige Hülle auf eine Struktur oder dass die sich letztendlich verklebt, dass die sich auf den Muskel geklebt hat letztendlich und dann darüber auch der Muskel fest wird. Und ja, wie kommt es dazu? Ich habe, gerade wenn wir jetzt im Bikefitting bleiben, schlecht auf dem Fahrrad gesessen. Mein Fahrrad ist nicht richtig eingestellt. Das über einen langen Zeitraum. In der Regel fahre ich Fahrrad nicht für eine Stunde, sondern zwischen 2 und 5 Stunden. Ne? Und da verkleben die Muskeln oder da verkleben dann die Strukturen, weil sich Ablagerungen bilden, die nicht richtig abtransportiert werden können. Und das Ganze einfach aufeinander bappt letztendlich.
Ich wollte nur noch mal so, dass dieser Begriff verklebt, finde ich halt, ist ja sehr prägnant, dass auch wenn ich da viel mit arbeite, ist es ja, glaube ich, für die Hörerschaft schon auch immer ganz wichtig, mal so ein paar Begriffe nochmal so rauszuziehen.
Auf jeden Fall, ja.
Du, bei dieser FDM-Methode, jetzt ist es so, dass ich ja als relativ ambitionierter Sportler schon immerhin bei dir immer hinkomme und auch ungefähr weiß, was zu tun ist. Behandelst du da jeden letztendlich, was diese Technik angeht, gleich oder wird so jemand wie ich ein bisschen mehr gequält als jemand, der vielleicht nicht Sportler ist und wie geht man darauf ein? Muss man da auch erstmal beim Patienten lesen, wo seine Schwierigkeiten sind und hilft dann jede Methode bei jedem, also jedem, sagen wir mal so, 2 Leute haben fast die gleiche Verletzung, aber du musst doch irgendwie die unterschiedlich behandeln?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht jeder ist gleich, nicht für jeden funktioniert die gleiche Methode. Die FDM hilft vielen, aber sicherlich auch nicht jedem. Also für einen Sportler ist es die optimalste Methode, die man irgendwie so mitwählen kann, sage ich mal, weil er einfach auch viel ab kann und auch bereit ist, durch Quälerei schnell wieder auf Vordermann zu kommen. Aber für jemanden, der vielleicht nicht aus dem Sport kommt, beziehungsweise auch vielleicht etwas älter ist, für den ist es dann vielleicht nicht ganz die richtige Methode und der muss sich dann eher in der klassischen Osteopathie oder Physiotherapie wiederfinden. Aber das ist ja das Gute, dass es mittlerweile eigentlich für alle irgendeine Methode zur Behandlung gibt.
Okay, das heißt, jemand, der ein bisschen empfindlicher ist oder vielleicht nicht so trainiert oder was auch immer, älter, was du gesagt hast, der braucht dann vielleicht eine sanftere Methode, um den Muskel zu lösen, weil mit der harten Methode würde der vielleicht noch mehr zumachen oder?
Für den Moment schon. Also ja. Das kann auch funktionieren. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur Sportler habe, aber man muss einfach auch so ein bisschen kopfoffen sein für diese Methode. Und wenn man das einfach von vornherein nicht ist, dann ist es unter Umständen einfach auch nicht die richtige.
Ja, das ist ja bei vielen Dingen so. Wir kommen ja später auch nochmal auf Yoga und sonst wie. Und für den einen ist Yoga richtig, für den anderen Pilates. Und ich glaube, das ist immer so ein ganz wichtiges Ding, auch bei Ernährungsfragen oder so, finde ich generell wichtig zu sagen, Naja, das ist was für mich funktioniert. Ich kann dir da vielleicht mal was drüber erzählen, egal was es ist, aber guck mal, ob das für dich überhaupt das Richtige ist. Weil ohne Spaß, ohne den Glauben daran, ohne die Konstitution jetzt in der Physiotherapie, wie auch immer, ich glaube, dass man Menschen einfach nicht alle über einen Kamm scheren kann. Und bei dem einen hilft das und bei dem anderen das. Und da hilft auch manchmal. Manchmal hilft ja auch das Placebo im Kopf, um wieder gesund zu werden. Ne?
Sogar nicht nur manchmal, muss man sagen. Also ich glaube, jeder muss für sich einfach die richtige Methode finden. Wichtig ist einfach nur, was zu machen. Nichts zu machen ist keine Alternative, muss man einfach sagen.
Ich glaube, bei Sportlern, und jetzt nehmen wir den Radsportler, weil wir so ein Radsport-Podcast sind, der jetzt so ein hartes Rennen gefahren ist oder ein super hartes Training gemacht hat und dann merkt, Mensch, ich habe da jetzt richtig Probleme mit meiner Wade als Beispiel. Der ist ja auch gewillt, in Anführungsstrichen von der Intensität der Behandlung da ein bisschen härter rangenommen zu werden, weil er hat ja auch schon hart trainiert, tat auch schon ein bisschen weh und er würde ja ganz gerne in 3 Tagen wieder weiterfahren können und dann akzeptiert er halt, dass das auch nochmal in Anführungsstrichen eine Trainingssession ist, eine harte Behandlung zu bekommen. Für jemanden, der dieses harte Training macht, der ist dann vielleicht wie so ein Brett vor dem Kopf, was macht die denn da jetzt? Die bringt mich um, ne? Und das... Manchmal schicke ich ja auch zu dir ein paar Freunde so, ja, ich glaube, da gehst du mal zu der Silke, die kann dir da vielleicht, wenn die dann nicht so den sportlichen Background haben, die kommen dann manchmal und sagen,
alles voller blauer Flecke.
Die bringt mich um.
Ja, das tut sie für den Moment auch erstmal, aber in der Regel ist es danach deutlich besser.
Aber ich wollte damit auch sagen, sicherlich der Sportler, der da hart trainiert und ein hartes Trainingsprogramm sowieso absolviert, der ist ja für sowas ganz anders empfänglich, der sagt, das ist ja ein Teil des Trainings fast.
Klar, der weiß sich zu quälen, in welcher Form auch immer. Gerne.
Der wird das schon hinnehmen.
Und ich glaube, es ist auch erwiesen, dass wenn ich, je härter ich Sport mache oder je mehr ich im Training bin, desto schmerzunempfindlicher bin ich, glaube ich. Also das merke ich auch manchmal, wenn ich so mal 3-4 Tage Trainingspause habe, dann merke ich auf einmal, oh, hier tut was weh am Gelenk und da so Sachen, die ich im Sportalltag gar nicht so merke, weil ich glaube, das Schmerzempfinden wird ein bisschen weniger, je mehr man trainiert. Das ist meine eigene Erfahrung, habe ich auch schon oft gehört, dass das so ist.
Durchaus möglich, ja.
Jein, also das zum Beispiel an deinen Daumen und an die Blackroll, wir werden nie Freunde. Also das ist schon mal sonnenklar, da kann ich, glaube ich, trainieren.
Solange dein Körper damit Freund wird.
Genau. was ich bestätigen würde, jetzt ohne das in Physiotherapie in Verbindung zu bringen, ist, es ist ja klar, wenn ich 2-mal im Jahr eine lange Radtour mache, dass dann natürlich mein Nacken wahnsinnig wehtut. Und ist ja natürlich klar, wenn ich 10 Stunden Radtraining in der Woche mache, dann stumpft natürlich irgendwann der Nacken. Und der hat auch diese Haltekraft dann.
Die Faszie wächst mit ihren Aufgaben. Die Faszie ist immer ein schönes Wort.
Die Faszie wächst mit ihren Aufgaben ist ja ein schönes Statement.
So ist es schönes tatsächlich Zitat, auch. Die kann sich an alles gewöhnen, solange man es regelmäßig macht. Und,
Jetzt ist es tatsächlich so, das hast du ja eben auch selber zugegeben, wenn man zu dir kommt, als Sportler zumindest, dann ist es doch schon eine relativ Quälerei. Also ich bin da auch schon manchmal wirklich so, wo man sagt, ich
Quälen, Ingo, das kannst du nicht immer sagen. Es ist eine intensive Behandlung.
Ja, es ist eine intensive Behandlung, aber es ist schon so, ich bin da auch einmal, liege auf der Liege, was auch immer, Matratze nicht, leider.
Bank.
Und ich bin einmal komplett durchgeschwitzt, oft nach so einer Behandlung. Und das ist schon krass. Und du hast vorhin in der Vorbesprechung das Wort Erstverschlimmerung. Das fand ich auch ein schönes Wort.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Wort. Und es ist ein Wort, was leider auch stimmt. Also 1 bis 3 Tage habe ich eine Erstverschlimmerung. Das ist völlig normal. Ich stelle den Körper auf eine neue Situation ein oder ich setze ihm einer neuen Situation aus. Und das ist natürlich klar, dass der Körper da erstmal drauf reagiert. Und in der Regel sind so 1 bis 3 Tage normal. Ich kann blaue Flecke haben, ich kann mich schlapp, mich müde fühlen, ich kann Muskelkater bis nach Meppen haben. Das funktioniert alles oder das ist alles normal, 1 bis 3 Tage und danach sollte es deutlich besser werden.
Ja, die Erfahrung kann ich wenigstens weitergeben. Also ich komme bei dir rein, habe irgendwo eine kleine Zerrung in der Wade oder irgendwas vor dem Wettkampf. 2 Tage oder 3 Tage vor dem Wettkampf komme ich bei dir rein und sage, hier musst du mal behandeln, komme rein und kann noch normal gehen, gehe raus und humpel. Ja. Also es ist tatsächlich schon passiert. Und dann machst du mir manchmal noch so Aufkleber, so lustige, bunte Aufkleber. Die sind ja auch sehr modern geworden. Ich glaube, als du die bei mir gemacht hast, waren die noch nicht so modern, aber jetzt diese Tapes hinten drauf. Und tatsächlich nach 2 Tagen war ich beschwerdefrei. Und das ist echt krass. Also man geht humpelnd raus und das ist tatsächlich so ein erstes Humpeln, das geht dann über den Tag schon weg. Dann schickst du mich auch abends auch noch, sagst ja, weiter bewegen, geh auf die Rolle oder fahr Fahrrad oder sonst wie irgendwas, was die Wade jetzt nicht laufmäßig belastet zum Beispiel. Und dann, das ist diese Erstverschlimmerung. Und das ist ja so ein bisschen mein laienhaftes Verständnis. Du forcierst irgendwas, du fügst Schmerz zu, also es entsteht ein Schmerz und du löst, ja, glaube ich, durch diesen Druck mit dem Daumen irgendwie diese ganzen Faszien tatsächlich. Und dass dann der Körper natürlich dadurch noch angeregt wird, da auch Sachen hinzuschicken, weil er einfach weiß, ah, da tut's jetzt weh.
Genau, häufig hat der Körper verpasst, so einen Selbstheilungsmodus einzusetzen und ja, wir den zeigen ihm letztendlich, ja, dass er mal wieder was machen muss, genau.
Und das ist ganz interessant. Jetzt ist noch der nächste Punkt. Wann soll man denn in die Behandlung kommen? Also ich weiß zum Beispiel bei dieser Achillessehne, wo wir uns mal kennengelernt haben, da bin ich erst mal 3 oder 4 Monate damit rumgelaufen, bis ich morgens, und Achillessehne ist so das Typische, du stehst morgens auf und hast so einen Anlaufschmerz, das heißt, du humpelst erst mal 5 Minuten durch die Wohnung, irgendwann geht's dann vielleicht wieder. Und dann irgendwann war es bei mir so, dass es auch tagsüber gar nicht mehr wegging, sondern immer wehgetan. Und da habe ich gesagt, ja, gelbe Seiten oder was es damals gab.
Jetzt muss ich mal was machen.
Jetzt muss ich mal was machen. Und das war ja reiner Zufall, dass ich dann bei dir gelandet. Ich glaube, ich habe nach Sportphysiotherapie explizit gegoogelt und bin dann irgendwie zufällig bei dir gelandet. Und du hast mir dann auch gesagt, naja, also das war ein langwieriges Ding. Also wir mussten, glaube ich, 3, 4, 5 Monate einmal die Woche intensiv dran arbeiten. Und das Achillessehne ist bei Silke wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Also es ist richtig eine richtig schmerzhafte Behandlung, aber wir haben es halt in den Griff bekommen. Und ich glaube, dass ich 3, 4 Monate dran arbeiten musste, war, glaube ich, das Problem, dass ich einfach viel zu spät gekommen bin. Also der Punkt ist auch, wenn man irgendwo eine Verletzung spürt, vielleicht auch so schnell wie möglich zu kommen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich kann jedem nur raten, geht so schnell wie möglich in die Behandlung. Und wenn der Orthopäde keine Zeit für euch hat, sucht euch einen Physiotherapeuten mit sektoralem Heilpraktiker, der darf Erstbehandlungen machen, darf sich das angucken und kann euch sofort von der Problematik befreien. Je schneller man kommt und so schneller ist sowas natürlich auch wieder weg, je länger ich warte, umso länger dauert es einfach auch. Und da haben die meisten Leute keine Geduld für, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil man will es ja schnell wieder loswerden, aber man hat ja auch schon lange genug ausgehalten, um es irgendwie aufbauen zu lassen und sofort kommen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich bin auch so ein Kandidat, ach, das gucke ich mir mal eine Woche an, das wird schon wieder weggehen.
Ja, die meisten, also, Leute denken, was von alleine kommt, geht von alleine auch,
hallo,
wieder, ne?
Ich gebe ja gerade zu, dass ich auch so ein Kandidat bin, ne?
Ja, es freut mich auch, dass du es endlich mal zugibst, ja.
Dieses Zwicken in der Wade, ach, das geht schon wieder weg. Wir haben so eine kleine SMS-Diskussion gehabt, da habe ich dich mal gefragt, wo das mit dem Knie war. Und Ingo sagt dann, geh endlich hin und ruf endlich an und so, ah, ich schieb noch mal so ein bisschen. Und dann bin ich ja auch ein bisschen schlampig. Und dann habe ich dir eine SMS geschickt und hat gefragt, ob ich einen Termin kriege. Und dann sagt sie, wenn Den schon sagt, er braucht einen Termin, dann kriegt er auch einen.
Ja, weil dann ist schon
die Hürde bei mir ist schon sehr hoch.
Dann ist es schon bitter nötig, ja, auf jeden Fall. Also mein Appell an euch, kommt so schnell wie möglich, nicht erst zu lange warten. Weil was von alleine kommt, geht in der Regel nicht von alleine wieder.
Ja. Aber da ertappen sich bestimmt auch viele
Das
Zuhörer,
denken die meisten.
So, ach, diese Wade, die ist jetzt knüppelhart und ich habe zwar jetzt ständig Krämpfe.
Laufe ich nochmal drauf, dann wird es
naja,
besser.
Na gut, das halte ich jetzt für, ja, okay, dann ist man wahrscheinlich auch wirklich, dann kann man einem wirklich nicht mehr helfen.
Das heißt, so mit meinen 3 Monaten Achillessehne alleine rumlaufen, das hat mich wahrscheinlich behandlungszeitmäßig die gleiche doppelte Behandlungszeit bedeutet das. Das heißt, wenn ich nach einer, dass ich ein bisschen eher gekommen wäre. Gut, Achillessehne geht sowieso nicht schnell weg, glaube ich. Das ist eine der schlimmsten.
Der langwierigsten Sachen neben der Schulter.
Was habt ihr da konkret gemacht, dass es bei dir jetzt weggegangen ist? Wisst ihr das noch?
Immer wieder gereizt. Also es ist am Ende immer wieder gereizt. Ich musste Übungen machen auch.
Die Wade mit behandelt, genau. Übungen machen, Wade behandeln und auch an die Achillessehne rangegangen, um eben die Ablagerungen, die immer wieder zu Entzündungszuständen geführt haben, wieder wegzubekommen. Ja. Achillessehne wird sehr schnell chronisch.
Ich hatte das als Kind, noch nicht mal, würde ich sagen, Jugendlicher. Und ich erinnere mich dran, das ist natürlich jetzt schon so lange her, aber ich weiß noch, dass ich tatsächlich so dolle Schmerzen hatte, dass ich gar keine normalen Schuhe tragen konnte. Ja. Und jetzt lacht nicht, aber es ist ja auch jetzt wahrscheinlich 38 Jahre her, dass ich ganz viel Clocks getragen habe, weil sonst, ich konnte nichts
anderes. Ja, weil hinten kein Druck mehr drauf war.
Ich musste halt diesen Haken hochnehmen, weil ich habe es nicht ausgehalten. Ja. Und das war schon, da kommen wir ja nachher auch zu, naja, dann war ich vielleicht 10 oder 12, in dem Bereich muss ich so gewesen sein, völliges Übertraining schon zu der Zeit.
Ja.
Völlig über, und das ist ja ein wichtiger Teil, was wir nachher sicherlich besprechen, dieses relativ kompromisslose und nicht auf den Körper hörende und Übertraining halt, Überbelastung.
Ja, und das tun leider auch sehr, sehr viele, ja.
Ich weiß auch, dass ich später immer mal wieder oder einmal wieder Probleme mit dem Achillessehnen. Ich habe ja tatsächlich das Barfußlaufen erlernt, also mit Barfußschuhen und auch ganz barfuß und so weiter. Das hat man vielleicht hier auch im Podcast schon mal mitbekommen. Und das kann ich mittlerweile auch ohne Sprengung laufen und bin flexibel in der Wade. Ich kann auch in die Hocke gehen, ohne dass die Hacke hochgeht und solche Sachen. Also bin da, habe das mir trotz dieses Rückschlages weitergemacht, was das anging.
Ja, du hast es dir erarbeitet. Aber da haben aber die meisten Leute keine Geduld.
Ja, weil es war auch ein jahrelanges
Ding. Die setzen das voraus, dass sie es schon können.
Aber mir hat halt Laufen mit keinen Spaß gemacht, weil irgendwie die Knie wehgetan haben. Und ich ganz blöde Geschichte, ich war Basketballer früher als Jugendlicher. Ich habe halt immer, jeder Schritt war 2 Meter. Ne? Ich musste ja schnell irgendwie mit 2 Schritten an den Korb rankommen und entsprechend sah mein Joggingstil aus. Also nicht diese kleinen leichten Schritte, und habe mich immer gewundert, warum das Laufen keinen Bock macht. Ja. Und dann liest man so schlaue Bücher über Barfußlaufen, die einem aber nicht erzählen, dass Vorfußlaufen vielleicht nicht von 0 auf 100 gemacht wird. Was ich leider gemacht habe damals, aber dann irgendwann, wie gesagt, dann weitere Versuche gestartet, ein bisschen vorsichtiger gestartet. Witzig ist tatsächlich, oder ganz wichtig ist auch, du hast mich auch immer dann wieder, und da ist auch wieder das Rattenresegen gewesen, hast immer gesagt, weiter bewegen, bloß nicht ruhen. Die Achillessehne muss weiter bewegt werden, sei es durch Übungen und natürlich auch Sport, was weiß ich, spazieren gehen, Sachen, die halt nicht so wehtun. Und das hat mir, glaube ich, auch ganz gut geholfen, da wieder rauszukommen.
Ja, ich bin definitiv immer für Bewegung, nicht gegen Bewegung. Je weniger ich mich bewege, umso schlimmer wird es. Ne? Je mehr ich sitze, je mehr Rückenprobleme bekomme ich. Also definitiv ist Bewegung immer das A und O im richtigen Maße.
Ja.
Bei den Barfußschuhen wollen wir da nicht nochmal hier den Leuten auch nochmal wirklich, ich würde das machen, eine Warnung geben, wenn man sich so modern diese Five Fingers von Vibram kauft oder auch ganz, ganz dünne hier Vivo Barefoot und all solche Hersteller, um jetzt nicht nur eine Marke zu nennen. Das ist nicht ein Schuh, wenn ich vorher 10 Kilometer joggen konnte, dann kaufe ich mir so einen Schuh und dann laufe ich gleich 10 Kilometer, dann ist es vorbei mit der Wade, dann war es das.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, definitiv, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte gerne eher an die Leute appellieren, kauft euch überhaupt einen vernünftigen Schuh und lasst euch beraten, was ihr braucht für einen Schuh. Und kauft nicht irgendwas und joggt vor allem nicht mit euren Schuhen vor 5 Jahren, die schon völlig durchgelatscht sind. Oder mit Chucks habe ich alles, ist eine große Katastrophe.
Aber weil das, glaube ich, noch nicht so jedem klar gegangen ist und weil wir so über Modewörter reden und was so in Mode gekommen ist. Es ist unheimlich in Mode gekommen, mit Barfußschuhen jetzt Lauftraining zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Gar keine Frage, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht und ich habe tatsächlich mit Barfußschuhen viel weniger Rückenschmerzen, aber ich kenne auch Freunde von mir, die es von sofort übertrieben haben damit und dann waren die Probleme erst richtig da. Also Das ist sicherlich etwas, wenn wir jetzt hier viel Radsport haben, aber wir haben ja doch den einen oder anderen Läufer dabei, vorsichtig, wenn ihr auf solche Schuhe umsteigt, und ein Kilometer ist auch schon eine Leistung. Mach mal nicht so viel.
Auf jeden Fall, es ist immer alles mitbedacht.
Das muss man ja auch so sagen. Dazu sagen, dass ich mir das Barfußlaufen, also den Fuß zu kräftigen, dass er das überhaupt ab kann ohne Dämpfung, also wirklich mit so gut wie gar keiner Dämpfung, die Strategie war, ein Jahr keine Wettkämpfe und du fängst jetzt mal an. Und meine Strategie war dann ganz barfuß zu laufen. Und zwar auf Asphalt, da wo ich auch nicht irgendwie umknicken kann und so weiter. Das setzt dir dann Gott sei Dank, und das war wirklich super, dir eine natürliche Grenze. Weil wie weit bin ich denn gekommen? Einmal im Häuserblock. Danach tat mir die Fußsohle weh, ne? Also weil man es einfach nicht gewohnt ist. Und dann, als ich über diesen Weg, und jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber das Interessante ist ja, dass wenn ich einen Barfußschuh anziehe, merkt der Fuß über die Fußsensorik nicht, dass ich einen anderen Schuh trage als vorher. Er merkt zwar, na gut, das ist irgendwie ein bisschen weniger gedämpft, aber die Sensorik unterm Fuß ist ja das gleiche wie vorher. Ich habe einfach eine Platte unterm Fuß. Ja. Laufe also im schlimmsten Fall genauso mit der Hacke nach vorne wie vorher und mach irgendwie mir die Füße noch kaputt und es bleibt nicht bei der Achillessehne. Und durch das ganz Barfußlaufen stellt, das war bei mir der Trick, den Körper von dieser basketballlangen Schritte-Dings automatisch umzustellen, weil ja die Sensorik gemerkt habe, oh, ich habe keine Schuhe an, ich muss jetzt anders laufen als vorher. Und dann konnte ich irgendwann nach einem Jahr, wo ich das, ich glaube so maximal 5-6 Kilometer bin ich ganz barfuß, habe ich laufen können. Ich habe da so einen ganz guten Weg gehabt, wo ich da auch ohne Scherben und sonst wie also relativ gut laufen konnte und habe auch die komischen Blicke ertragen von Leuten, weil du kommst ja schon ein bisschen blöd vor. Ja, und dann hatte ich den Laufstil geändert und jetzt kann ich halt auch mit Schuhen oder mit weiterhin ohne Sprengung und weite Zehenzone, dass die Zehen viel Platz haben vorne, kann ich jetzt laufen. Aber es war ein Prozess von anderthalb Jahren. Und jetzt ist es umgekehrt. Wenn ich jetzt, habe ich einen Schuh angehabt, irgendwo so ein New Balance ohne Sprengung und der war hinten zu hart an der Achillesferse und hat mir dann reingedrückt, habe ich mir die Entzündung geholt, weil der Schuh da reingedrückt hat, weil ich Freiheit gewohnt war. Und da bin ich dann schnell zu dir gekommen und das haben wir auch relativ schnell in ein, zwei Monaten in den Griff bekommen. Das ist so diese Geschwindigkeit, also der Weg zurück zu einem Anfangsthema. Je schneller man kommt, desto schneller wird man den Mist wieder los. Ja. Und ich glaube, die Gefahr, dass irgendwas chronisch wird, wird dann auch kleiner.
Definitiv. Also gerade Achillessehne wird super schnell chronisch und auch vieles anderes kann relativ zügig chronisch werden. Deswegen so schnell wie möglich kommen, dann kann man es auch immer relativ gut wieder beheben. Wenn man Glück hat, manchmal sogar auch in einer Behandlung nur.
Ja, und chronisch bedeutet ja, wie erklärt man Leuten chronisch?
Chronisch heißt dauerhaft. Also chronisch heißt, eine Struktur hat sich quasi schon dahingehend verändert, dass es ein ganz, ganz schwerer Prozess ist, das überhaupt wieder wegzubekommen. Ja, es kommt immer wieder, beziehungsweise es bleibt sogar auch immer dauerhaft. Also es ist immer wieder da und das ist,
weil der Körper auch nicht mehr dran arbeitet, sagt,
genau, ist jetzt der so, kommt, ne? Aus der Spirale nicht mehr raus. Der erkennt nicht mehr, dass da was ist, was er noch beheben muss. Und je schneller ich ihn darauf hinweise, umso schneller kann er das auch wieder beheben. Und je länger ich warte, ja, umso größer ist die Gefahr, dass er es behält.
Ja. Und jetzt haben wir über Sehnengeschichten gesprochen. Wir gehen ja auch gleich mal in den Punkt, was gibt es für Fahrradverletzungen, was gibt es für Laufverletzungen, um da nochmal näher drauf einzugehen. Woran merke ich und woran merkst du denn auch, dass der Patient vielleicht auch was Ernsteres hat als jetzt einfach nur eine Zerrung oder irgendwie Sehnenverletzung sonst wie? Also reicht da zu gucken, ob es eine Schwellung ist oder hast du da bestimmte Merkmale, die du sofort siehst?
Naja, prinzipiell klopft man erstmal so ein bisschen ab, was das, ob es einen Unfall gab, ob es irgendeinen vorherigen Schaden gab schon, ob irgendwas passiert ist, was vorher irgendwie dazu geführt hat, dass man diese Probleme bekommen hat. Und dann guckt man natürlich nach Schwellungen, nach Rötungen, nach so dem ganz normalen Prozedere, was jeder so bei sich auch erstmal gucken würde. Naja, und dann fasst man einfach auch mal die Strukturen an, schaut, ob man bei einem Muskelfaserriss zum Beispiel in ein Loch reinfällt, ob man Auffaserungen spürt. Und dann muss man halt einfach auch in den Behandlungen schauen, verändert sich da was oder tut sich da überhaupt nichts. Und letztendlich ist natürlich irgendwann dann ein Orthopäde, der einen ins MRT schickt, irgendwas, was man machen kann. Aber da schicke ich jemanden auch wirklich nur hin, wenn sich so gar nichts verändert. Weil machen kann man immer irgendwas, verändern tut sich auch was häufig. Und für mich ist häufig wirklich das so das letzte Prozedere, weil es an der Behandlung meistens nichts verändert. Es sei denn, ich habe wirklich was operiert werden muss. Mhm. Und
ja, da bist du ja ein ganz gutes so Beispiel bei denen, für. Genau. Ne? Das heißt, da habt ihr versucht zu behandeln, es hat sich nichts getan und dann hast du gesagt, jetzt ab in die Röhre und wir gucken mal. Und dann war es ja auch ein Meniskusriss, Anriss oder irgendwas. Mhm. Meniskus. Und das ist dann ja.
Und beidseitig, also innen drin mehr als außen und dann auch noch Knorpelschaden.
Ja, bei vielen sind das tatsächlich Prozesse, die sich über Jahre aufgebaut haben. Also so ein Meniskusriss kann meistens vorher auch schon da sein, aber ist immer die Frage, in welcher Form. Und dann kommt irgendwas dazu, was ihn dann richtig reißen lässt. Und dann ist so eine OP natürlich unabdingbar. Das gibt es, gar keine Frage. Aber es wird häufig zu schnell und zu viel operiert. Deswegen macht es immer erstmal Sinn, auch es behandeln zu lassen. Und dann kann man immer noch schauen.
Ja, ich glaube, in deinem Fall war es auch trotzdem noch eine Entscheidung zu sagen, naja, probiere ich es erstmal ohne oder war es sicher, dass du operiert werden musst?
War sicher, dass ich operiert werden muss.
Du warst, glaube ich, auch erst hinterher mit dem, nach der OP dann
bei mir. Beides.
Stimmt.
Einmal vorher.
Wir waren einmal kurz vorher dran, vorher aber da war relativ zügig sicher, dass es ohne nicht geht.
Genau. Und dann, ja. Okay. Wenn ich dann...
Dann ist es natürlich, wie schnell kriege ich diesen MRT-Termin? Und dann willst du ihn ja auch, dann willst dann du ihn ja auch sofort, haben.
Ja. Ja, ja,
dann klar. Will ich nicht 3 Wochen warten.
Ja, ja. Und jetzt so als letztes, wenn wir jetzt das Thema Behandlung dann zumindest dahingehend im Allgemeinen nochmal abschließen können, ist immer so eine ganz wichtige Frage, weil du ja sagst, weiter bewegen, ne, sagst du mir ja auch immer, geh aufs Rad, mach alles. Was darf ich denn noch machen? Wo setze ich dann die Grenze? Also auch wenn ich jetzt, ich weiß das schon für mich, weil du es mir schon oft genug gesagt hast, aber wie, du sagst ja immer, du kannst eigentlich alles machen, bis auf, dass es wieder in den Schmerz reingeht, ne?
Genau, also in der Regel sagt man eigentlich, solange es dabei und danach nicht wehtut, ist eigentlich alles in Ordnung. Solange, also wenn ich dabei Schmerzen habe, klar, gar keine Frage, dann muss ich sofort damit aufhören. Wenn ich beim Laufen jetzt, wenn wir mal, oder beim Radfahren, wenn wir dabei mal bleiben, so primär erstmal dabei keine Beschwerden habe, kriege aber irgendwie 2 Stunden später, nachdem ich aufgehört habe, wieder Beschwerden, dann muss ich auch aufhören, dann kann ich diese Intensität nicht fahren. Kriege ich, ne, wenn ich jetzt 2 Stunden gefahren bin und ich habe hinterher sofort Schmerzen, dann kann ich das nicht machen. Fahre ich aber nur 1 Stunde und ich habe keine Probleme, dann kann ich das natürlich machen.
Also da irgendwie sehen, dass man die Grenze findet, alles was
genau,
schmerzfrei geht.
Im schmerzfreien Bereich bleiben und solange ich schmerzfrei bin, dabei und danach, ist eigentlich das Wichtigste, kann
das
ich
ist,
das machen.
Das ist, glaube ich, auch ein Warnsignal. Da bin ich ja auch immer extrem glücklich, wenn ich irgendwie merke, oh, ich habe irgendein Zwicken und es wird besser, wenn ich warm bin und es wird auch nicht schlimmer nach dem Dings. Ja. Dann weiß ich immer, okay, das muss irgendwie sehnemuskulär sein. So, je mehr flexibel die wird durch die Bewegung, desto besser. Ich glaube, wenn man läuft und es wird immer schlimmer beim Laufen und so, dann ist es schon auch eher so wieder ein Signal, da ist jetzt irgendwas Ernsteres. Ne?
Definitiv, dann muss ja. ich das behandeln und ja. kann so nicht weitermachen. Ja.
Das Gut. ist meine Situation beim Laufen jetzt, so 1-2 Kilometer maximal, laufe ich mehr, habe ich nach dem Laufen Schmerzen.
Du warst aber auch schon lange nicht mehr zur Behandlung.
Das stimmt.
mit dem müssen wir sowieso mal hinter die Ohren hauen. Ich glaube, der müsste wahrscheinlich fürs Knie ein bisschen mehr machen, um eventuell, also hätte jemand wie Dan eine Chance wieder zu laufen, wenn er seine Muskeln und so weiter ums Knie herum trainiert?
Erstmal muss
Dan
Gewicht verlieren. Das ist das Erste, was ich gesagt kriege und das ist natürlich auch frustrierend.
Auch da ist ja tatsächlich Einsicht schon mal ein guter Weg zur Besserung.
Ja, aber das langweilt auch. Ne?
Ja, das
also
stimmt.
Das höre ich ja auch 10 Jahre lang in meinem Leben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was jeder einem immer erzählt, nehmen Sie ab, dann geht das alles wieder,
genau.
aber das ist ja auch nichts, wo man mit dem Finger schnippt und dann ist das so.
Ja, und es ist auch tatsächlich etwas, was irgendwann auch
müde macht.
Müde macht.
Ja, auf jeden Fall.
Also wie oft soll man
Na,
das
klar.
jetzt noch hören? Ich hab's ja kapiert.
Es ist ja auch was man selber weiß.
Ach nee.
Ne?
ja, aber das ist natürlich die erste Antwort, die du von jedem aufs Brot geschmiert kriegst.
Ja, na klar.
Machen Sie mal weniger Gewicht auf die Knie, dann können Sie vielleicht auch 10 Kilometer laufen wieder.
Also sagen wir mal so, natürlich ist sowas wieder machbar. Ist ein langer und harter Weg und hat mit viel Arbeit zu tun. Und das ist halt immer so die Frage, wie bereit ist man sich zu quälen, um dann da wieder hinzukommen? Also wie wichtig ist einem das Laufen? Wie wichtig ist einem das Radfahren oder jeglicher anderen Sport, den man so betreibt? Wie wichtig ist es einem, um sich so zu quälen, dass ich da wieder hinkommen kann?
Und das ist jetzt vielleicht auch meine, nicht Ausrede, aber ich kann halt wunderbar Radfahren. Das
ja,
klappt halt wunderbar. Ich kann da meine genug Watt aufs Pedal bringen und das auch ganz lange und ich habe da gar keine Beschwerden. Und ich kann natürlich auch schwimmen gehen. Das sind ja schon mal 2 Sachen, die ich ziemlich gut finde. Tatsächlich würde ich gerne mal wieder ein bisschen laufen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt drum bettle, aber ich würde
ja,
mich
aber
freuen.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, na klar freut man sich darüber, aber du hast ja mit den anderen beiden Sachen 2 Dinge für dich gefunden, die funktionieren. Und
die
warum soll ich dann eine dritte, die nur halb funktioniert, intensiver angehen? Und letztendlich muss man sagen, Fahrradfahren und Schwimmen sind die...
Die kann ich noch ein paar Jahre besser durchziehen.
Genau, belastungsärmsten oder gelenkschonendsten Sportarten, die man irgendwie so wählen kann. Dementsprechend funktioniert das natürlich schon, ganz im Gegensatz zum Joggen. Das ist gelenkbelastend und da kriege ich Probleme.
Genau, ich glaube, das ist auch eine allgemeine Botschaft hier für den Podcast. Jetzt heißen wir Enjoy Your Bike und nicht Enjoy Your Run.
Ja.
dass die Fahrradfahrer sich natürlich auch dadurch jetzt bestätigt fühlen, was ich jetzt hier sage. Radfahren in der Regel, das klappt immer.
Ja, ja. Also aber wir haben natürlich auch viele Triathleten, die auch uns. Genau.
Ja, ja, aber ist ja auch.
Würde ich jetzt mal 50-50 sehen, die dann auch sagen, naja, ich will unbedingt wieder laufen.
Na klar, also ich habe ja auch gesagt, ich
bin. Ist ja selber Triathlet gewesen.
Genau, wir selber Triathlet gewesen, haben auch irgendwie 30 Marathons gelaufen. Darum geht es ja gar nicht. Das steht jetzt nur nicht mehr im Fokus, von daher kann ich drauf verzichten. Aber die Message da draußen, gerade wenn man vielleicht schwergewichtig ist,
geht immer.
Radfahren und überleg dir, ob du wirklich immer einen Zehner laufen musst oder 2-3 Mal die Woche.
Ja, muss ja gar nicht. Es muss ja auch gar kein 10 Kilometer werden. Nein, aber ne? man kann ja auch mit 5 anfangen oder ne, mit 3 oder wie auch immer oder eben Radfahren und das funktioniert ganz hervorragend, solange mein Fahrrad auch gut eingestellt ist.
Ja gut, das ist ja, da kommen wir ja vielleicht nachher noch ein bisschen zu. Irgendwie habe ich ja da vielleicht einen Anteil zu. Aber so ist jetzt die Situation bei mir. Ne? Ich bin total happy mit Radfahren, habe 0,0 Schmerzen beim Radfahren, laufen. Genau, was du sagtest, ja. Deswegen bin ich da eingegritscht. Ich bin dazu gekommen, wo du sagst, solange dabei keine Schmerzen sind und danach keine Schmerzen sind. Ja, wenn ich jetzt 3-4 Kilometer laufe, habe ich beim Laufen keine Beschwerden, aber ich krieg's aufs Brot geschmiert danach.
Mhm. Ja,
und dann ist es ja auch nichts.
Nee, dann hat es keinen Zweck, dann kann ich es nicht machen. Es ist einfach so, ne? Und dann muss man es erstmal behandeln und dann wieder probieren. Und irgendwann wird es funktionieren. Aber man muss am Ball bleiben. Und das ist häufig die Schwierigkeit für viele
also
Leute.
Mit harter Arbeit meinst du jetzt nicht nur das Gewicht an sich, sondern auch Behandlung und begleitend. Und wahrscheinlich gehe ich mir auch davon aus, dass man muskulär dann das Knie so dermaßen stabilisieren muss, dass man das Gelenk ein bisschen entlastet wahrscheinlich.
Gerade beim Knie ist das A und O die Muskulatur. Ist die Muskulatur
also
stark genug?
Trennt
es, definitiv trennt es die einzelnen Gelenkpartner voneinander und es kommt nicht mehr zu so viel Reibung. Also letztendlich ist es unabdingbar, eine Behandlung, ein Krafttraining, ein Stabi-Training, nur so kann es funktionieren.
Und
das aber nicht nur einen Monat lang, sondern dauerhaft.
Und ich glaube, du selber hast ja auch Kreuzbandriss, genau. Ich glaube, 2-mal hintereinander oder sowas. Oder 2 OPs, glaube ich, gehabt, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, ich habe mir
Fußball,
das Kreuzband gerissen beim Fußball. Und
typische tolle Verletzung. Fußball ist ja auch nicht so der also man sagt immer, Radfahren ist gefährlich, aber ich glaube, Fußball ist gar nicht so viel ungefährlicher.
Nein, also
und es ist
Handball,
da sind wir uns schon einig.
Dann kommen wir, genau.
Handball Nummer 1, alles kaputt. Ja.
Aber du hast dich, glaube ich, da wieder hintrainiert, dass du wieder joggen kannst und so weiter, ne?
Genau, also ich habe mir das Kreuzband gerissen 2013 und konnte lange nicht joggen, was auch sehr schlecht für meine Psyche war, keinen Sport mehr zu machen, weil Sport einfach schon irgendwie mein Leben schon immer bestimmt hat, sag ich mal. Und das war ein ganz, ganz schwerer Werdegang, da wieder hinzukommen. Aber wenn man weiß, wie es funktionieren kann, dann habe ich halt, ist mit Behandlung und mittlerweile wirklich intensivem Training und das möglichst auch ja täglich, in welcher Form auch immer und mit welcher Methode auch immer, geschafft ist, mittlerweile wieder so weit zu kriegen, dass ich auch relativ schmerzfrei oder wirklich schmerzfrei joggen gehen kann. Na klar, keine irgendwie
auch
20,
mit einer Grenze, ne?
Genau, keine 20, 30 Kilometer mehr und ein Marathon ist sicherlich auch nicht wieder drin, aber das muss ja vielleicht auch nicht, ne? Ja. Vielleicht kann ich mir andere Ziele setzen und jetzt mittlerweile gehen 12 bis 15 Kilometer eigentlich sehr gut, aber das schaffe ich auch wirklich nur, wenn ich intensiv am Ball bleibe mit meinem Sport, den ich mittlerweile betreibe.
Lebensaufgabe sozusagen.
Es wird immer eine Lebensaufgabe bleiben, ja, aber man muss, glaube ich, das einfach als Spaß sehen und als Spaß irgendwie in den Alltag integrieren und einfach das Richtige für sich finden.
Ja, also, sonst macht es auch keinen Sinn. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann braucht man es auch nicht zu machen.
Genau, man lässt es.
Und ist eigentlich interessant, weil tatsächlich, ist jetzt, die will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, es selber Physiotherapeut zu sein und sich dann selber auch noch sozusagen zu behandeln und das durchzuziehen, ist, glaube ich, auch schon so eine Kunst. Also ich kenne auch genug Orthopäden, die Orthopäde sind, aber selber alles falsch machen. Ne? Ja, also gibt es ja auch, die dann sagen, bloß.
Ich glaube, das ist sogar die Mehrheit, würde ich sagen. Nicht nur der Orthopäde, sondern auch der Physiotherapeut. Ne? Gar keine Frage. Gerade weil man einfach auch weiß, wie es eigentlich richtig geht, macht man es erst recht falsch. Also gar keine Frage, es ist schon.
Oder man hat den ganzen Tag damit zu tun und will dann in der Freizeit
nichts
selber
davon
an sich noch
hören.
Umdoktern.
Ja, genau.
Ne?
Also, Orthopäden sind meine liebsten Kunden im Bikefitting.
Okay.
Mit denen kann man sich gerne Bälle hin und her spielen. Ja, ich weiß das, aber.
Aber machen tue ich es nicht.
Also, das finde ich ganz.
Ja, ja, meinen Patienten erzähle ich das immer.
Das
aber
ich ganz,
selber setze das nicht
das um. Das finde ich ganz befruchtend. Ne?
Ja, und, ich habe da auch einen ganz guten Freund. Ich hoffe, der hört den Podcast. Vielleicht hört er den Podcast, wenn er sieht Physiotherapie. Mal gucken.
Vielleicht sollte er ihn mal hören.
Aber den Ball kann man auch zurückgeben. Ja, Sie sollten vielleicht an Ihrer Bewegung, also wenn ich das denn sage, ne? Ja, Sie sollten vielleicht mal überlegen, zum Gymnastik, Yoga und so zu gehen. Der Bikefitter selber, nämlich in meiner Person, ja, Bock habe ich da keinen zu.
Ja, man redet immer schlau und die Frage ist, ob man es selber macht. Ja. Ja, das stimmt.
Aber man kann ja zumindest ehrlich damit umgehen.
Auf jeden Fall, wenn man da sich zu sich selber auch ehrlich ist, ist doch auch genau. Das Beste.
Genau. Okay. Deswegen ist Laufen momentan abgemeldet.
Vielleicht bald wieder, komm zur Behandlung.
Ich komme zur Behandlung. Jetzt ist es doch, jetzt habe ich das, wenn ich das jetzt hier im Podcast sage, dann muss ich jetzt hart dran arbeiten.
Aber erst nach Weihnachten.
Ja. Erst nach Weihnachten.
Scheiße.
ganz wichtig wäre, ein Ziel, was ich denn nochmal hätte, wäre tatsächlich, dass ich nochmal einen Triathlon machen kann. Oder unseren Gravel-Triathlon, eher aus Spaß. Also wirklich nur finishen. Das ist ja in absolut weiter Ferne gerückt.
Ja, aber man sollte sich ja Ziele setzen, egal genau. Wie weit sie weg sind, genau. Solange es funktioniert.
Genau. Und nicht vergessen, über den Atlantik rudern.
Ja.
Muss auch mit dem Knie funktionieren.
Das sind ja noch viele Ziele.
Genau. Und da scheitert es bei mir an Ideen, was ich alles so
da scheitert es nicht.
Da scheitert es mal gar nicht dran.
Merke
ne?
Ich schon.
Ja, aber man muss ihm denn wirklich zugutehalten, nicht alles ist umsetzbar. Aber es sind viele Dinge, wo er sagt, naja, fahren wir halt Trondheim-Oslo, 550 Kilometer, wo ich dann so leichtfertig sage, ja, mache ich mit. Und hinterher merke, oh, ich mache da doch nicht mit, das sind 550 Kilometer. Irgendwo habe ich mich da verrechnet, das dauert ja mindestens einen ganzen Tag. Und das zieht er dann auch durch. Ne? Und auch so seine Ironmans, die er früher gemacht hat, also das traut man ihm dann auch nicht so richtig zu. Also er ist jetzt nicht einer, der nur schnackt und sagt, ich will das unbedingt nochmal machen, sondern viele Dinge sind auch die Wirklichkeit.
Aber ich glaube, dass die einfachste Antwort dazu ist, es ist doch überhaupt kein Problem zu scheitern. Dieser Gedanke, ich scheitere an irgendwas und dann muss ich mich vor meinem Partner oder vor meinem Nachbarn oder vor meinen Arbeitskollegen rechtfertigen, ist doch völliger Schwachsinn. Scheitern, das ist auch ein ganz wichtiger, schlauer Spruch, Entschuldigung für diese neunmal klugen Sachen. Scheitern kann man nur, wenn man auch was riskiert.
Ja.
Wer nie scheitert, steht auch vielleicht nirgendwo an der Startlinie oder nimmt sich irgendwas vor. Dann kann man auch nie scheitern. Das finde ich ja sowieso befremdlich, sich irgendwie zu sagen, boah, jetzt habe ich die Fahrt abgebrochen oder so.
Man sollte es ja auch nie für den Nachbarn oder die Freund oder den ja, Freunden machen, sondern eigentlich für sich selber.
Natürlich,
ne?
Natürlich, aber dann habe ich auch nicht das Problem, ich habe das Problem nicht, ich weiß nicht, wie die anderen das so sehen, aber ich habe immer das Gefühl, die müssen sich irgendwie rechtfertigen, weil sie jetzt Trondheim Oslo vielleicht nicht geschafft haben, weil das Wetter so schlecht war oder weil ich drei Platten hatte oder interessiert doch überhaupt keinen. Ja. Also mich interessiert das ernsthaft, mich interessiert das nicht, ob du Magenschmerzen hattest oder drei Platten hattest oder irgendwas. Ist irgendwas anderes, was Wichtiges in deinem Leben, was schiefgelaufen ist oder war es nur das, dass du es nicht geschafft hast?
Rechtfertigen tun sich die Leute trotzdem.
Das können die ganz gut. Es gibt diesen, also ist jetzt auf Englisch, aber es gab immer diesen, also einen Sportler, den ich sehr verehrt habe für seine Sprüche, ist immer Dave Scott, der auch 8-mal Hawaii gewonnen hat. Und dann ist er ja im Alter von 40, ist er ja nochmal Zweiter geworden in Hawaii. Und er hat diesen, ich sauge solche Sprüche als Kommentare auf, der dann gesagt hatte, ja, diese Ausreden, das nervt mich total ab. Und das entdecke ich immer bei den Sportlern, dass die immer für irgendwas eine Ausrede suchen. Ich stehe an der Startlinie, ich liefere ab oder ich liefere nicht ab. Wenn ich nicht abliefere, habe ich auch keine Ausrede. Dann stelle ich mich nicht an die Startlinie. Aber das ist ja bei Triathleten ganz oft so, oh, ich hatte zwei Reifenpannen und es interessiert mich doch gar nicht.
Aber es ist ja nicht nur bei Triathleten so, es ist ja bei jedem
Nein,
so. Ne?
Das
Ausreden.
Ausreden sind wir, da bin ich auch natürlich, könnte ich auch super aus dem Ärmel zaubern.
Wobei ich das immer tatsächlich die Geschichten, wenn jemand scheitert, finde ich eigentlich spannender als die, wenn es jemand schafft. Also es ist jetzt nicht so, und die Gründe dafür sind ja auch spannend zu sagen, naja, warum hast du es denn nicht geschafft? Ja, ich hatte Magenprobleme, ich habe die und die Fehler gemacht und vielleicht auch zu analysieren, weil jemand, der mit eitel Sonnenschein ins Ziel kommt, hat sich nicht so gequält wie jemand, der unterwegs vielleicht mit sich selber gehadert hat, was mache ich denn, mir tut jetzt alles weh und selbst die Profisportler wie so ein Frodeno, der einmal in Hawaii gar nicht weit ins Ziel gegangen ist. Also ich finde diese gescheiterten Sachen, anhören kann man sich da schon, wenn da jetzt nicht irgendwo einer dabei ist, der jetzt ja, weiß ich das, noch schönreden will. Aber so, wenn man einfach ehrlich raus sagt, ja, das daran
hat es halt mal nicht
geklappt. Hat nicht geklappt. Ich hatte irgendwie einen scheiß Tag. Ich habe die und die Schmerzen. Also ich finde das schon gut, interessant.
Auch wenn man auch das kann.
Ja. Also finde ich, ja, damit offen umgehen, finde ich eigentlich auch eine gute Sache.
Wie, was, also wir haben ja, du hast jetzt hier, habe ich noch bei YouTube gelesen, du hast so eine Grömitzfahrt geplant mit Olaf und die hat jetzt nicht ganz geklappt, weil Olaf da zum Beispiel Krämpfe gekriegt hat.
Genau.
Olaf ist auch in der Behandlung bei dir. Unser ganzer Freundeskreis ist bei Silke in der Behandlung. Und dann haben Leute geschrieben, wie easy ihr damit umgegangen seid, dass ihr das Ziel nicht erreicht habt. Ja und?
Ja, ja.
Es ist doch nur eine Radfahrt.
Also. Und fürs Video war es besser.
Eine gescheiterte Videotour ist besser als eine geschaffte.
Also es war wirklich so, wo ich auch sage, naja, dass das Erlebnis auch mit Ole zusammen und der hat ja diese Wade, wie die sich, der hatte Krämpfe und man hat das von außen gesehen, wie die Wade so gearbeitet
ja,
hat.
Ja,
wie,
das also
wäre da so ein Alien drin, der sich da drin bewegen würde. Das sah richtig krass aus.
Ja, oder bei meinem Everesting-Versuch, dann bin ich schon wieder ruhig. Den habe ich halt nicht geschafft, weil ich total müde war und wäre gegen einen Baum gefahren. Also ich wäre eingeschlafen. Während des Radfahrens habe ich gesagt, das geht nicht, ich muss jetzt abbrechen. Haben auch Leute geschrieben, ja, bist du da nicht todtraurig? Ja, was soll ich denn machen?
Ja,
ich
aber man zeigt ja auch viel größere Stärke, wenn man sich eingesteht, dass man es nicht weitermachen kann. Das hat doch mit viel mehr Stärke zu tun, als wenn man es durchgezogen hätte.
Ja, ich will das auch gar nicht als Ausrede nehmen, dass ich müde bin. Ich bin müde, ich höre auf. Ja.
Gut, also dann würde ich jetzt mal zu dem Punkt gehen, ja, die fahrradspezifischen Verletzungen und Behandlungen habe ich mir hier aufgeschrieben. Und ich habe mir ganz vergessen, die Zeiten hier aufzuschreiben. Ich muss ja
die sind übrigens viel weniger als die Fußballer und Handballer. Die fahrradspezifischen Verletzungen.
Genau, wir haben jetzt, also es geht jetzt erstmal los mit den fahrradspezifischen und danach kommen die laufspezifischen, die sicherlich die sind, die häufiger vorkommen. Weil
auf jeden Fall.
Beim Fahrrad wirklich, eigentlich so, wie wir schon gesagt haben, wie das Schwimmen eigentlich eine relativ verletzungsfreie Geschichte ist, es sei denn, man stürzt. Knie hört man immer wieder, Rücken, taube, kribbelnde Hände. Wir können ja mal so ein paar Sachen nach und nach durchgehen. Was ist denn das Häufigste, wenn so ein Radsportler zu dir kommt? Was hast du so, was ist sofort parat, wo du sagst, na, davon habe ich viele?
Lendenwirbelsäulenprobleme und Halswirbelsäulenprobleme sind eigentlich so die Standardprobleme auf dem Rad.
Unterer Rücken,
nicht nur auf dem normalen Rad, sondern genau,
oberer Rücken. Also es muss gar kein Radsportler sein, sondern einfach jemand, der viel Rad fährt.
Ja, genau. Muss ja nicht nur der Radsportler an sich durch eine ungünstige Haltung auf dem Rad, sondern auch die normalen Radsportler, in Anführungsstrichen Freizeitradfahrer, haben genau dieselben Probleme, weil ihre Fahrräder einfach nicht richtig eingestellt sind. Und,
okay.
Ja, es dann einfach zu muskulären Disbalancen kommt und
das heißt, die haben einfach Haltungsschäden, Nacken wahrscheinlich tut weh vom Überstrecken vielleicht und unterer Rücken, weil wenn man den unteren Rücken, da kommen wir später noch drauf zu, den Rumpf zu trainieren, je mehr der Rumpf trainiert ist, desto tiefer kann ich vielleicht auf dem Rad sitzen und wenn ich den nicht trainiere, muss ich wahrscheinlich so aufrecht wie mit so einem Oma-Rad sitzen lieber und ohne Probleme zu kriegen.
Da kann der Bikefitter kurz die drei häufigsten Fehlstellungen sagen. Das kann ich zumindest beisteuern. Der Rückenwinkel ist zu tief. Der Körper kann das gar nicht. Ja, also was die Leute glauben, was sie können. Und wenn man das mit einem Goniometer misst, wie beweglich der ist, dann können die das nicht. Und wenn man das mit einem Goniometer nicht messen kann, das ist so ein Winkelmesser, wo man die Winkel dann misst, so mit gestreckten Beinen und Hüftwinkel. Wenn der das nicht kann, dann kann er das nicht, auch wenn er auf dem Fahrrad sitzt. Also wenn du das auf der Liege nicht simulieren kannst und beweisen kannst, dass du diesen Rückenwinkel fahren kannst, dann kannst du den auch nicht fahren.
Was misst er da genau, den zwischen Oberschenkel und Bauch?
Oder? Genau, also zum Beispiel ist der, wenn du so einen geschlossenen Hüftwinkel messen willst, was du denn da könntest, um jetzt mal den Rückenwinkel zu machen. Jeder versteht ja, der Rücken geht runter und das Knie geht hoch, dann hast du ja so einen Winkel zwischen deinem Oberschenkel und deinem Rücken. Nehmen wir das mal geschlossener Hüftwinkel. Und das ist ein häufiger Punkt. Rücken zu tief, also Rückenwinkel zu flach, kannst du gar nicht. Das würde alles, der Körper gibt das gar nicht her. Warum fährst du dann so ein Fahrrad? Weil es natürlich sexy aussieht, weil es toll und sportlich und geil und diese Sprüche, was ich alles so.
Weil es modern ist.
Weil es modern ist und das muss ich doch fahren können. Ja, jetzt kommen wir ja wieder in die Sache. Möchte ich die Jeans, die enge Jeans tragen, muss ich vielleicht auch weniger Bauch haben. Also das ist ja genau das Gleiche, wenn ich sage, du willst vielleicht so ein Fahrrad auch fahren, ja, dann musst du auch was für tun und du musst halt diese Beweglichkeit auch wirklich beweisen. Also Rückenwinkel zu tief, fahre ich das jahrelang und ignoriere das, lande ich bei komme ich dann mal bei Silke ins Gespräch und sage, mein unterer Rücken macht da gar nicht mehr mit oder habe den Termin beim Arzt und der sagt dann, ja, woher könnte das denn vielleicht mal kommen? Der sieht den Kunden ja nicht, wie er auf dem Fahrrad fährt. Der würde vielleicht dann auch schon mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen. Also Rückenwinkel ist Thema Nummer eins. Dann das Fahrrad ist zu lang. Wir würden ja eigentlich das runterbrechen können, das ist so wie so eine Superman-Position. Also die Hände sind so weit weg, Popo ist ganz hinten und Hände sind ganz vorne. Wir denken, das ist ja völlig absurd. Ja, werde mal Bikefitter und ich zeige dir die Realität.
Ja, ich komme permanent in eine Überstreckung, ne?
Immer, genau. Und dann macht der Nacken das nicht mit und die Hände machen es nicht mit und ich bin verspannt und all diese ganzen Sachen. Ja, ich gehe ja schon einmal die Woche zur Massage. Ja, aber du fährst aber auch 8 Stunden Fahrrad am Wochenende. Also so viel Massage kannst du gar nicht kriegen.
Und das, ich wollte gerade sagen, und das bedenken die meisten tatsächlich auch nicht, ne? Wie wenig sie sich oder wie viel sie sich in Positionen befinden, die ungünstig für sie sind und in wenig Positionen, wo sie sich bewegen müssen. Ne? Und
aber das sind so die zwei häufigsten.
Ja, ne? Es ist so. Immer ein
zu tief, zu weit weg.
Zwischenspiel zwischen Stabilität und Flexibilität. Ne? Wenn das beides nicht stimmt, dann kann ich auch nicht
Fahrrad fahren. Und Triathlon, weil wir jetzt ja auch Triathleten ansprechen, ist ja klar. Aerodynamik ist Trumpf. Der Rennradfahrer, der dann sagt, naja, ich fahre jetzt meine gepflegte Wochenendrunde, was Aerodynamik, lassen wir mal 5 Grad sein, mache ich den Lenker ein bisschen höher, nicht? Das geht für den Triathleten, der auf ambitioniert Aerodynamik sehr viel Wert legt. Naja, jeder Zentimeter weniger Windangriffsfläche macht mich schneller und dann muss ich da runter. Und dann sagt irgendwann mal der Nacken, jetzt aber Schluss. Oder der Rücken. Unterer Rücken, ne? Da waren wir, glaube ich, hängen geblieben. Unterer Rücken ist...
Rumpf ist Trumpf.
Rumpf ist Trumpf.
Aber wenn du die Leute bei dir hast, du siehst ja nicht, wie sie auf dem Rad sitzen. Dan hat ja den Vorteil, er sieht, wie sie auf dem Rad sitzen, mit welchem Rad sie vielleicht ankommen. Und du machst das dann einfach über eine ganz normale Anamnese, guckst, wie beweglich er ist und welche Ursache das haben könnte.
Genau. Ich gucke letztendlich, wie flexibel sie sind, frage auch nach, was natürlich dann so die Sportarten sind und gucke mir unter Umständen tatsächlich auch das Fahrrad an, wenn die mir das Fahrrad mal mitbringen oder gucke mir die Laufschuhe an, wie die so aussehen. Was ich persönlich immer ganz, ganz wichtig finde, dahingehend einfach auch zu gucken, weil es bringt natürlich nichts, wenn ich mir nur angucke, wie der Patient jetzt gerade aktuell so ist, sondern ich muss natürlich auch die Sitzposition schauen. Ich habe neulich einen Patienten gehabt, da habe ich mir ein Video machen lassen, wie der von hinten auf dem Rad sitzt, auf dem Rennrad, um einfach tatsächlich auch zu gucken, wo seine Hüftbeschwerden herkommen können, weil er einfach permanent mit der Hüfte absinkt und in einen Beckenschiefstand kommt und dadurch einfach dann Probleme bekommt.
Das ist im Bikefitting ja auch einer der entscheidenden Punkte. Was ist jetzt meine richtige Sitzhöhe? Ja? Zu hoch sitzen und zu tief sitzen ist ja beides Käse.
Definitiv. Ich muss die richtige Einstellung finden und das meiner Meinung nach nicht nur auf dem Rennrad, sondern auch auf meinem Citybike, wenn ich damit Arbeit fahre, dann muss auch das in der richtigen Einstellung sein.
Das ist eine Berufskrankheit von mir, dass ich ja, wenn ich auf die Straße gucke und sehe, die Leute zur Arbeit pendeln oder was sie machen, das ist ja eine Krankheit, die man, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flaps daher mit Berufskrankheit.
Ja, da kenne ich die Problematik.
Ich kann ja nicht anders und ich muss ja schon die Klappe halten und nichts sagen, wenn ich mit mehreren Leuten aussage, sage, ich könnte ja Strichliste machen, zu tief, zu tief, zu tief, zu tief, zu hoch ist dann 1 von 10. Okay. 9 von 10 Strichlisten, die ich auf der Straße mir angucke, zu tief, zu tief, zu tief, zu tief.
Ja, und radeln dann wie Charlie Chaplin oder nach innen mit den Knien und stoßen schon an mit ihren Knien.
Ist aber genau wie man, wenn man weiß, was eine Varus- und Valgus-Kniestellung ist, ich kann nicht anders als den Mädels auf die Knie gucken. Also es ist ja eine Krankheit. Also wenn die,
das ganz genau. Du gehst am Ostsee entlang und du schaust, wie laufen die Leute, wie radeln die Leute und im Fitnessstudio, was machen sie da für einen Mist?
Also. Ich musste am Anfang des Gesprächs so schmunzeln, wo du sagst, wie die in die Praxis kommen und wie die bei mir gegenüber sind. Jetzt verrate ich das schon, aber selbst wenn Leute in einen Verkaufsraum bei uns reinkommen, sehe ich schon, welche Kniestellung die haben. Ja. Ich will es ja gar nicht sehen. Ich will denen natürlich ins Gesicht gucken und
ist bei mir genau dasselbe. Die Tür geht auf und ich gucke mir an, wie der zu mir reinläuft und nicht, wie sieht sein Gesicht aus.
Ja. Das ist, glaube ich, wenn man ein bisschen in der Branche ist, man kann nicht weggucken.
Nein.
Und das Gleiche haben wir auch in der Werkstatt und ich habe das auch. wenn der Reifen falsch rum montiert wurde, das sehen die blind. Also laufrichtungsgebunden, das ist ja, so, das ist, wo ich das nur mal so sagen wollte, was meine ich mit Berufskrankheit? Da kommt der Kunde, bringt sein Fahrrad in die Werkstatt und du kannst sofort sagen, Mensch, der Reifen ist falsch rum montiert. Wie, was? Das sehe ich ja innerhalb von 10 Mikrosekunden sogar. Na gut. Aber ja, das ist natürlich bei den Krankheiten so, ja, jahrelang aber falsch gefahren und dann bin ich natürlich ein Kandidat dafür, Probleme zu haben.
Jetzt wird ja das Thema Bikefitting immer populärer. Heutzutage kriegt man das zumindest irgendwie, wenn man Rennradfahrer ist, irgendwie durch einen Kumpel mit, der das vielleicht schon mal gemacht hat oder liest das in irgendeiner Fachzeitschrift. Aber für so Alltagsräder ist das ja komplett raus, ne? Beim Alltagsrad wirst du draufgesetzt, dann wird vielleicht nochmal gesagt, Sattel machen wir so hoch, dass der Hacken unten steht. Da gibt es ja gar keine Option, dass irgendjemand dir ein Alltagsrad perfekt auf dich einstellt. Also habe ich noch nicht gesehen. Also das muss schon ein Fachhändler sein, der sehr, sehr ambitioniert
ist. Genau, und das ist tatsächlich, wir können das leider nicht leisten.
Ja, schade, weil diese Leute würde ich auch immer gerne zu euch schicken.
Ja, aber
und sage denen das auch tatsächlich.
Tatsächlich ist es so, da hätte ich auch eine Lösung für, aber die Lösung ist nicht auf dem Level, wie wir die Sportler behandeln.
Kann ja auch nicht.
Ja auch gar nicht. Und ich bräuchte jetzt nicht ein Gazelle-Trekkingrad in einen Retülraum nehmen und einspannen in einem Kicker.
Wäre doch mal eine schöne Sache.
Tatsächlich ist das vielleicht so, wir schicken ja unheimlich viel Technik auf die Menschheit los. Also so ein Bikefitting ist ja noch nicht mal immer nur von meinen Augen abhängig, sondern da wird ja viel Technik eingesetzt, um klar Winkel zu messen. Ja. Für den City oder Holland oder Otto Normalverbraucher, wie Ingo das jetzt sagt, am Ende des Tages hilft es ja schon, wenn man jemanden hat, der nicht nur ein Fahrrad verkaufen kann, sondern was von Biomechanik so ein bisschen versteht und der dann vielleicht einschreitet, wenn der Verkäufer jetzt froh war, das Rad jetzt an dem Kunden zu verkaufen, aber sagt, pass mal auf, da hast du dich aber vertan. Das können wir dem Kunden so nicht geben. Der braucht die größere, die kleinere Größe, kürzer, länger, was auch immer. Und das passiert halt nicht. Und ich will aber doch auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn der Fahrradladen XYZ da vielleicht auch geschultes Personal hat. In der Regel haben die da nicht eine extra Ausbildung für genossen, sondern machen halt so viel aus dem Bauch raus, ne? Ah. Oh, ich glaube noch 2 Zentimeter höher. Diesen Satz habe ich ja schon total über. Ja, ich glaube 2 Zentimeter höher, den Satz.
Ja, glauben ist nicht wissen.
Ja, ne? Genau. Aber ich muss auch fairerweise sagen, ich habe auch unheimlich viele alte Hasen kennengelernt. Also sehr, sehr positiv, die natürlich jetzt schon 40, 50 Jahre Rennrad fahren. Kommen zum Bikefitting und ich sage, Mensch, du hast das ja perfekt hingekriegt. Wie hast du das eingestellt? Und so, ja, nur nach Gefühl. Wo ich auch sagen muss, die hatten keine technische Unterstützung, aber die haben so ein gutes Körpergefühl. Mensch, das hast du super gemacht.
Soll es auch geben, um Gottes Willen.
Und die wären natürlich auch unheimlich gute Berater für den Nachbarn auf ihrem Trekkingrad. Die wüssten dann schon, Mensch, du sitzt ja viel zu tief.
Ja.
Ein geschultes Auge ist jetzt also auch nicht verkehrt, aber am Ende des Tages macht es die Qualität des Ladens aus, ne?
Definitiv.
Und für den Endkunden leider nicht ersichtlich. Es steht ja, kannst du ja nicht ins Schaufenster deines Fahrradladens reinkleben. Wir haben Ahnung.
Kannst du schon.
Ja, ja. Schwer nachvollziehbar, ne?
Ja, das stimmt.
Aber du schickst die nicht nach Hause und sagst, hier wird Bikefitting, brauchst jetzt gar nicht wiederkommen, sondern du machst dann schon was mit denen. Das heißt, du behandelst wahrscheinlich so nach der Methode, wie du es immer machst, gibst dem wahrscheinlich sicherlich auch Übungen an die Hand, um vielleicht sich zu kräftigen und gleichzeitig dann noch den Tipp, stell mal an deinem Rad ein bisschen rum, selbst wenn du kein Bikefitting machst, dass man da irgendwie was einstellt, oder?
Genau, also ich behandle die natürlich. Also sowas muss definitiv behandelt werden, weil ohne wird es ja nicht besser. Nur das Rad zu verändern, damit löse ich ja trotzdem auch nicht die Spannung, die sich schon aufgebaut hat. Und dann behandle ich sie erst, dann gebe ich ihnen Übungen, in welcher Form auch immer, mit an die Hand und sage dann natürlich, probiert mal an eurer Position auf dem Rad was zu verändern, selbst wenn ihr nicht ins Bikefitting geht, was ich ja auch nachvollziehen kann, dass ein Rennrad-Bikefitting auch was anderes ist als für einen Otto-Normalverbraucher, aber auch der kann ja prinzipiell erstmal auf seinem Fahrrad oder an seinem Fahrrad was verstellen, um zu gucken, ob es sich verbessert oder eben verschlechtert. Das kann ja jeder. Und das rate ich ihnen dann. Und dann rate ich ihnen auch manchmal dazu, vielleicht auch nochmal in dem jeweiligen Laden vorbeizufahren und mal nachzufragen, ob da jemand Ahnung hat. Und um einfach nochmal zu gucken, ob man was verändern könnte.
Ja, das, aber Ingo hat komplett recht. Es gibt diese Lücke nicht, wo man da auch als Trekking-Radfahrer und als in Anführungsstrichen der
ambitionierte Fahrer, ja, der noch kein Rennradfahrer ist quasi.
Ne? Genau, und der fällt tatsächlich, das ist tatsächlich eine kleine Lücke, die es da
gibt. Auf jeden Fall.
Für sehr ambitionierte und für sehr sportliche Fahrer gibt es Lösungen,
ja,
aber eben für dazwischen diese dazwischen nicht so, ja, wirklich. Ne?
Das stimmt.
Was diesen Rücken angeht, da ist ja auch immer gleich die Angst, dass man irgendwie einen Bandscheibenvorfall bekommt oder schon hat. Ist das denn beim Radsportler eher so, dass du sagst, na gut, da ist jetzt wirklich Struktur kaputt oder verspannt oder sonst wie, das kriegst du irgendwie wieder hin mit viel Sport oder sonst wie? Oder gibt es da auch Fälle, die dann schon irgendwie, ja, Taubheitsgefühle im Bein sofort haben und so weiter, dass man da irgendwie einen schweren Bandscheibenvorfall schon bekommen kann?
Auch sowas gibt es natürlich. Also letztendlich muss man sagen, Taubheitsgefühle, Ausstrahlungen in die Peripherie können immer Bandscheibenvorfälle oder ähnliches sein. Kann aber auch eine Sakralgelenksblockade sein, die immer wieder auftritt. Ne? Auch dadurch kann ich Ausstrahlungen bekommen. Deswegen kann man sowas natürlich pauschal so erstmal nicht sagen, aber viele Leute haben einen Bandscheibenvorfall und merken ihn erstmal gar nicht, weil sie muskulär noch relativ gut dabei sind. Ne?
Gerade im unteren Rücken merken sie es nicht. Oben merken sie ihn ziemlich schnell.
Genau. Tatsächlich muss man sagen, oben ist dann relativ gut zu merken oder häufiger zu merken und unten macht er sich so erstmal nicht bemerkbar. Ne? Aber auch das gibt es natürlich. Auch durch eine falsche Einstellung des Fahrrads kann ich mir dauerhaft einen Bandscheibenvorfall zuziehen. Auch das ist natürlich möglich.
Aber man muss nicht, ich weiß ja auch, dass ich gerne mit Rücken zu dir früher gekommen bin. Gott sei Dank, dass ich jetzt halbwegs im Griff habe. Es ist nicht immer der Bandscheibenvorfall das Problem. Es kann auch sein, dass einfach die Struktur, ISG ist, glaube ich, bei mir so die Problemstelle immer so gewesen.
Sagen wir mal so, vermehrt ist es was Strukturelles, also Festigkeit, Verklebungen, Iliosakralgelenksprobleme, Beckenschiefstände, die dazu führen und nicht der Bandscheibenvorfall. Also klar, den gibt es auch, aber in der Regel sind es häufig eher die anderen.
Und dieser sogenannte Hexenschuss ist ja auch eher was Muskuläres, sehen klein, diese kleinen Muskeln, die da irgendwie richtig wehtun und es ist gar nicht mal…
Ist eine Schutzhaltung letztendlich, ja, ja, dann, genau. Strukturen werden zu fest, der Körper geht in eine Schutzhaltung und aus der komme ich dann nicht raus, weil es wehtut.
Ja.
Obwohl ich mich bewegen muss, mache ich es nicht, weil es eben wehtut.
Also strukturell und funktionell würde ich auch noch kurz sagen, ich habe ja im Bikefitting viele Leute, die dann in der Voruntersuchung einen Beckenschiefstand haben oder Beinlängendifferenzen haben und wir ja rauskriegen müssen, ob das strukturell ist oder funktionell. Und es ist erstaunlich, dass die Leute sagen, ja, kann man nichts machen. Ich sage, ja, geh doch mal zum Osteopathen oder geh mal zum Physio und lass mal behandeln. Und dann kommen die dann oft habe ich das, nach einem halben Jahr nochmal zum Rechecken und sage, naja, da ist kein Beckenschiefstand mehr. Also ja, war halt nicht strukturell, war halt dann funktionell. Ne?
Genau, also diese anatomisch bedingten Beinlängendifferenzen, die sind ganz, ganz selten. Dass jemand das von Geburt an hat, das gibt es natürlich, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist eine funktionelle, eine dynamische Beinlängendifferenz oder ein Beckenschiefstand, den ich mir erworben habe letztendlich.
Und für die Zuhörer im Bike-Bereich, mal eben so zwei unterschiedliche Kurbellängen montieren oder mal so eben, weil man das gerade mal so gemerkt hat, da ist ein Beckenschiefstand, da mache ich mal unter meinem linken Schuh mal so eine Platte von 2-3 Millimeter, um das auszugleichen. Vorsichtig mit sowas. Erstmal gucken, ob es nicht eher, wie du schon sagst.
Genau, weil dann schaffe ich mir auch wieder eine Problematik an.
Genau, dann, ja, denke ich, und das ist natürlich eine falsche Diagnose.
Ich habe an der Ursache nichts verändert. Genau, ne? Genau. Also
die Ursache ist nicht, dass du jetzt hier diesen Beckenschiefstand, ja, hast, sondern erstmal funktionell.
Genau, das ist nichts anatomisch Bedingtes.
Genau.
Ne? Dann könnte ich es so behandeln, aber alles andere muss ich erstmal.
Das ist im sehr intensiven Sportbereich. Also wir haben ja nun Leute, die auch viele Wattleistung bringen und das über viele lange Zeit bringen. Da kann man auch viel falsch machen.
Auf jeden Fall.
Dann gibt es ja immer das Thema wieder beim Radfahren auch so, naja, irgendwie schlafen mir meine Füße ein, die Hände werden taub und solche Sachen. Was könnte da die Ursache sein? Hast du da auch Patienten, die mit sowas zu dir kommen oder kommen die eher zu Dance und Bikefitting?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass, also sowohl als auch, glaube ich, viele kommen natürlich auch zu mir und ja, in der Regel ist da einfach wirklich das Problem, die falschen Einstellungen an den Rädern.
Taube Füße, taube Hände.
Die Beckenschiefstände, Überbelastungen. Genau, ich glaube, das ist schon so die Regel und die sind sowohl hier als auch im Bikefitting, würde ich sagen. Aber viele gehen dann nicht gleich ins Bikefitting, müssten es aber vielleicht, ne? Also das muss man auch nochmal sagen. Nehmt also lieber mal ein bisschen Geld in die Hand, gerade für eine Sache, die ihr irgendwie viel macht, ja, und die irgendwie auch so eure Leidenschaft ist. Nehmt lieber ein bisschen Geld in die Hand und macht es einmal richtig, um dauerhaft damit Spaß zu haben, als und eurem Körper was Gutes zu tun, als irgendwie an der Gesundheit irgendwie zu sparen.
Ich würde auch bei tauben Füßen, das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig, also noch mehr taube Füße als taube Hände, weil die Füße natürlich klar beim Fahrradfahren, der Otto-Normalverbraucher, der normale, ambitionierte Sportler schafft das durchaus, 200 bis 300 Watt eine Stunde zu treten. Und wenn die dann so eine harte Ausfahrt machen, die Füße müssen schon wirklich viel abkönnen. Und wenn der Schuh zu eng ist oder die Einlegesohle gar nicht richtig passt oder vielleicht du gestaucht sitzt, dann was wir gerade hatten, ne? Du sitzt zu tief und all diese Sachen, die da eine Rolle spielen, das Glied unter dem Schuh nicht richtig eingestellt ist, dann ist man natürlich, ja, wer will schon mit tauben Füßen fahren? Das ist ja sonnenklar, dass das keiner will.
Macht und
dass
man das einmal, aber keine zweimal.
Ja, ne? Und das machen aber viele Leute jahrelang und
das
sie wissen
das ist leider
nicht,
das Problem, ja.
Woran es dann liegt, ne? Und dann machen wir mal nicht Werbung fürs Bikefitting, sondern finde ich ja gut, da mal dran zu arbeiten, als so ganz platte Tipps, vielleicht einfach mal so mutig sein und ich mache den Sattel mal ein bisschen höher. Es ist zu 80-90% der Fall, dass die Leute zu tief sitzen. Was hast du denn zu verlieren, wenn du mal eine Woche sagst, ich fahre mal mit einem Zentimeter oder 2 Zentimeter höheren Sattel, um nicht das Bikefitting als Verkaufstool zu nutzen, sondern zu sagen, mach es doch mal.
Ich glaube, viele Leute trauen sich dann nicht,
genau,
so wahrscheinlich. Es stimmt ja, sie haben ja nichts zu verlieren.
Genau, deswegen machen wir den Podcast, wo ich jetzt auch sagen kann, du wirst nicht ins Krankenhaus kommen, wenn du mal ein oder zwei Wochen mit 2 Zentimeter höherem Sattel fährst. Du wirst auch nicht.
Ich sage meinen Patienten tatsächlich auch immer, probier es aus. Entweder es passiert was oder passiert nichts. Du hast nichts verloren.
Also dadurch. Wichtig ist, ich möchte das so platt den
es
Leuten
mitgeben. Es macht es nicht schlechter.
Also du wirst da nicht ins Krankenhaus kommen, wenn du mal riskierst, den Sattel 2 Zentimeter höher zu nehmen. Für viele Leute völlig absurd, das selber zu machen. Den Sattel. Und dann mal gucken, hat das irgendeine Auswirkung für meinen Schuh gehabt? Oder auch mal sagen, ich bin mir unsicher mit meinen Einlegesohlen. Nimm sie doch mal ganz raus. Fahr doch mal ohne eine Einlegesohle in deinem Radschuh. Du wirst merken, der Radschuh hat einfach mal viel mehr Platz.
Denn das hat aber der Orthopäde gesagt, muss ich mein Leben lang tragen.
Na, die Orthopäden machen schon auch viel richtig, solange die Fahrradfahren auch verstehen. Ne? Also beim Fahrradfahren ist es etwas anders wie beim Laufen. Also da ist es schon am Ende des Tages, wenn ich ein sehr hohes Fußgewölbe habe, schon wichtig, dass ich das unterstütze, gerade wenn ich viel Wattleistung reinbringe. Aber allein meine Füße schlafen ein, mal dafür zu sorgen, jetzt kaufe ich mir nicht gerade einen neuen Radschuh. Ja, nimm doch erstmal die Einlegesohle komplett raus und mach den Schuh nicht so knallefest mit diesen Boa-Verschlüssen oder mit einer Ratsche und guck erstmal, vielleicht ist dein Fuß einfach völlig wie in so einem Schraubstock drin und er will das gar nicht, weil er wird nicht durchblutet und braucht einfach mehr Platz. Und viele italienische Schuhhersteller haben das Problem, dass sie einfach zu eng geschnitten sind. Das ist ein Fakt. Und dafür brauche ich ja noch nicht mal zum Bikefitting gehen. Das kann ich ja mal so ein bisschen zu Hause mal so ein bisschen experimentieren. Das ist eine häufige Ursache. Ne? Also einschlafende Füße. Ganz häufig. Hände, ganz oft Überbelastung durch viel Druck auf dem Handgelenk. Ne? Also, was wir vorhin hatten, Rückenwinkel. Klar, je tiefer ich runterkomme, ich muss ja meine Schultern halten, kriege ich auch mehr Druck auf meine Handgelenke und alles. Das ist natürlich häufig eine Ursache.
Ja.
Entschuldigung, aber das.
Ja, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, sind Stürze. Da ist es ja aber meistens ein Impact. Und ich erinnere mich auch, dass man da ja eher eine andere Behandlungsmethode annimmt, als da jetzt in den Muskel reinzudrücken, sondern da ist auch vielleicht auch mal eine Schwellung, muss man mit, ich glaube, wie nennt sich das, wenn du Schwellungen wegmachst?
Lymphdrainage,
genau.
Also da musst du dann natürlich erstmal dann ganz anders rangehen. Ne? Da mache ich erstmal eine Lymphdrainage, schaue, dass ich auch ein Lymphtape drauf mache, Eis in welchen Formen auch immer. Also da gehe ich natürlich dann erstmal ganz anders dran und nicht gleich Vollgas rein. Aber
und ein wichtiger Punkt dabei, der mir jetzt gerade jetzt in der Sendung hier einfällt, ich hatte ja auch diesen Bone Bruise mal irgendwie nach dem Sturz, ja, ein Fastbruch im Gelenk hier, im Hüftgelenk, Kopf, wie heißt das? Oberschenkel. Hals, so, Oberschenkelhals, genau.
War das nicht der Sturz auf Mallorca, auf La Palma?
Genau, La Palma, Oberschenkelhalsbruch, bin ich gerade so mit so einem Bone Bruise, das heißt eine Erschütterung, dran vorbeigekommen zum Glück. Und dann ist es ja auch so, dass man wirklich mal 2-3 Wochen am Rumhumpeln ist. Und das ist der Pro-Tipp, danach mal zur Physio zu gehen und sie wieder diese ganzen Ausweichbewegungen, die man gemacht haben, die einfach auch Strukturen wieder verfestigt haben, wieder lockern zu lassen, weil das ist dann der Punkt, ja, du läufst halt 2 Wochen schief, weil du humpeln musst und oder mit Krücken läufst oder sonst wie. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man dann
Schonhaltung beseitigen, ja.
Ja, die Schonhaltung ja auch dazu sorgen kann, dass man dann doch wieder mit dem Hexenschuss irgendwo rumläuft, ne?
Ja.
Gut, haben wir sonst noch was man, ja, Knie überlastet. Das hat man beim Radfahren doch schon häufiger mal, dass man sich die Knie irgendwie kaputt fährt, oder?
Im Verhältnis, glaube ich, zu Fußballern und Handballern sagen, ist das völlig vernachlässigbar. Also auch Läufer.
Ich glaube auch, das Verhältnis ist ganz, ganz gering tatsächlich. Also na klar, passiert das
mal. Also es tut mal weh. Ich glaube, kaputt macht man sich nicht. Es tut aber trotzdem mal weh, oder? Aber
ja, na klar, weil ich natürlich auch eine ordentliche Muskelleistung für den Vastus Medialis habe, worüber ich einfach, da kommen wir ja, glaube ich, später nochmal drauf, den auch super gut trainieren kann. Und dementsprechend, na klar, kann mir das auch mal wehtun. Das sind aber in der Regel Dinge, die eigentlich nach 1-2 Tagen dann wieder abklingen, weil ich ihn einfach überlastet, überreizt habe.
Ja, da hast du auch schon mal mein Knie rumgedrückt, als ich sowas hatte. Und dann war irgendwie Calcium drin, hast du mir erzählt.
Ja, schwieriges Thema, weil das verstehen die meisten Leute nicht so, wenn man ihnen das erzählt.
Was? Calcium im Schranken. Knie? Verstehen die Leute nicht?
Calcium-Schranken. Ja. Okay. Ist ein Begriff der Fasziendistorsion und ist für viele Leute schwierig, sich vorzustellen, wie sowas zustande kommt.
Ja, aber ist ja ganz interessant. Kann man das erklären in einfachen Worten oder ist das zu…
Sprengt
den Podcast, ist zu komplex, ist glaube ich.
Aber das sind letztendlich einfach Ablagerungen, die du auch versucht hast, durch Behandlung wegzubekommen, ne?
Ganz grob gesagt, ja.
Ganz grob gesagt, okay. Gut, dann gehen wir mal zu den laufspezifischen Verletzungen rüber, weil das ja auch für viele unserer Hörer, glaube ich, interessant ist.
Alle Radfahrer sind jetzt total stolz, dass sie Radfahren als Sport haben, weil sie gelernt haben, weniger Verletzungen, passiert nicht so viel. Jetzt
gut, dass ich das mache.
Gut, dass ich Radfahrer bin.
Und das ist aber dann gehen jetzt in Corona, hattest du vorhin noch erzählt. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, Fitnessstudios haben zu. Leute gehen laufen und wundern sich, dass sie nach 6 Wochen irgendwie verletzt sind.
Ja, tatsächlich laufen und Radfahren. Also ich habe echt viele, die sich auch in dieser Zeit ein Rennrad gekauft haben. Ja, gut, sind Sachen, die man machen kann. Ne?
Ja,
das ersetzt quasi das Fitnessstudio gerade so ein bisschen. Die Leute gehen joggen und Rennrad fahren, ja.
Und das Rennradfahren, wie gesagt, ist nicht so schlimm. Passiert meistens nichts, außer ein bisschen Rücken und das kriegt man auch wieder gelöst.
Im Gegensatz zum Joggen, ja.
Und beim Joggen ist, glaube ich, wenn du dich da überlastest, ist aber auch oftmals, ja, dann ist es auch wirklich so wie mit meiner Achillessehne damals oder so, dann ist es auch wirklich so, wo du sagst, das nervt mal richtig.
Ich glaube, das hat mit dem Zeitfaktor zu tun und dann bin ich wieder ruhig, weil wenn ich eine Stunde Radfahren gehe, das nimmt der Körper so mit, aber eine Stunde ohne Training, ne? Aber von 0 auf 100 eine Stunde laufen macht der Körper nicht mit.
Nein, definitiv nicht. Und das ist das Problem. Die Leute trauen sich einfach zu viel zu. Die Leute denken, okay, wenn ich jetzt irgendwie 15 Minuten jogge, ich bin noch nie groß gejoggt und jetzt laufe ich mal 15 Minuten, das ist ja nichts. Das ist ja nichts, womit ich anfangen kann, sondern ich richte mich gleich irgendwie nach Kilometerzahlen und fange gleich mal irgendwie mit 6 bis 8 Kilometer an. Aber dass der Körper dafür einfach nicht gemacht ist, das ist dann das Problem. Dann wird halt, ja, läuft man mit schlechtem Schuhwerk, mit schlechten Materialien und ist eigentlich gar nicht konstituiert für eine solche Sportart, die dann vielleicht auch gerade jetzt irgendwie plötzlich 4-5 Mal die Woche zu machen, sondern, weiß ich nicht.
Ja, das versuche ich immer mit Freunden. Ne? Ich hab so Freunde, die wenig oder gar keinen Sport gemacht haben und dann fragen die mich und laufen, sage ich, ja du, lauf 500 bis 1000 Meter um den Häuserblock oder lauf jeden Morgen 10 Minuten, Viertelstunde maximal und das machst du jetzt mal ein halbes Jahr, weil, was ich mal gehört habe, kannst du vielleicht auch bestätigen, weiß ich nicht, oder ich erzähle Quatsch. Die Muskeln sind relativ schnell. Das heißt, wenn ich jetzt einen Monat laufe, kann ich rein muskulär relativ schnell von der Kraft her und auch von der Pumpe her relativ schnell einen Zehner auch laufen. Aber diese ganzen Sehnen, also diese weißen Dinge, die so gerade an den Ansätzen der Muskel, die kriegen das nicht hin. Ich glaube, so eine Sehne braucht ein halbes Jahr und um überhaupt dann vielleicht mal einen Marathon zu laufen, braucht man vielleicht bis zu Jahre, das so zu trainieren, dass die nicht kaputt gehen durchs Laufen.
Ne? Ja, also die Muskelsehnenansätze sind häufig beim Laufen das Problem tatsächlich. Klar, ein Muskel irgendwann auch, weil er übersäuert, weil die Leute einfach Regenerationszeiten nicht einhalten. Das würde der Muskel schon, also oder das würde der Körper schon schaffen, der Muskel, wenn ich Regenerationszeiten einhalte. Aber das tun die Leute in der Regel nicht und der Sehnenbandapparat, der kommt da dann nicht hinterher. Und konditionell sich vorzuarbeiten, das geht relativ gut und der Körper ist hat eine gute Memory-Funktion. Wenn man das einmal gemacht hat, dann bin ich konditionell auch immer relativ schnell wieder dabei. Aber die Strukturen können das halt irgendwann nicht mehr kompensieren. Und die Leute wollen einfach zu viel und wollen zu schnell zu viel, weil sie haben ja keine Zeit, ein Jahr darauf hinzutrainieren, ne? Dann vielleicht mal viermal die Woche joggen zu gehen. Und jetzt eben mit Corona muss man tatsächlich sagen, haben sie entweder viel Zeit und machen gerade auch sehr, sehr viel oder machen leider gar nichts. Es gibt gerade beide Extreme, die einfach so da sind. Und Joggen ist halt auch nicht für jeden gemacht, das muss man einfach auch sagen. Es gibt schon Leute, die einfach genetisch bedingt gar nicht die Gelenkkonstitutionen dafür haben, joggen gehen zu können dauerhaft und machen es aber trotzdem und machen sich damit dann eher viel kaputt.
Aber da kann man immer nur plädieren, wenn ihr das probiert, vorsichtig und fangt mit 10 Minuten an und das aber auch für 2 Monate.
Fangt mit einem Plan an. Also lasst euch einen Plan erstellen oder sucht euch irgendwie einen Plan raus. Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile echt genug Internetportale oder irgendwie, wo man sich was raussuchen kann. Aber fangt mit einen Plan an und fangt nicht einfach nur an.
Ja, und der Plan, der beinhaltet natürlich auch gleich die Ruhezeiten, wo man dann auch weiß, okay, jetzt wird mal 2 Tage nichts gemacht oder nur Rad gefahren oder
genau. Sowas. Genau, da wollte ich auch eingrätschen. Das ist vielleicht noch ein guter Punkt für unseren Podcast. Das Wort Regenerationszeit ist ja auch ein ganz wichtiger Effekt für den sehr ambitionierten Sportler, aber auch für denjenigen, der natürlich anfängt, gibt deinem Körper auch diese Ruhephasen. Und ich habe zufälligerweise dieses Buch von Graham O'Gree gelesen, hier Flying Scotsman, der da geschrieben hat, der da mal damals so einen Stundenweltrekord hingelegt hat und er gesagt, ich habe jahrelang trainiert wie ein Irrer, der bessere Sportler bin ich geworden mit mehr Regeneration.
Definitiv. Regeneration ist das A und O. Der Muskel wächst in der Regeneration, der Muskel erholt sich in der Regeneration und nicht in der Einheit an sich, die ich betreibe. Also die kann noch so hart sein. Da passiert letztendlich nichts. Es passiert in der Regeneration und das ist leider das, was die meisten Leute eben vernachlässigen, weil sie wollen zu viel. Sport wird häufig zur Sucht und dann muss ich es immer weitermachen und immer mehr machen und passieren tut aber in der Einheit letztendlich nicht viel. Außer ich übersäuere mir meinen Muskel dauerhaft und hole mir dadurch dann einen Schaden. Mhm. Und ja,
ist doch ein guter Punkt, auch hier auszuposaunen. Ne? Also auch 2 Tage nicht Radfahren ist sehr, sehr wichtig.
Definitiv, ja. Manchmal wichtiger als auch Radfahren.
Aber wahrscheinlich auch nach deinem Ansatz dann lieber sagen, ich mache mal einen Spaziergang, bleibe trotzdem in Bewegung,
auf jeden
bevor
Fall,
ich jetzt sage, ich lege nur
das
die
Füße. Nicht,
das
heißt nicht, nichts zu machen, ne? Genau. Um Gottes Willen. Aber ich kann spazieren gehen, ich kann
oder
mal
ich fahre mit dem Fahrrad
gehen.
Einfach eine Stunde locker pedalieren durch den Wald, genau. Mache ein Eis essen, was auch immer.
Es kommt ja immer auf die Intensität
immer, ne?
an, gar
Intensität
keine Frage.
Ist
ne?
ja gemein,
genau,
ne?
Es ist nicht damit gemeint, dass ich nichts machen soll.
Für den, der mit Laufsport jetzt anfängt vielleicht und sagt, jetzt gehe ich nicht in das Fitnesscenter, ist es ja definitiv falsch, 7 Tage die Woche jeden Tag 20 bis 30 Minuten zu laufen. Du hast ja gar keine Pause.
Genau. Mache ich ein und dieselbe Sportart immer und immer wieder aufeinanderfolgend, dann habe ich keinen Erfolg. Das ist das Problem. Ich kann montags laufen gehen, dienstags ein hartes Radtraining machen und mittwochs mache ich vielleicht mal nichts. Auch das wäre okay, aber ich kann auch da vielleicht eine lockere Walking-Einheit oder irgendwas anderes machen. Aber ich muss die Strukturen einfach anders fordern und ihnen trotzdem Regeneration bieten. Es gibt ja auch die aktive Regeneration, um Gottes Willen.
Und die Entdeckung hier jetzt bei uns, bei Ingo und bei mir, das ist jetzt ja Zufall gewesen, dieses Rudergerät, was wir da haben, das ist ja ein Geschenk des Himmels, wenn du Radfahrer bist. Dass du einfach mal was für die Arme machst. Also ist ja hervorragend.
Du machst für den Gegenspieler was. Das genau. ist das Gute. Ne? Auf dem Fahrrad hänge ich vorne,
genau,
habe sehr viel Druck im Brustbereich. Ich komme quasi in eine krumme Situation, die ich auch am Arbeitsplatz schon einnehme oder in meinem Alltag einnehme. Ne? Wir sind immer vorne und ich komme nicht in die Aufrichtung. Unsere große Problematik ist, uns wieder gerade zu machen, uns wieder aufzurichten. Ne? Und das tue ich natürlich mit dem Rudergerät.
Jetzt die wichtige Frage an die, die alles weiß.
Rudergerät ist ein sehr gutes Trainingsgerät,
auf jeden
oder?
Fall.
Ja, das kommt später ja auch nochmal hier, wenn wir so ein bisschen über Vorbeugung reden. Da geht es dann um Alternativsportarten und so weiter. Jetzt nochmal die ganz wichtige Frage an die, die alles weiß, das mit der Regeneration.
Alles weiß.
doch.
Wie vieles weiß.
Vielleicht.
Das mit der Regeneration hältst du auch immer so ein für dich selber?
Natürlich nicht.
da sind wir wieder.
Nein, Scherz beiseite. Mittlerweile bin ich jemand, der sich da sehr akribisch probiert, dran zu halten schon. Ja. Oder eben auch Alternativen probiert zu finden, über Yoga, über einfach andere Sportarten, die eben auch regenerativ wirken, eben die aktive Regeneration, weil ich schon gemerkt habe, dass es meinem Körper einfach gut tut und er das so auch nicht weiterfahren kann, je älter man wird. Also das funktioniert alles bis zu einer gewissen Grenze, aber drüber hinaus halt einfach nicht.
Aber dieser Punkt, zu wissen, jetzt ohne Trainingsplan, und ich bin ja auch so ein Typ, der ohne Trainingsplan trainiert und relativ viel trainiert, diesen Punkt nicht zu überschreiten, ist zu sagen, ich mach jetzt doch diesen, heute fühle ich mich nochmal gut und ich mache mal einen großen Lauf. Und da habe ich ganz oft in der Vergangenheit auch diesen Punkt gehabt, oh, diesen Einlauf hätte ich nicht machen dürfen.
Ja, genau.
Also, und das ist ganz schwierig, das selber abzuschätzen.
Es ist ein großer Lerneffekt, man muss sehr auf seinen Körper hören. Und manchmal ist es auch gut, auf den Partner zu hören, der einen dann eher auch dazu zwingt, weil man es selber vielleicht dann doch nicht schafft, weil es ist meistens unabdingbar, auch mal Regeneration zuzulassen, vor allem je älter man wird.
Ja, wichtiges Thema. Die Verletzung, die du beim Laufen siehst, Achillessehne haben wir ja schon mal besprochen und wir haben auch schon besprochen, dass die Behandlung keinen Spaß macht, aber dass es auch weggeht, schnell hingehen. Ich habe hier noch Läuferknie und sowas wie Shinsplint noch stehen, dann wieder Rücken. Zum Thema Rücken kommen wir auch nochmal im Detail. Das heißt, den würde ich jetzt hier nochmal ausklammern, weil wir den eben ja beim Bike auch schon ein bisschen hatten. Was macht man denn beim Läuferknie? Ist das dann was du behandeln kannst und da Ursachen beseitigen kannst auch wirklich? Oder ist das auch wieder so eine Sache, wo man selber dran arbeiten muss und Krafttraining vielleicht machen muss, anderes Schuhwerk oder andere Lauftechnik?
Genau, manch einer muss tatsächlich sich auch eine andere Lauftechnik aneignen, ne, um gewisse Strukturen wieder zu entlasten letztendlich. Ne. Läuferknie, häufig ist der Traktus betroffen, der einfach zu viel
Traktus
Spannung.
Traktus ist der Außen?
Der äußere Muskel, genau, auf der Außenseite, der eh schon zu viel Festigkeit neigt und letztendlich muss ich schaffen, den wieder zu entspannen. Das kann ich aber auch nur, wenn ich schaue, ob ich an meiner Fußstellung was verändern kann. Ne. Ob ich vielleicht Stabi-Training oder Training für die Füße machen muss, gucken muss, dass ich eben nicht mehr so nach innen laufe, vielleicht wieder etwas weiter nach außen oder ich laufe zu weit nach außen und muss daran was verändern und deswegen muss man immer ganzheitlich gucken und schauen, wo es herkommt letztendlich.
Der Traktus, also dieser äußere Muskel, ist doch auch einer, der beim Radfahren, glaube ich, auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das verkürzt das richtige Wort ist, aber auch ein bisschen.
Fragen wir doch mal einen Profi da drüben.
Iliotibialis.
Korrekt.
Iliotibialis. Der auch, glaube ich, ein bisschen in Mitleidenschaft. Also ich weiß.
Ich wusste nicht, dass ich hier geprüft werde, aber gerne.
Ja. Gut gemacht.
Ich wollte das nochmal kurz zu Ende bringen. Den Traktus, das ist doch einer, der beim Radfahren auch gerne mal ein bisschen hart und mit in Anspruch genommen wird.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich weiß, wenn du den behandelst, das tut auch richtig weh, wenn du da einmal so sozusagen den mit dem Daumen oder wie auch immer drüber gehst. Das heißt, das spielt doch auch eine Rolle bei Triathleten, die sich den irgendwie verkürzen oder ja zu hart beanspruchen, dass das dann wieder das Laufen beeinflusst.
Auf jeden Fall, weil ich auch darüber wieder eine Beckenproblematik bekommen kann und dann dadurch mein Laufstil wieder verändert wird, ja.
Also ja, das heißt, das ist dann
Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite, seitlich frei machen, frei halten, damit ich keine Problematiken bekomme, ja.
Das kann man ganz einfach testen. Also, wenn man weiß, wie das geht, ist der Test so banal. Der heißt Thomas-Test tatsächlich. Legst du dich auf den Rücken, auf zum Beispiel auf so eine Behandlungsliege Und dann, wenn die Beine dann angewinkelt sind, dann lässt du ein Bein runtergehen. Und wenn der Iliotibialis, ich sag jetzt mal, verkürzt ist, dann siehst du, dass dein Knie nach außen geht. Also es geht halt nicht gerade runter, sondern das Bein
schert aus.
Und das ist ein Handgriff, dann siehst du sofort, dass es verkürzt ist. Kann ich natürlich.
Kannst du bei 10 Leuten machen und bei 9 ist es.
Genau, also natürlich. Und warum ist
es? Ich habe jetzt noch nicht ganz genau verstanden, wie die Übung geht, aber das.
Also es ist jetzt auch schwer zu erklären, aber die Übung heißt Thomas-Test.
Kann man ja auch mal googeln.
Genau.
Die Übung ist total simpel, wenn man das unbedingt mal machen will. Was ist denn das Ergebnis beim Radfahren davon? Naja, wenn Tractus iliotibialis sehr, sehr verkürzt ist und das Bein schert aus, ja, was glaubst du denn, wie deine Kniebewegung beim Radfahren ist? Ob du denn auch wirklich gerade pedalierst oder ob du dann so pedalierst, als wenn du eine Bratpfanne am Bauch hast, ne? So nach rechts und links.
Ja, und auch dadurch rufe ich mir dann so eine Problematik hervor, ne?
Problematiken auch in der Hüfte und in wo nicht überall, ja, ne? Und der Test ist ziemlich simpel, aber gut, das ist dann natürlich auch irgendwie der Job des Bikefitters. Also ich meine,
irgendwas
muss der ja auch mal können.
Die größte Angst, die man ja natürlich bei Laufverletzungen hat, ist ja tatsächlich das, was ich beim Rad nicht kenne, dass man irgendwie eine Stressfraktur, also ich weiß nicht, ob Stressfraktur und Ermüdungsbruch das gleiche ist oder ob das unterschiedliche Sachen sind. Ich weiß, dass man diese Angst beim Laufen und das auch ganz oft bei Profi-Marathonern und so weiter mal hört, dass die sich tatsächlich durch zu viel Training tatsächlich Knochen brechen oder anbrechen oder zumindest so einen Haarriss haben.
Ja, ist ganz, ganz häufig tatsächlich, weil einfach die Strukturen überlastet werden und zu viel Zug entsteht und auch durch Zug auf den Muskelsehnenbandapparat quasi kann einen Knochen brechen, wenn er ermüdet ist letztendlich.
Das heißt, da sind sogar die Muskeln im Spiel, also es ist nicht nur der Aufprall beim Laufen, Fuß ist, glaube ich, kann auch die Belastung durchs Laufen einfach sein, dass der Knochen bei jedem Auftritt wahrscheinlich ein bisschen
was mitkriegt. Also es gibt sowohl als auch. Ne?
Es können auch die Muskeln einen Knochen brechen.
Ich kann quasi auch so viel Spannung, also der Knochen ist ermüdet, weil er schon viel Druck und viel Zug abbekommen hat, und wenn ich dann quasi einen Hartspann auch in den Strukturen bekomme, dann kann das auch dazu führen, dass irgendwann dann ja letztendlich schon durch eine Stoßbelastung so ein Knochen dann aber auch in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Und da muss man tatsächlich sagen, Shinsplints, was ja hier steht, führen häufig, also das ist ja eine Knochenhautentzündung
am Schienbein,
genau, somit eine der typischsten Laufverletzungen tatsächlich, die auch sehr, sehr langwierig sind, und da ist es tatsächlich so, dass die Knochenhaut quasi den Knochen so lange reizt, bis er müde wird und brüchig in Anführungsstrichen wird und sowas dann sehr gerne und sehr häufig eben zu solchen Ermüdungsbrüchen führt und dann eben zu einer langen Laufpause.
Und dann bricht das Schienbein durch?
Also
sieht man das häufig oder?
Durch ist halt immer so schön gesagt, ne? Aber dann entstehen ja da wirklich Bruchsituationen, ja.
Okay.
Sehen tut man das tatsächlich häufiger, ja, und sehen kannst du es auch häufig, weil so eine richtige Beule entsteht.
Okay.
Ich hatte das zwischen 15 und 20, wo ich viel gelaufen bin, da hatte ich das direkt da, wo Schienbeinrauigkeit ist. Das kann man merken, wenn man dann praktisch unter das Knie fasst, da ist so ein Knubbel. Da hatte ich solche Schmerzen, wenn ich auch nur ansatzweise dran getippt habe. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Und da war ich auch beim Arzt, der dann einfach gesagt hat, es ist völlig überlastet. Also es ist schon auch kurz davor, völlig zu versagen.
Ja.
Der Knochen einfach. Völlige Überlastung. Also es ist nicht, also ich wollte.
Wo wir wieder bei Regenerationszeit wären.
Regeneration, und tatsächlich komme ich ja in Anführungsstrichen dann zu dir als zur Behandlung.
Dann komme ich nicht drum hin.
Weil ich den Fehler gemacht habe, einfach mich zu überlasten.
Ja, genau. Dann muss ich erstmal gucken, dass ich Stress aus den Strukturen rausnehme. In der Regel sind das keine Brüche, die sich verschieben oder so, sondern die heilen dann wieder zusammen. Aber dann muss ich natürlich erstmal eine deutlich längere Regeneration in Kauf nehmen, genau.
Das ist ja so ein typisches Läuferthema. Ich habe einen Freund, der wohnt da in der Nähe vom Hermannslauf. Das ist, glaube ich, wo genau, ich weiß nicht, wie die Gegend da heißt, Richtung Bielefeld raus. Und nach dem Hermannslauf den Montag drauf die Praxis voll mit diesen Läufern, die sich einfach überlastet haben an so einem Tag.
Genau, das ist, ich denke mal, ein ambitionierter Hobbylauf, und da nimmt dann halt jeder dran teil, der eben Hobbysportler ist, und manchmal ist es dann halt zu viel.
Tja, warum Das ist wirklich interessant, weil ich es ja selber auch schon gerne mal geschafft habe. Warum schaffen wir Menschen das immer, uns zu überlasten und sehen die Grenze nicht? Warum laufen wir? Ist das denn wahrscheinlich dieses Wettkampfgehen? Man ist natürlich auch voll mit Endorphinen und sonst wie und geht über die Schwelle hinaus dann wahrscheinlich.
Ja, genau, ne? Beziehungsweise weil Sport einfach einen Suchtfaktor hat. Einen ganz, ganz hohen Suchtfaktor tatsächlich. Okay. Und für viele Leute ist Sport einfach Stressbewältigung, Aggressionsbewältigung, Alltagsbewältigung. Jetzt, wenn wir wieder beim Corona-Thema sind, ne, für viele ist es einfach belastend und die müssen ihre Last irgendwie loswerden. Und das tun viele einfach eben in Sachen Sport. Und dann überreize ich meinen Körper meistens völlig. Und das geht bis zu einer gewissen Grenze gut. Das kann ich auch alles, das kann der Körper auch kompensieren. Auch lange kompensieren unter Umständen. Aber irgendwann kann der Körper es einfach nicht mehr kompensieren und dann geht's völlig nach hinten los.
Ja. Okay, dann würde ich jetzt nochmal das Thema Rücken. Nochmal, obwohl wir es ja beim Radfahren und Laufen schon mal kurz angesprochen hatten, jetzt ist es so, ich erinnere mich auch schon mal, dass ich bei dir war und ich weiß nicht, was es war, das Knie oder sonst wie. Ich glaube, das war auch irgendwie so eine leichte, also nichts Schlimmes am Knie, aber das auch mal behandelt und hast mir gesagt, komm, wir gehen mal an die Beinpresse und ein bisschen Krafttraining oder was auch immer. Und dann habe ich 3 Sportarten. Ich war schon sehr ambitioniert. Schwimmen, Radfahren, Laufen und sonst wie. Und dann guckst du dir meine Oberschenkel an und guckst dir die Muskeln an und sagst, das ist ja alles Pudding.
Das kann ich öfter sagen, zu vielen ja. Leuten, ja.
Wo man
ja, muskuläre Disbalance, ein großes Thema.
Ja, genau,
Thema.
Wo du dann einfach sagst, oh, ist ja alles, alles.
So habe ich das gesagt, das war aber nicht nett von mir, ne?
Ja, aber wir sind ja auch relativ ja auch cool miteinander.
Ja, stimmt.
Das geht dann auch. Ich glaube, bei anderen hättest du das vielleicht ein bisschen diplomatischer ausgedruckt.
Nee, mittlerweile bin ich da sehr ehrlich.
Ja, nee, das ist war für mich so eine ganz interessante, also das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich schon vielen erzählt habe, wo ich gesagt habe, okay, da denkst du, du machst 3 Sportarten, irgendwie muss man doch immer irgendwie ein bisschen Krafttraining machen, ausgleichen, was auch immer. Jetzt haben wir jetzt hier natürlich über Rücken schon gesprochen, dass das ja so ein Ding ist, wo man auch vielleicht ein Leben lang dran arbeiten muss. Und die Brücke dazu ist ja auch, dass man denkt, ja, jetzt mache ich Triathlon, ne? 10 Stunden, 5, 6, 7 Stunden die Woche. Bei mir sind es meistens 10. Im Sommer vielleicht auch mal 15, 16 Stunden, die ich vielleicht auf dem Rad geschwommen und gelaufen bin und denke so, naja, krieg ja trotzdem vielleicht irgendwie. Und da kommen ja Leute mit dem Sixpack zu dir auch, die dann irgendwie Rückenschmerzen haben, die eigentlich super trainiert sind. Und die holen sich das dann ja vielleicht gar nicht nur beim Sport, sondern es gibt ja auch irgendwie diesen Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Man denkt, ja gut, 10 Stunden Sport die Woche kriege ich schon alles ausgeglichen, aber ich sitze ja trotzdem vielleicht 8 Stunden jeden Tag, was dann 40 Stunden sind, sitze ich irgendwie blöd auf meinem Schreibtischstuhl.
Das ist halt tatsächlich das Problem. Wir sitzen zu viel. In jeglicher Lebenslage sitzen wir. Ob wir beim Arzt 2 Stunden warten, bis wir dran sind, wir sitzen. Ob wir in der Firma 8 Stunden sitzen und sind vielleicht einmal auf Klo gegangen und haben uns noch einen Kaffee geholt. Da sitzen wir wieder und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Sitzen ist tödlich für den Körper. Wir sind dynamisch gemacht, aber wir machen uns statisch und das ist einfach eine
Katastrophe. Das heißt, da kannst du behandeln, wie du willst und wir können auch Übungen machen, wie wir wollen, wenn wir da nicht ein bisschen gegensteuern und vielleicht auch tagsüber mal sagen, na gut, wir gehen mal zum Mittagessen einen kleinen Spaziergang machen oder stehen mal auf und bewegen uns einmal durch. Das heißt, das ist auch ein Punkt, wo gar nicht der Sport die Ursache für den Rücken ist, sondern vielleicht auch der Alltag, weil man einfach sich zu wenig bewegt.
Ja, man muss immer den Alltag mit einbeziehen. Und letztendlich muss man ja sagen, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens auf der Arbeit. Und da muss ich einfach optimal eingestellt sein, in welcher Form auch immer, ob der Stuhl, ob der Schreibtisch, wie ne, was auch immer so mein Arbeitsfeld bedingt. Da muss ich einfach gute Voraussetzungen schaffen und da fehlt es meiner Meinung nach auch mittlerweile einfach so ein bisschen an den Voraussetzungen, an den Möglichkeiten, die irgendwie geschaffen werden.
Aber die Möglichkeiten sind doch sehr einfach. Also einen verstellbaren, höhenverstellbaren Schreibtisch.
Hat heute fast jeder oder haben viele mittlerweile.
Den gibt's auch für bezahlbares Geld bei IKEA. Da muss ich jetzt ja nun nicht gleich
elektrisch sogar
3.000 Euro Schreibtisch
haben. Ich wollte gerade sagen, früher war immer die Ausrede, ich muss den ja hochkurbeln, da habe ich keine Lust zu. Ne? Ich meine, heute gibt es einfach auch alles elektrisch.
Ohne jetzt IKEA-Werbung zu machen, aber also einen Schreibtisch schön verstellbar zu haben, ist ja nun wirklich kein Hexenwerk.
Nee, um Gottes Willen, gar keine Frage. Ne? Und wenn wir uns heute überlegen, die Tendenz geht dazu, 60% zu stehen, beziehungsweise mich zu bewegen und 40% zu sitzen, beziehungsweise in diesen 40% ist die Bewegung auch mit noch eingerechnet, dann machen, möchte ich sagen, alle Leute was falsch auf ihrer Arbeit. Also die meisten Leute sitzen und das nonstop und keiner, der auch einen verstellbaren Schreibtisch hat, fährt ihn irgendwie mal hoch. Vielleicht mal für eine halbe Stunde, aber danach sitze ich wieder.
Ingo und ich, wir haben uns schon bekabbelt, was das angeht. Jeder in der Firma hat hier einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Da sitzt der Chef. Und ich habe ihm schon gesagt, ich kann die Mitarbeiter schon eine Tafel schreiben, die den ganzen Tag sitzen. Und zwar jede Woche. Den nicht hochfahren.
Und das muss ich tatsächlich sagen. Ingo war mit einer der Ersten, der mir erzählt hat, ja, also sitzen, das ist nichts für mich. Ich stehe jetzt den ganzen Tag. Und dann laufe ich rum beim Telefonieren und mache alles immer in Bewegung und stehe.
Mal
und
besser, das tut mal schlechter. Mir. Manchmal sitze ich auch rum.
Ja, klar, gar keine Frage. Aber tatsächlich warst du mit so einer der Ersten, der mir das erzählt hat, ja, das ist nichts für mich.
Der Witz ist, wir haben es ja bei uns in der Firma irgendwann eingeführt, dass ich gesagt habe, ich hätte gern so einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und dann ging das so weiter. Und mittlerweile hat, glaube ich, fast jeder bei uns so einen, das haben wir jetzt so nach und nach eingeführt, aber wir reden auch über eine Entwicklung, das war nicht immer so, das ist in den letzten 4-5 Jahren bei mir selber, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss das haben, mal stehen, mal sitzen, ich habe auch so ein Hocker, also so ein Sattelstuhl, also gar nicht so einen richtigen Stuhl, wo ich kann mich gar nicht mehr sozusagen tief
hinsetzen. Wo hat er sich das wohl abgeguckt?
Genau, den hat Dan tatsächlich damals schon zu noch nicht, also als wir noch gar nicht zusammen hier gearbeitet haben, habe ich mir so ein Ding schon gekauft, weil ich die da mal gesehen habe. Und das sind so Dinge, die aber auch jetzt erst einem bewusst werden und die jetzt auch erst die Runde drehen. Ich glaube, die Arbeitsplätze werden mittlerweile auch in vielen anderen Büros ergonomischer. Tatsächlich ist es witzig, dass die Möglichkeit, das zu schaffen, nicht bedeutet, dass sie auch genutzt wird.
Ja.
Wahrscheinlich wird sie dann genutzt, wenn die Leute die ersten Probleme kriegen.
Ne? Das ist ja
aber
immer.
Selbst dann
das
noch
ja,
nicht mal. Das muss ja, ich leider
aber
sagen.
Ich glaube,
mehr, ja, aber auch nicht immer.
Okay.
Wenn die Probleme wieder weg sind, schläft das Ganze wieder ein. Dabei habe ich das ja da stehen. Warum soll ich dann da nichts dran verändern? Also für mich, ich meine, ich habe einen sehr dynamischen Job. Ich sitze fast nie und bewege mich permanent. So, für mich ist das unverständlich, aber auch typabhängig, glaube ich einfach, weil ich einfach so bin. Ich könnte mir niemals vorstellen, irgendwie 8 Stunden einen Schreibtischjob zu machen. Da ist doch Steifigkeit, Schmerzen schon vorprogrammiert.
Ja, nun arbeitest du in der, was weiß ich, Verwaltung, Bank, keine Ahnung, Sekretärenjob, I don't know, wo der Arbeitgeber das nicht eingerichtet hat, dann muss man da vielleicht auch mal vorstellig werden und sagen, hier, da müssen Sie mal an die Mitarbeiter denken. Da muss was passieren.
Auf jeden Fall. Ja, also das ist mit immer das Erste, was ich mache, wenn ich höre, jemand ist irgendwie Abteilungsleiter oder hat irgendwelche Einflüsse in seinen jeweiligen Firmen, an die Prävention der Mitarbeiter zu denken, weil nichts ist teurer für einen Betrieb, wenn der Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele Tage.
4 Wochen Ausfall ist auch nicht schön.
Und 4 Wochen muss man sagen, ist noch nichts.
Also ich weiß ja nicht, was du für Erfahrungen mit Bandscheibenvorfall hast, aber in der Regel sind es 3 Monate.
Länger. 4 Wochen ist ja nichts.
Ich muss ja zugeben, ich bin jetzt seit 15, 16 Jahren selbstständiger Unternehmer und klein angefangen und aber schon relativ nach 1-2 Jahren Mitarbeiter auch gehabt. Da macht man sich auch gar keinen Kopf drum. Weswegen wir jetzt hier höhenverstellbare Schreibtische haben, ist halt auch, dass ich vor 10 Jahren, und das hast du ja auch mitbegleitet, dass ich wirklich auch einen Bandscheibenvorfall mich hier mit unserem Kind irgendwie verhoben habe und sonst wie und einfach gar nichts mehr ging. Und auch viel, viel sitzend gearbeitet habe und mir dadurch Probleme eingehandelt hatte, trotz viel Sport. Deswegen auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier zu sagen, 8 Stunden, 10 Stunden Sport die Woche reicht alleine nicht. Man muss tatsächlich überall ganzheitlich arbeiten.
Im Verhältnis zu dem, was man sonst
aber sitzt. Aber welcher Unternehmer hat diese Leidensgeschichte? Ne? Wenn ich jetzt nicht
das
zufällig
halt
Rücken
Problem.
Gehabt hätte, hätten wir hier wahrscheinlich erstmal keine höhenverstellbaren Schreibtische. Es sei denn, es hätte jemand eingefordert, hätte ich auch nicht Nein gesagt. Wenn ich jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Rückenbeschwerden oder das ist auch heute noch so, es kommt jemand und sagt, ich möchte diesen speziellen Stuhl haben, dann kriegt er den in der Regel auch. Und das ist
ja,
aber am
weil
Ende
du
Glückssache.
Da mittlerweile Wert drauf legst. Ne?
Und ja, ich und finde, weil ich selber erfahren habe. Und wenn ich selber nicht erfahren hätte und du das auch vielleicht und auch der behandelnde Physiotherapeut oder der behandelnde Arzt einen da vielleicht auch nicht drauf stößt und sagt, Mensch, du sitzt ja den ganzen Tag, dann wäre es vielleicht auch, weiß ich nicht, also vielleicht hören ja hier der eine oder andere Unternehmer auch zu, der sagt, okay, ist vielleicht eine gute Idee, das mal irgendwie einzurichten. Man muss ja nicht jetzt gleich 20 Schreibtische bestellen, man kann das ja nach und nach einrichten.
Ergonomische Arbeitsplätze ist, glaube ich, heutzutage kein Fremdwort mehr, in keiner Firma mehr.
Ja. Die, nee, was, aber trotzdem, bisschen, ne? Ja, aber trotzdem gibt es noch, also ich habe genug hohe Leute bei hohen, bei großen Firmen, wo einfach nichts passiert. Ne? Und ich finde, als Arbeitgeber oder als Chef hat man auch eine Sorgfaltspflicht den Mitarbeitern gegenüber. Definitiv, ne? Und ich bin, sorry, das dass ich das jetzt, ja, sorry, dass ich das jetzt mal so sage. Ich bin ein guter Chef, wenn ich mich um meinen Mitarbeiter sorge und wenn ich darauf achte, dass er auch irgendwie immer volle Leistung bringen kann. Und das kann er nur, meiner Meinung nach, wenn ich ihm auch die bestmöglichen Möglichkeiten biete, um seinen Job irgendwie vernünftig auszuführen. Und ihm vielleicht auch, also ne, ich sag mal, so eine Arbeitsplatzeinrichtung ist das eine. Das nächste ist irgendwie auch Bewegungsmöglichkeiten anzubieten, innerhalb der Firma vielleicht. Oder eben, ne, sei es nur, dass einmal die Woche jemand zur Massage kommt. Oder gibt ja viele Möglichkeiten, ist ja vielleicht auch zu lang, das auszuschweifen. Aber ich habe eine Sorgfaltspflicht für meinen Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter ist mein höchstes Gut. Weil ohne den wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin.
Ja, das stimmt. Und das sehen aber auch viele Unternehmer nicht so.
Nee, ja, natürlich nicht. Aber ne, das ist einfach so. Und der kostet mich letztendlich deutlich mehr, je länger er nicht da ist. Das muss man einfach auch sagen. Und manchmal ist Prävention günstiger als Geiz.
Absolut.
Gut. Ja, dann würde ich später zum Thema Prävention, jetzt mal nochmal, was Übungen und so weiter angeht, da kommen wir im letzten Punkt nochmal drauf, dass man natürlich den Rücken auch abseits vom Triathlon, vom Schwimmen, Radfahren, Laufen sicherlich auch Übungen machen kann, um da noch was zu tun, um natürlich jetzt vom Bewegen und Stehen, wie gesagt, Arbeitsplatz dynamisch halten, wirklich 8 Stunden zu stehen ist, glaube ich, auch keine Lösung. Aber
nein.
Mal
alles,
stehen,
was man am Stück zu lang macht,
genau,
ist nie gut.
Mal stehen, mal sitzen, finde ich übrigens auch im Einzelhandel. Habe ich auch letztens einen Freund, Freundin von mir, die halt, denen ist es verboten, arbeitet hier im Outdoorhandel oder in Hannover.
Sich hinzusetzen.
Es ist verboten, sich hinzusetzen, ja, auch wenn kein Kunde da ist,
gehört.
Wo ich
schlimm,
auch
oder?
Sage, naja, wenigstens so ein Stehhocker das mal ist, oder ja. Irgendwas ist auch.
Würde ich kündigen, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann man heute nicht machen, weil weiß ja nicht, ob du noch einen Job kriegst, so.
Ja.
Aber wäre für mich ein Grund zu kündigen.
Das ist ja, also man kann ja nicht jemand sagen,
im Einzelhandel ist das
am Stück
stehen. Im Einzelhandel ist das
ganz
oft noch
so.
Ja,
ich habe das schon öfter gehört tatsächlich, schlimm, ne?
Wo man keine Sitzgelegenheit hat und sonst die, und das, sowas finde ich dann auch schon doof. Also deswegen, aber wie gesagt,
krass.
Gibt so verschiedene, gibt ja auch diese kleinen Tricks, ne? Nicht den Fahrstuhl nehmen, zu Fuß gehen, den Drucker nicht am Arbeitsplatz haben, sondern einmal
im nächsten Raum.
Im nächsten
das ist ja
Raum,
eine ganz
dass man hinmarschieren
Idee,
muss.
Den Drucker nicht im Büro zu haben, das ist ja die dümmste Idee.
Ja, aber so steht es auch.
Ha?
So stehe ich auf und bewege mich.
Ja. Wir haben diese kleine Diskussion, weil diese Firma hat einen Drucker extern, wo man hingehen muss.
Das hat mehrere Vorteile.
Und ich habe doch einen Drucker in meinem Büro.
Aber dann läuft auch so genug rum. So, deswegen ist
deswegen
es nicht so
akzeptierst
schlimm.
Du
und
das,
er
ne?
hat einen Sattelstuhl und er hat seinen Schreibtisch, bewegt den auch mal tagsüber, deswegen darf er auch einen Drucker im Büro haben.
Also ich habe auch nicht perfekten Rücken, deswegen stehe ich, glaube ich, so 80%.
Ja. Ja. Aber tatsächlich, der Drucker hat 2 Gründe. Dass der steht bei uns in,
ja,
so einer Art,
Ozon natürlich,
steht
ja.
In so einer Art Serverraum, ist natürlich hier so ein Laserdrucker. Da gehe ich auch Luft anhalten rein, nehme die Papiere wieder raus, Luft anhalten raus, weil du riechst dieses Ozon ja sogar auch. Und das finde ich schon gut, dass das nicht im öffentlichen Raum steht, weil da ist so eine Lüftung, die das auch nach außen transportiert. Und tatsächlich, das ganze Büro marschiert, egal wer von wo. Manchmal
stimmt
liegen
nicht.
Da natürlich die Zettel auch gesammelt drin, so 3-4 Stück.
Man trifft sich auch, ist auch ein guter.
Ja.
Ja.
Darf man
jetzt
in der aktuellen Zeit,
nicht,
ist es irgendwie blöd, aber im Normalfall ist es tatsächlich auch kommunikativ, das stimmt.
Ja. Kann ich nicht so viel mitreden, ich kopiere nicht so viel am Tag.
Ja.
Oder drucke.
Ja, wir sind schon knapp an der 2-Stunden-Grenze hier.
Ja.
Aber es kommt,
haben noch nichts geschafft.
Ein bisschen was kommt noch, aber wir schaffen das schon. Aber bis jetzt finde ich es super interessant.
Wie kann ich denn als Radfahrer selber testen, ob ich denn ein bisschen Rumpfstabilität habe, ob ich ein Waschlappen bin? Was mache ich da für eine Übung?
Das ist jetzt aber nicht der Punkt, den wir hier gerade besprechen.
Wir hatten Rumpfstabilität, Rücken.
Genau, wir hatten den Rücken und die Übungen vorbeugen Verletzungen.
Weil
das,
ich finde es ja im Podcast immer gut, wenn die Leute jetzt irgendwie den Podcast unterbrechen, ich mache den Test. Ich mache die Übung.
Nee, aber tatsächlich ist ja der Punkt Vorbeugen, Vermeidung von Verletzungen, da sind dann die Gesamten, da wollte ich jetzt das alles mit den Übungen,
hau rein.
Planke und so weiter, kommt alles noch.
Planke.
Ja, ja, also tatsächlich, weil ich glaube, wir hätten das jetzt schon ein bisschen mit unterbringen können, aber ich glaube, wenn man so einen Punkt hat mit Vorbeugen, Vermeidung von Verletzungen, wenn man da alles gesammelt für Rücken, für Knie und so weiter runterbringen, ist das vielleicht eine ganz gute Sache, wo man auch im Nachhinein nochmal hinspringen kann.
Solange wir nicht über Yoga reden, ist alles gut.
Ja, das kommt auch noch, das Thema. sind wir jetzt bei den, so, ich muss mal kurz die Zeit hier richtig aufschreiben, dass ich das nicht falsch habe. Ich habe hier noch den Punkt, der jetzt mal unabhängig von Sportverletzungen ist, körperliche Disbalancen. Was passiert denn, wenn ich künstliche Gelenke habe, andere Ursachen, zum Beispiel unerkannte andere Krankheiten und so weiter. Beinlängendifferenz, Beckenschiefstand.
Beinlängendifferenz, Beckenschiefstand hatten wir eben schon
gesagt. Oder so wie ich.
Ganz oft funktionell, nicht strukturell.
Ja, ja, ja. Aber tatsächlich künstliche Hüfte, Knie. Kann ich so jemanden noch so aufbauen, dass der wieder joggen kann? Radfahren würde ich denken, geht?
Radfahren funktioniert definitiv. Joggen, also mit den künstlichen Gelenken ist mittlerweile schon einiges möglich. Ich habe Patienten, die fahren Ski, die spielen Golf. Da geht wirklich vieles. Joggen muss man,
ja vielleicht auch nicht mehr sein.
Ja, genau. Muss man einfach mal so dahinstellen. Muss man immer, also ne, was will man, was braucht man noch, was wo will man noch hin? Ne? Muss man das noch machen oder reicht auch das Walken vielleicht? Sagen wir mal so, es geht alles, solange ich genug Muskulatur habe, um das Ganze irgendwie auch zu schützen.
Das ist dann wieder die Arbeit, die Dan sich auch machen müsste, um vielleicht zu joggen, richtig ja, Muskeln aufbauen.
Also, und sagen wir mal so, ich glaube, mit einem künstlichen Gelenk würde ich es nicht unbedingt empfehlen. Um hier mal wieder von Dan abzulenken, der Arme.
Sei froh, dass wenn wir diese Pudding-Geschichte mit Ingos Oberschenkel mit mir nochmal vergleichen wollen, ja, also könnte ich ja wohl
wolltet
auch.
Wolltet ihr eure Hosen hier ausziehen, ja, um zu vergleichen?
Aber da werden wir nochmal feststellen, wer Pudding hat. Ich werde doch hier nicht runtergebuttert jetzt.
Nein, so soll es auch nicht gemeint gewesen sein.
War schon okay.
Sagen wir mal so, man muss immer alles ganzheitlich betrachten, viele Verletzungen, viele Probleme können einfach auch andere Ursachen haben. Deswegen muss man einfach immer so ein bisschen ganzheitlich sich das anschauen und deswegen bin ich eigentlich auch froh, mittlerweile so ein bisschen in einem osteopathischen Bereich zu arbeiten, weil man sich da das Ganze einfach doch auch ganzheitlicher anguckt. Ja, ich sag mal, Fußprobleme, auch Achillessehnenprobleme, Fersenspornprobleme können
stimmt,
immer Probleme. Mit dem Darm sein können immer Darmprobleme begleitend haben, können auch schwere Darmprobleme sein. Glutenunverträglichkeiten, Zöliakien, wie auch immer.
Das ist ein ganz gutes Beispiel vom Freund von mir, der auch bei dir in Behandlung war. Ich glaube, der hatte Achillessehne auch, ne? Ja. Und
Fersensporn, beidseits
Fersensporn und das fand ich eigentlich ganz beeindruckend, dass du zu ihm gesagt hast, Mensch, geh doch mal zum Arzt, ich weiß nicht, zu welchen den du da geschickt hast.
Zum Gastroenterologen.
Genau. Und lass mal checken, ob da vielleicht irgendwas ist, weil du nicht mehr weitergekommen bist mit der Behandlung, weil es sich nicht verbessert hat, glaube ich.
Genau, weil es sich nicht grundlegend verbessert hat und weil es einfach eine Signifikanz hatte,
ist tatsächlich eine ganz andere körperliche Geschichte dafür verantwortlich gewesen, nämlich eine Zöliakie. Das ist ja tatsächlich dann diese es gibt ja dieses neumodische, ja, ich esse kein Gluten mehr und dann gibt es die Leute, die wirklich krank sind und das nicht essen dürfen können. Und das fand ich habe ich ja so hautnah auch miterlebt, die Geschichte. Das fand ich auch eine krasse Geschichte. Wo lernt man da überhaupt über diesen Tellerrand hinauszuschauen? Also hast du da schon mal das irgendwo gelesen oder kanntest du so einen Fall oder?
Ja, Fortbildung, Weiterbildung. Ich habe einige Bücher auch gelesen, was so in die Richtung ging tatsächlich und hatte so einen Fall vorher noch nicht, hatte darüber aber gelesen und habe ihn letztendlich da, er war auch mein erster, bei dem das dann wirklich auch so war, auf blauen Dunst da einfach mal hingeschickt, weil ich gedacht habe, okay, dann
Schaden kannst du ja auch nicht.
Nee,
ne? Ja.
Um Gottes Willen, ne? Wir müssen da jetzt einfach mal weiter forschen, weil aber auch andere Parameter dahingehend auffällig waren, die ich jetzt vielleicht nicht weiter irgendwie benennen möchte. Also, eine Sache sind zum Beispiel aufgeblähte Bäuche, alles, was dann damit zusammenhängen kann. Also eben Darmbeschwerden, die sich in jeglicher Hinsicht irgendwie bemerkbar machen, wo die Leute aber nie darüber nachdenken würden, dass ihre Beschwerden ja nicht der Fuß sind, sondern eben doch woanders herkommen. Und das, naja, ich sag mal, jeder hat mal Blähungen, ne? Zu viel Zwiebeln gegessen oder ähnliches, aber sowas permanent zu haben und aufgeblähte Bäuche, Bauchkrämpfe, ähnliches irgendwie zu haben, da denkt dann niemand so unbedingt dran. Und das kann definitiv auch andere Ursachen haben. Eben so ein Fersensporn, eine Achillessehnenproblematik. Das Erfolgsorgan in der Regel vom Darm ist der Fuß, wo dann eben Ablagerungen entstehen können, weil der Darm gewisse Stoffe nicht abtransportieren kann einfach.
Ja, ich fand es hochinteressant und ich fand es auch interessant, das auf jeden Fall im Podcast hier so mit reinzubringen. Einfach, weil es eventuell Hörer oder Zuschauer gibt, die da auch wirklich eine Problematik haben, die sich nicht lösen ließ und die vielleicht da noch nicht, ja, nicht in Behandlung sind oder das einfach noch nicht gespiegelt wird. Und vielleicht hat man da nochmal eine Idee, da einfach mal drüber nachzudenken. Könnte das sein, dass das vielleicht eine ganz andere Ursache ist. Muss ja nicht Glutenunverträglichkeit, kann ja irgendein
Lebensmittelunverträglichkeit,
irgendeine Lebensmittel, ne? Also, irgendeine Allergie, die man ja nicht, die unerkannt ist, wo man vielleicht auch nochmal forschen kann, wenn irgendwelche Dinge einfach trotz Behandlung, trotz allen Übungen, die man macht, nicht weggehen, dann muss man vielleicht woanders gucken.
Tatsächlich, ne? Muss man sagen, in der Regel entzünden sich häufig die Darmschranken. Der Darm kann gewisse Lebenssituationen von uns einfach nicht mehr so verarbeiten. Kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu Zucker und so weiter, Ernährung. Die kann er einfach nicht verarbeiten, damit überreizen wir einfach diese Darmschranken und die erholen sich einfach nicht. Deswegen, es muss keine Zöliakie sein, aber es kann einfach sein, dass diese Darmschranken sich immer wieder entzünden und dann muss ich einfach andere Maßnahmen ergreifen, um einfach auch einen Entzündungsprozess im Körper irgendwie wieder loszuwerden und darüber eben auch andere Problematiken im Körper dann.
Okay, und wenn man jetzt so zum Radsport zurückkommt, wenn jetzt einer eine künstliche Hüfte, Knie hat, ich glaube, du hattest das schon im Bikefitting auch schon?
Künstliche Knie hatte ich ganz schön oft und bin auch schwer begeistert, wie gut die damit zurechtkommen.
Also solange man den Bewegungswinkel hat, um wieder rumtreten zu können, ist doch alles möglich.
Genau, also ne? Jetzt habe ich natürlich Leute, die ich jetzt im Bikefitting hatte, die schon alle hatte ich im Bikefitting, die jahrelang Rad gefahren sind.
Na klar, und, das spielt natürlich eine Rolle.
Ich habe jetzt ja nicht, also ich jetzt explizit, habe ich jetzt nicht den, der jetzt ein künstliches Kniegelenk hat und jetzt anfängt mit Radsport. Den hatte ich jetzt noch
Wollte
nie.
Wollte ich schon immer mal ausprobieren.
kann in meiner Erfahrung wirklich nur vom Besten berichten, dass das geht. Und das ist natürlich auch irgendwie eine tolle Message da draußen hin. Also ich stehe auf solche Sachen, macht ja Hoffnung. Das heißt, sollte man davon mal betroffen sein, ja, wahrscheinlich wird Radfahren immer noch gehen.
Hüfte auch.
Und Hüfte auch. Hüfte hatte ich jetzt, keine künstlichen Hüften hatte ich jetzt.
Funktioniert genauso.
Mit Knien explizit kann ich das sagen.
Und auch ambitioniert, kann ich mich da auch hochtrainieren und wieder 300 Watt treten? Oder?
Genau, das ist der Punkt. Ambitioniert mit Leistung auf dem Pedal. Okay. Und das ist ja nicht meine Hauptdomäne, also damit habe ich ja nichts zu tun. Ich stelle ja nur fest, die Leute sind da leistungsfähig und sitzen nicht asymmetrisch auf dem Fahrrad oder verdreht, sondern das sieht alles so aus, wie es aussehen soll.
Hast du solche Patienten auch, die so ambitioniert sind oder die sich dann auch wieder, ist das auch so ein Ding, wo man viel Arbeit investieren muss, um da wirklich ambitioniert wieder nach so einer OP in den Sport reinzukommen?
Ja, auf jeden Fall. Da muss man ganz, ganz viel machen und diese Leute habe ich definitiv, ja. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele ältere Leute, die einfach auch neue Gelenke bekommen haben, dann doch auch in ihre Sportarten wieder zurückkehren, ne? Und da einfach auch intensiv dran arbeiten wollen, weil sie Spaß dran haben. Ich habe gerade einen Freund, der ist noch nicht ganz so alt, aber ist Alter ist ja auch immer so relativ
gefährliches der hört vielleicht
sagen
zu.
Sagen wir mal, ja. Der ist hat aber trotzdem eine künstliche Schulter bekommen. Und Schulter ist ja einfach noch nicht ganz so weit entwickelt, sage ich mal, wie zum Beispiel eine Knie oder eine Hüfte. Und auch der ist mittlerweile, der kommt aus dem Kraftsport und der ist jetzt, der hat im Oktober, Ende Oktober die Schulter bekommen und ist jetzt in seiner Reha schon wieder voll im Kraftsport drin. Und das ist alles möglich, wenn man das nur möchte.
Also mit dem Alter ganz kurz eingegrätscht, die Antwort kann ich von meinen Kindern geben. Also Papa, der ist auch schon über 30, der ist auch schon
uralt. Ja, ja, über 30 ist man alt.
Also, damit mal ganz klar ist, alt ist man ab 30.
Ja, ja.
Ne, das ist ja für Kinder unvorstellbar alt.
Ich wollte auch nie 30 werden. Das war für mich auch so eine Grenze.
Ja, ja, das haben wir alle nicht so hinbekommen.
Ich finde das, natürlich sehr positiv, dass da die Medizin einem natürlich Hoffnung macht, dass du mit 80 mit einem künstlichen Knie auch noch fahren kannst. Also, ja.
Ja, das ist zumindest mal ein Thema, was, glaube ich, auch mal ganz interessant ist, weil ich glaube, wir haben auch Betroffene, die sowas vielleicht schon, denen sowas schon passiert ist, die das vielleicht hören. Ja. Und krass, aber natürlich immer wieder dieser Punkt, habe ich was am Knie, habe ich ein neues Kniegelenk oder tatsächlich was Strukturelles, wie viel Arbeit, dass man doch Arbeit und Ambitionen reinstrecken muss, um dann wieder bestimmte Sachen machen zu können. Ne?
Ja, aber ich glaube dann, das ist ja, was wir vorhin so angerissen haben. Hast du erstmal diesen Totalausfall, diesen Totalschaden, ich glaube, dann ist auch sonnenklar, dass die Leute gewillt sind, da richtig zu arbeiten. Und das ist.
Ja, aber glaube ich nicht alle, ne?
Ja, doch, glaube ich schon. Ich glaube, mit einem künstlichen Knie bist du, dann ist endgültig.
Ja, also nicht alle. Ich habe die Feststellung trotzdem gemacht. Gut, du hast die Sportler, Leute sind, ne? Immer. Ja, aber ja auch nicht nur. Ich habe schon die Feststellung gemacht, festgestellt, dass die Leute immer noch nicht ausreichend gewillt sind, in ihre Gesundheit zu investieren.
Das
egal,
ist vielleicht,
in welcher
das ist
Form.
Vielleicht ein bisschen der Unterschied bei uns im Bikefitting. Wir haben im Prinzip ein anderes Kundenklientel.
Na auf gut, jeden Fall. Wer ins Bikefitting geht, der arbeitet ja schon dran.
Genau.
Das ist also ja schon der erste Schritt, zu sagen, 250 Euro gebe ich jetzt aus, damit es mir besser geht.
Und ja. Wir haben das hier auch auf unserer Liste stehen. Das ist so ein Running Gag und ich will da auf gar keinen Fall jemandem was Böses. Es ist, manchmal muss man ja auch einen Running Gag haben. Die Leute, die den Totalausfall am Körper haben, sind ganz oft die Handballer und die kommen wirklich super gewillt zum Bikefitting. Das ist das Einzige, was mir noch bleibt. Ich kann nicht gehen, ich kann nicht laufen, ich kann mich kaum noch drehen und wenden. Was muss ich jetzt beim Radfahren machen, damit ich nicht noch einen Fehler mache? Die sind schon geläutert.
Und das muss man tatsächlich sagen, ne? Dadurch, dass es einfach so gelenkschonend ist, das Fahrradfahren, ist es natürlich eine Sache, die ich immer machen kann, egal wie kaputt ich bin, egal wie alt ich bin. Fahrradfahren kann ich in der Regel immer, solange ich auch noch aufsteigen kann aufs Fahrrad, ne? Das Fahrrad ist ein super Trainingsgerät, ausdauertechnisch sowieso, und es wird auch zu einem Kraftgerät, sobald ich meine Füße auf dem Fahrrad fixiere. Nämlich indem ich ziehe an der Pedale, wird es auch zu einem wahnsinnig guten Kraftgerät. Und jedem, der keinen Bock hat, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, dem kann ich nur empfehlen, sich ein Rennrad zu kaufen, da Klicks dran zu machen und damit loszufahren, weil damit kann ich meine Beinmuskulatur unwahrscheinlich gut trainieren. Also.
Ja, ihr habt den nächsten Punkt, den ich hier auf meiner Liste stehen habe, perfekt anmoderiert. Ja.
Was steht da?
Rehabilitation von anderen schweren Verletzungen, das Rad als Ausweg.
Ja. Das Rad ist ein großer Ausweg.
Und ich glaube auch noch, also ich glaube, das Schwimmen ist ähnlich gut.
Ähnlich gut,
aber viel, viel aufwendiger, und du musst ins Schwimmbad, dann kommst du zu spät oder es ist zu voll.
Aufwendiger, ich sag mal, viele, gerade wenn es so um Ältere geht, haben vielleicht auch nie richtig schwimmen gelernt.
Ja,
also
ja.
Können sich zwar über Wasser halten, aber haben keine gute Technik. Deswegen, Schwimmen hat ganz viel Technik, Fahrradfahren hat nicht so viel Technik. Die meisten Leute haben Fahrradfahren gelernt, aber vielleicht nicht schwimmen.
Und wo ich da noch eine Sache einhaken muss: Fahrrad hat nicht so viel Technik, aber kann so viel Technik haben. Du hattest das vorhin gefragt, kann der mit dem künstlichen Knie dann auch noch 250 Watt aufs Pedal treten? In meiner Erfahrung ja, aber stell dir vor, er kann es nicht. Angenommen, er könnte nur noch 100, in Anführungsstrichen, nur noch 150 Watt treten und danach, das würde das Knie nicht mitmachen. Dann kann Fahrrad wieder so viel Technik liefern in Form von E-Bike, wo man dann sagen kann, Mensch, dann nehme ich eben 20% Motorunterstützung. Finde ich ganz, ganz befremdlich, wie viel Anfeindungen manche Leute im höheren Alter dann bekommen, wenn sie dann sagen, du pass mal auf, das kann ich nicht mehr. Ich brauche jetzt die Motorunterstützung und so. Das finde ich ganz befremdlich, dass sich da die Fraktion, in Anführungsstrichen, die jetzt voll im Saft stehen, die Jüngeren, so völlig drüber gehen und sagen, ja, das ist ja diese E-Bike-Fraktion und so.
Ja, vor allem bei den E-Rennrädern und E-Gravel-Bikes
ja,
ist das
also
ja wirklich so.
Ja, also ich finde es komplett, ich kann das doch sagen. Letztes Jahr, genau vor einem Jahr, hatte ich diese Knie-OP. Und danach hatte, das darf ich auch so sagen und das mache ich auch gerne, hatte mir die Firma Look ein E-Gravelbike zur Verfügung gestellt.
Das weiß ich noch.
Dann sagte der, und das finde ich super, ja, und ich, das hätten sie gar nicht tun müssen, und ich habe auch darüber auch ein YouTube-Video gemacht, aber die ersten 3 Wochen, Mann, war das Rad geil, war das geil. Also kann ich doch nicht irgendwie da jetzt stehen und sagen, boah, das verteufle ich jetzt alles, das ist kein richtiges Fahrrad und so. Ich wollte nur eingrätschen, ein Fahrrad kann eben im Gegensatz zum Schwimmen auch noch eine kleine technische Unterstützung geben. Und stell dir vor, das wäre nicht so geworden mit meinem Knie, wie es geworden ist. Dann hätte ich vielleicht immer ein E-unterstütztes Gravelbike fahren. Muss ich mich ja gar nicht für schämen. Ist ja völlig absurd,
diese Gespräche. Nee, weil gefühlt auch jeder, der sowas sagt, auch noch nie auf einem E-Bike gefahren ist. Und gar nicht weiß, dass E-Bike-Fahren ja trotzdem anstrengend sein kann. Weil ich muss ja gar nicht die Unterstützung so hart einstellen.
Das ist ein Punkt, aber viel schlimmer ist ja, ich bin gerade kerngesund und dann sehe ich das aus meiner Position, wo ich gerade bin. Ja, und dann hast du nächste Woche vielleicht mal einen schweren Unfall und musst in die Reha. Und dann
das ist ja das Gute, dass es gerade das Fahrradfahren so viele Alternativen bietet für Leute, die einfach auch verletzt waren, wieder einzusteigen in ihren Sport. Mit erstmal Fahrrad fahren, mit Bewegung. Ne? Ich kann, ob ich jetzt auf einem Fahrrad sitze, das vielleicht nur steht, einen Heimtrainer, den ich mir aber so umstellen kann, weil ich das Pedal weiter rausziehen kann oder so verstellen kann, selbst wenn ich irgendwie das Bewegungsausmaß doch noch nicht habe. Und mich dann einfach weiterarbeiten kann auf ein Fahrrad, was ich dann auch draußen wieder benutzen kann. Ne? Da sind so viele Möglichkeiten einfach. Da muss man tatsächlich sagen, also das Fahrrad ist für mich mit das beste Trainingsgerät, was ich flexibel einsetzen kann, tatsächlich.
Naja, wie jeder kennt ja diese Bilder, Reha, irgendein Bild aus irgendeinem Krankenhaus oder sonst irgendein verletzter Sportler. Wenn die halt erstmal auf so einem Fahrradergometer sitzen und nur mit einem Bein treten, also es
dann
ist
funktioniert
ja
das
netterweise
auch.
Ja technisch alles möglich.
Genau.
Und es ist, das muss man schon sagen, das Rad ist da ja wirklich perfekt und immer erste Wahl. Geht eigentlich immer. Also selbst in meinem schwersten Rückenschmerzen, Radfahren konnte ich trotzdem irgendwie.
Ja, Radfahren
und das
geht
hat
immer.
Geholfen sogar, weil dich Bewegung in den Körper gebracht hat und natürlich auch Stoffe sich durch Blutung durch den Körper bewegt hat.
Wann freuen sich unsere Fahrradzuhörer? Die freuen sich jetzt. Gut.
Das heißt, es wird für Reha-Maßnahmen ja sowieso eingesetzt, auch immer. Unabhängig. Das muss dann kein Rennrad sein. Es ist tatsächlich die Alternative, die für Leute, die aus ihrem die vielleicht einen Profi-Fußball, Profi-Handball oder ganz hoch gespielt haben, die sich einfach die Knochen tatsächlich kaputt gemacht haben, die dann bis ins hohe Alter einfach noch einen Sport haben, den man weiterführen kann.
Ich war gerade diese Woche am Montag bei einem alten Arbeitgeber von mir, auch Orthopäde und operiert. Und da sitzen die Patienten am nächsten Tag auf dem Fahrrad, um Stoffwechsel anzuregen und Durchblutung zu fördern. Weil das einfach das Einfachste und Simpelste ist, einfach auch um Schwellungen zu verringern, Schwellungen abzutragen und so weiter. Also Radfahren geht in jeder Lebenslage.
Tja, ich bin ja mal zum Rennrad gekommen irgendwie, weil mein damaliger Nachbar auch, der war schon 70, 75 Jahre alt. Der war auch schon über 30, sah aber noch total jung aus und so weiter. Und dann habe ich irgendwann auch mein erstes Rennrad gekauft. Günther Mehlmann hieß der, vom Stahlrad Laatzen. Ich weiß nicht, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, ne? Aber ganz cooler Typ, den ich auch immer wieder getroffen habe. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, da war er dann schon über 80 oder so jetzt in der aktuellen Zeit. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Vor 2-3 Jahren das letzte Mal gesehen. Und der hat mich irgendwann mal zur ersten RTF gebracht. RTF sind so Radtouren, das ist wie so eine Art, ist kein Radrennen, sondern man trifft sich, zahlt 5 Euro und dann fährt man gemeinsam los und zwischendurch kriegst du was zu essen und was zu trinken. Dann gibt's welche, die ganz ambitioniert vorne schnell fahren und gar keine Pausen machen. Dann gibt's halt welche, die ganz gemütlich fahren. Und da weiß ich noch, dass ich da das erste Mal mitgefahren bin, ein 28er Schnitt und um mich rum ganz viele Leute, die alt waren, manchmal auch mit einem dicken Bauch und so weiter. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, was für ein geiler Sport. Den kann ich ja bis ins hohe Alter machen. Und so ambitioniert ich jetzt auch unterwegs bin, das größte Ziel und warum ich diesen ganzen Sportmist überhaupt mache, ist eigentlich diese Nummer, Geil, das ist ein Sport, den kann ich mit 90 vielleicht auch noch machen, wenn ich Glück habe. Na, natürlich kann irgendwas passieren, dass es dann doch nicht mehr geht, oder?
Und umso schöner, dass es mittlerweile E-Bikes gibt, dass es auch wirklich die Leute noch bis ins hohe Alter machen können, wenn sie selbst kein normales Fahrrad mehr fahren können.
Und sie können vielleicht mit den jungen Leuten den Berg noch mit hochfahren und müssen keiner muss auf sie warten, weil sie genauso schnell hochfahren. Ja. Also das ist echt cool. Also das weiß ich nicht. Also du hattest auch schon vorhin eine Geschichte erzählt von so einem 90-Jährigen,
Das war der schönste Kauf mit einem Helm, den Matthias und ich im Einzelhandel jemals erlebt haben. Ein Herr, der über 90 war, in den Laden kam, in ein Fahrradgeschäft kam und seinen ersten Fahrradhelm kaufen wollte. Also allein die Tatsache, dass er über 90 ist und noch Rad fährt und dann auch noch kommt und sagt, ich glaube, ich müsste jetzt meinen Helm kaufen. Bräuchte ich wohl meinen Helm. War einfach nur so eine Situationskomik. Und dann ist es genau wie Ingo. Wenn dir klar wird, er fährt mit 90 noch Rad, ist das cool? Also mega, ich würde cool. Ja, drei Kreuze machen, wenn ich auch 90 werden dürfte. Und wenn ich
und dann auch noch
Fahrrad, und wenn ich dann auch noch Fahrrad fahren dürfte, ja, mache ich noch ein Kreuz mehr.
Also alle, die dazuhören, und wir haben interessanterweise ja viele Neueinsteiger im Rennradbereich auch als Podcast-Zuhörer und Zuschauer hier, kriege ich immer mal wieder eine E-Mail, auch letztens gerade wieder eine gekommen, Mensch, ich bin das erste Mal 100 Kilometer gefahren, dank euch, hätte ich sonst gar nicht probiert und wäre vielleicht da gar nicht hingekommen. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt passieren, und jedem dieser Anfänger, guckt euch dann irgendwann, wenn RTS wieder gehen, nehmt euch das als Ziel, dass ihr im hohen Alter vielleicht da auch noch weiterfahren könnt. Nehmt das als Motivation, vielleicht im Winter doch mal rauszufahren oder sich auf die Rolle zu setzen und da am Ball zu bleiben und nicht wieder aufzuhören. Weil irgendwann mit 30 Jahren mal sagen, ich mache mal 2 Jahre keinen Sport, und mit 32 wieder anzufangen, ist einfach. Aber wenn man irgendwann mit 60 oder 65 vielleicht aufhört, dann ist es schwieriger, wieder reinzusteigen und eine Form zu erhalten. Aber wenn man da immer am Ball bleibt und das so ein bisschen als, also für mich ist das größte Ziel überhaupt. So toll wie die Triathlons sind und wenn man mal eine gute Platzierung macht. Aber einfach am Ball bleiben, möglichst jeden Tag ein bisschen bewegen, muss ja nicht immer Sport sein, kann auch mal der Weg zur Arbeit sein. Mit dem Ziel, irgendwann mit 90 immer noch Radfahren zu können, das ist so der Antrieb, den ich zum Beispiel bei Sport habe. Und vielleicht inspiriere ich da ja den einen oder anderen mit.
Mit 90 noch mit dem Rad zur Arbeit fahren.
Ja. Ja, das ist alles auch krass. Ja. Gut, jetzt kommt der letzte Punkt auf meiner Liste hier. Und vielleicht auch einer der wichtigsten, dass wir den Hörern und Zuschauern da irgendwie nochmal ein bisschen Tipps an die Hand geben. Wie vermeide ich dann das Ganze? Und wir haben ja vieles schon so nebenbei ein bisschen kurz angerissen. Und ich habe auch schon die Frage gestellt, warum überlasten wir uns überhaupt wieder? Ne? Die Grenze zu erkennen, sich in sich reinzuhören und zu sagen, vielleicht mache ich heute doch lieber mal locker oder einen Tag Pause und haue nicht nochmal rein. Das ist ja der erste Schritt, haben wir schon drüber gesprochen, Regeneration. Wer jetzt hier reinklickt, muss nochmal zurückspulen. Wie beuge ich Verletzungen vor? Das ist so der wichtigste Punkt.
Tatsächlich muss man sagen, richtig vorbeugen ist natürlich immer schwierig, wenn ich auch viel mache. Wer viel macht, bei dem kann einfach auch immer irgendwas passieren. Aber dafür gibt es ja dann Möglichkeiten, das auch wieder zu beseitigen. Also natürlich sollte man Prävention betreiben, entsprechend trainieren, die richtige Sportarten irgendwie für sich finden, flexibel sein, dehnen oder nicht dehnen, ist ja auch immer so eine Frage. Yoga, Pilates, letztendlich muss man sagen, bei vielen Problemen ist Rumpf Trumpf, das muss man einfach wirklich so sagen. Da gibt es viele Möglichkeiten, den zu trainieren, da irgendwie auch für sich das Richtige zu finden. Gar nichts zu bekommen, ist relativ utopisch. Das muss man einfach auch sagen. Also so viel Prävention kann gar keiner betreiben, dass er nichts bekommt.
Beim Rumpftraining kann man sich auch schon was verpulen. Ne?
Wenn man es falsch macht, tatsächlich leider
oder
auch.
Oder zu viel.
Genau, oder zu viel. Ich kann immer nur empfehlen, lasst euch anleiten, geht irgendwo hin, holt euch Unterstützung. Probiert bei manchen Sachen es erstmal selber aus, aber wenn ihr da an eure Grenzen stoßt, lasst euch helfen, So schöne Stabi-Übungen, Eigenstabi-Übungen mit dem Körpergewicht reichen für viele Leute häufig schon aus. Ne? Jeder hat irgendwie so ein bisschen was mitzutragen. Ob er jetzt dick, dünn oder einfach nur groß ist, ist ja völlig egal. Körperstabi-Übungen, Körperkraftübungen reichen häufig schon. Die obligatorische Plank.
Das ist einer der ersten Tests im Bikefitting. Ne?
Genau, wieder
die Rumpfstabilität einfach jeder selber mal analysieren kann, wo er
auf denn Deutsch
steht.
Planke, ne?
Ja, also das ist.
Naja, ich glaube, Plank ist ja mittlerweile schon der.
Ich sag noch Planke.
Echt?
Ja.
Oldschool, ehrlich?
Ja.
Na gut.
Die englischen Wörter, ja. Also ich verstehe Plank aber.
Ah, okay. Das ist ja schön.
Aber das ist ja diese Geschichte, man geht auf die Ellbogen. Also eigentlich wie beim Liegestütz auch, man hat einen geraden Rücken, liegt gerade auf den Ellbogen und hält still und
genau. Das muss schon mal klappen, ohne Wenn und Aber.
Dass man es überhaupt aushält.
Dass man überhaupt dahin kommt,
ja.
Das
ja,
zu halten.
Ja, aber stell dir die Situation im Bikefitting-Raum aus, ein Kunde, der das nicht hinkriegt und will aber Ironman Triathlon machen, mit 180 Kilometer auf dem Triathlonrad liegen, brauchen wir gar nicht erst probieren. Und dann muss man ja auch sagen, du pass mal auf, du hast eine komplett falsche Wahrnehmung von dir, was du kannst und was du nicht kannst. Du musst da wirklich dran arbeiten.
Und ja, und damit kann ich ja schon mal anfangen. Ne?
Und deswegen sage ich das hier auch in dem Podcast so rein. Das soll ja auch der Mehrwert dann für die Leute sein. Und das kann ja jeder jetzt ohne dass einer zuguckt, machen. Also Podcast Stopp, Plank machen. Kann ich die denn noch 30 Sekunden halten oder bin ich nach fünf
und
Minuten?
Wenn ihr auf der Autobahn seid, müsst ihr am nächsten Parkplatz anhalten.
Rastplatz. Der hat zwar nicht offen im
und
Moment, aber.
Ich will diese Fotos sehen, dass ihr das gemacht habt und dann per E-Mail an uns und dann werden wir das irgendwann mal veröffentlichen.
Ja, und dann kann ich es ja steigern, mehr als 30 Sekunden. Damit
genau,
kann ich ja schon mal anfangen.
Wer mit
ne?
Freunden unterwegs ist, in der Trainingsgruppe ist, Partner zur Verfügung hat oder die Kinder machen das, die sollen sich da hinten nicht draufsetzen, aber mal ein bisschen auf den Rücken drücken, das muss man trotzdem halten können. Ne?
Also ja, und vielleicht auch mal ein Foto oder ein Video machen, falls man keinen hat zum Anleiten, um zu gucken, ob man nicht jetzt der Arsch irgendwie noch 10 Meter hoch ist.
Das ist ein ganz beliebter Trick, dass du so eine...
Den Po nach oben, ich mache eine Po-Kerze.
Sag das nicht, meine Frau hört vielleicht zu. Also meine Frau macht genau diese Sache und die kriegt es nicht hin. Also ich kann ihr nicht sagen, das muss aber eine Linie sein. Und die hatte zum Beispiel natürlich auch einen Bandscheibenvorfall, darf ich vielleicht jetzt hier gar nicht so rausposaunen, das ist vielleicht sauer. Aber dann kann man sich ja auch schon mal so ein bisschen einsortieren, wo stehe ich denn da so? Eine ganz einfache, deswegen wollte ich das vorhin sagen, eine ganz einfache Selbstcheck.
Aber die Plank.
Die Plank.
Die Plank.
Mit Ä.
Die Plank ist ja, ist die essentiellste Übung?
Sagen viele, ja.
Und ist auch super einfach.
Ist also relativ einfach auszuführen, aber die meisten Leute können es nicht.
Das Gute ist,
und das ist das Problem.
Viele
Leute können es tatsächlich nicht.
Ja, im sportlichen Bereich, die können das meistens schon. Aber so
viele,
im normalen
normale Otto-Normalverbraucher kann das häufig nicht. Kann vielleicht noch die Position einnehmen, aber ob er sie halten kann, ist dann so die nächste Sache.
Ja, das ist vielleicht eher so deine Erfahrung, also, weil du ja vielleicht auch mit
das
den
muss man
Nicht-Sportlern
ja, das
zu tun
muss man
hast.
Tatsächlich sagen, das ne? Und dann fange ich mit sowas erstmal langsam an und sowas übe ich erstmal statisch und irgendwann gehe ich ins Dynamische und dann mache das auch noch seitlich.
Ja, also beweg mal ein Bein hinten hoch, eins rechts,
genau,
eins links.
Genau, oder nehme Bein und Arm
richtig
dazu.
Richtig gut ist, wenn
ne?
man beide Beine hinten hochkriegt, ne?
Dann ist man richtig gut, ja. Solltet ihr jetzt als nächstes ausprobieren, würde ich sagen. Und davon bitte auch ein Foto.
Einen großen Vorteil hat die Planke. Plank. In dem Augenblick,
Planke ist in Ordnung.
Wenn ihr Anfänger seid.
Wir sagen ja auch Querfeld.
Ich bin flexibel.
Wenn ihr Anfänger seid und nur 30 Sekunden könnt und ihr macht das dreimal, seid ihr nach anderthalb Minuten mit der Übung durch.
Hallo. 30 Sekunden.
Und habt schon was geschafft.
Also jetzt müssen wir mal ein bisschen das klingt ja so, als wenn 30 Sekunden gar nichts sind. Also wir müssen ja nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Ich kann mich auch nicht eine Stunde an dieser Hantelstange da hängen. Also das kriege ich auch nicht hin.
Nein, 30 Sekunden sind ganz schön lang. 30
genau, weil
Sekunden
Ingo das
ganz
so, weil,
schön lang
ja,
werden.
Ich habe letztens eine Minute
Ingo,
geschafft und
Angeber.
Fühlte mich richtig schlecht.
Oh, Ingo.
Ist eine Minute schon gut?
Du bist kein Maßstab.
Du bist kein Maßstab.
Nein, aber
also,
ich
jetzt mal ganz
kriege
im
so
Ernst,
über
ja?
so Triathlon-Channels mit, dass Leute das 5 Minuten machen.
Ja.
Ja, aber was meinst du, wie lange die sich darauf hingearbeitet haben? Also ich würde dir sagen, 80% der Leute, die schaffen nicht mal 30 Sekunden, ja.
Also ab wann ist es ausreichend? Wenn ich 30 Sekunden kann, kann ich aufhören zu trainieren?
Nein, ausreichend gibt's nicht.
Okay. Also wenn du das eine Minute hinkriegst,
dann bist du schon gar nicht schlecht.
Was aber auch wirklich unfair ist, wenn wir das so sagen, weil was machen jetzt die Leute, die nach 25 Sekunden sagen, ich breche zusammen?
Die arbeiten jetzt so lange, bis sie auch eine Minute schaffen.
Ja, so ist das.
Anreiz. Nein, die sagen, sie sind schlecht.
Okay.
Und ich würde ich würde es ja noch anders sagen, weil ich jetzt im Bikefitting den Leuten ja für das Radfahren und für Triathlon auch nochmal mitgeben will. Es gibt Leute, die wollen sehr ambitioniert Radfahrsport und Triathlon machen und können sie auch gar nicht einnehmen, die Position. Und dann ist natürlich wirklich Holland in Not und diese Message müssen wir ja rausgeben. Ob das jetzt 30 Sekunden sind oder eine Minute oder 5 oder 25 Sekunden.
Ist richtig, ist völlig egal.
Kannst du diese Position gar nicht einnehmen? Diese Message möchte ich den Leuten mitgeben. Hast du natürlich mit deiner Rumpfstabilität echt Hausaufgaben zu machen.
Ja,
und dann ist es nicht wichtig, ob du einen Carbonlenker kaufst oder ob du das ist erstmal gar nicht die Baustelle.
Aber prinzipiell ja nicht nur die Stabilität, sondern auch die Flexibilität. Ne? Wir vernachlässigen in der Regel die Flexibilität, wo wir wieder beim Dehnen und so weiter sind.
Ganz schlechtes Thema für mich, das können wir doch überspringen.
Das können wir von mir aus auch überspringen, weil da fragt man 10 Leute, kriegt man 10 Meinungen. Das ist einfach so in diesem Thema. Nichtsdestotrotz wollte ich nochmal sagen, die Flexibilität ist einfach wichtig und da bin ich einfach mittlerweile wirklich ein Freund von Yoga, Pilates, irgendwas in der Art, auch wenn ich da drüben gerade schon wieder komische Blicke ernte.
Nein. Du erntest keine komischen Blicke.
Verlieren unsere Flexibilität im Laufe der Zeit und daran müssen wir arbeiten. Nicht nur die Beweglichkeit, sondern wirklich auch die Flexibilität.
Und da würde ich auch gerne noch den Tipp nach draußen geben. Also es gibt tatsächlich die Diskussion, soll ich dehnen? Dann gibt es ja die Fraktion, die sagt, naja, mindestens 30 Sekunden, aber eigentlich ist das noch zu kurz. Eigentlich muss man 3 Minuten dehnen. Dann gibt es die Fraktion, das muss richtig wehtun oder es darf überhaupt gar nicht wehtun, sondern man atmet sich da rein. Dann gibt es so diese dynamischen Sachen. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge, die gar nicht so einfach ist. Ich kann jetzt mittlerweile eine Kniebeuge machen mit Po ganz nach unten und die Füße bleiben flach auf der Erde. Das ist relativ schwierig, weil ganz viele können das nur auf den Zehenspitzen. Ich merke aber, wenn ich das mache, dass sich da schon ganz viel irgendwie automatisch mitdehnt. Oder wenn ich jetzt aufs Rudergerät gehe, das macht ja irgendwie eine konträre Bewegung zum Radsport auch und zum Laufen und so weiter. Nach 10 Minuten ist die Po-Muskulatur irgendwie komplett, ja, merke ich, dass da gearbeitet wurde, dass sie so ein bisschen verkrampft auch, weil ich da auch irgendwie eine Dehnung mit reinkriege, während ich dynamisch rudere. Also gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze, wie man dehnt. Und ich glaube, man kann Bücher lesen, die sagen, ja, dynamisches Dehnen gibt nichts Besseres. Gibt es die Yoga-Bücher, die sagen, naja, man muss sich langsam und da reinatmen und so weiter. Und dann gibt es wieder die sagen, bloß nicht dehnen. Muss man vielleicht auch ein bisschen selber auf sein Körpergefühl achten und gucken, was für einen das Richtige ist. Ich glaube, bei dem einen funktioniert das, der würde ohne Dehnen komplett steif werden und der nächste, der holt sich vielleicht eine Verletzung, wenn er zu doll an Muskel zieht.
Es ist immer das, was man braucht letztendlich. Man muss für sich herausfinden, was ist das Richtige für mich und was brauche ich in meiner Sportart.
Da gibst du jetzt auch keinen Tipp und sagst dem, du musst jetzt dich mal dehnen? Oder?
Das kommt immer ganz drauf an. Jemand, der zum Beispiel wirklich mit schweren Rückenbeschwerden zu mir kommt, da sage ich schon, dehnt die Hüftbeuger. Werdet wieder flexibler in diesen Bereichen. Natürlich, klar.
Wenn du Hochspringer bist, dann solltest du das wahrscheinlich auch wirklich dehnen.
Letztendlich schon. Ne? Das ist das, was ich meine. Es kommt immer auf meine Sportart an und es kommt darauf an, was ich letztendlich brauche. Natürlich muss ein Fußballer auch eine gewisse Flexibilität haben und wäre nicht schlecht, wenn er sie hätte. So, trotzdem muss er auch vorrangig aber erstmal stabil sein, um einfach auch eine gewisse Schusskraft zu entwickeln. Und je schlabberiger ich bin, umso weniger doll kann ich schießen und umso weniger treffe ich das Tor. Bin ich ein Balletttänzer oder ein Turner, dann muss ich flexibel sein. Dann muss ich gewisse Sachen mit meinem Körper machen können, die andere Sportarten einfach nicht so brauchen. Und deswegen kommt immer drauf an, was ich brauche, auch so für meinen Alltag. Ich sag mal, viele Leute brauchen manchmal schon ein bisschen mehr, sagen wir nicht Dehnung, sagen wir wirklich Flexibilität.
Weil es gibt Leute, die kriegen die Zehenspitzen einfach, die Fingerspitzen nicht an den Boden und das ist eigentlich nicht natürlich, weil solange du Kind bist, interessiert dich das nicht, schaffst es immer, ohne dass du dehnen musst. Ne? Also genau, es ist aber vielleicht, die bewegen sich auch den ganzen Tag.
Genau, wir befinden uns in zu vielen Situationen in der Steifigkeit, in der Festigkeit, in der Nicht-Flexibilität, wie auch immer. Und dann aber verliere ich das natürlich, verlieren meine Strukturen das.
Das war ja auch ein richtig wichtiger Lernprozess in der Arbeit, die wir hatten, als ich verletzt war, damals auch mit dem Rücken und sonst wie dieser Rumpf ist Trumpf-Spruch. Den gebe ich auch gerne mal weiter, weil der hat sich bei mir eingepflanzt. Und der Witz ist ja, wenn man, und ich vernachlässige das auch mal, ne? Habe ich das im Frühjahr vernachlässigt, hatte ich gleich wieder irgendwie Probleme. Diese Rumpfgeschichte ist ja tatsächlich hilft mir beim Radfahren, dass ich tiefer sitzen kann, sportlicher sitzen kann, länger vielleicht Radfahren kann, weil ich nicht so schnell im Rücken ermüde, vielleicht auch berghoch besser komme, weil auch da die Rumpfmuskulatur natürlich stabil sein muss.
Na klar, je mehr Druck ich drauf
dann bringen kann aufs Pedal. Gehe ich laufen, laufe aufrechter und schwimme vielleicht auch, bin auch im Wasser viel, viel stabiler, weil ich mich stabil halten kann, wie du sagst, bis hin zum Fußballschuss. Und deswegen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, da, ich glaube, im Rumpf nicht nur genug Kraft und Stabilität zu haben, sondern auch diese Beweglichkeit, Mobilität zu haben, ist ganz, ganz wichtig, da dran arbeiten. Und wenn man dran arbeitet, muss man irgendwas finden, wo man Spaß dran hat, wo man eine Motivation hat. Jetzt mal, egal, ob es die blöde Planke ist, wo man sagt, die mache ich jetzt mal abends vorm Fernseher und versuche mich da langsam reinzusteigern, mache vielleicht noch ein paar Bewegungsübungen und versuche mich gelenkig zu halten. Der Nächste sagt, ja, alleine komme ich nie aufgestanden, ich muss zum Yoga oder zum Pilates und sonst wie. Und ganz witzig ist, ich habe Yoga, Pilates, ich habe so viele Sachen durch. Am Ende, überall kommen ungefähr die gleichen Übungen bei raus.
Ist so.
Und die gleichen Sachen. Mal wird länger gedehnt, mal ein bisschen weniger.
Es heißt irgendwann anders.
Genau, und dann gibt es so ganz neumodische Dinge, wo dann noch ein bisschen Dynamik mit reingebracht wird und solche Sachen. Am Ende ist das alles ein kleiner Pool von Übungen, nur die man sich hinlegen muss. Und jeder muss dann auch gucken, ne, ist das Yoga für mich das Richtige? Habe ich verschiedene Yoga-Arten aber auch schon durchgemacht. Da war ich einmal bei uns im Asprey im Männer-Yoga. Ich dachte, was ist denn hier los? Da haben die dieses, ich habe vergessen, wie es heißt, aber da wurde dann noch gesungen und jeder sollte hinterher sagen, wie man sich fühlt und so. Ist überhaupt nicht mein Ding. Andere saßen da, haben da komplett drauf geschwört und sind gesund geworden und haben Beschwerden mitgekriegt, war überhaupt nicht mein Ding. Dann gab es einen anderen ruhigen Yoga-Lehrer, der nur so ein bisschen angeleitet hat, der hat dann auch am Ende so mit so einer Klangschüssel so eine Endentspannung gemacht, das ging. Da konnte ich mich drauf einlassen und der Nächste sagt, Yoga, ach du Scheiße. Ich will lieber laute Musik und irgendwie was auch immer, ne? Und das muss jeder für sich selber finden, weil wenn es keinen Bock bringt oder man da irgendwie sich falsch aufgehoben fühlt und einem das vielleicht zu esoterisch wird, was ich nicht negativ meine. Ich glaube, die Sachen sind oft auch sehr meditativ und die machen ja auch den Kopf leer und solche Sachen. Aber jeder muss da was finden, was für ihn passt, weil sonst macht man das 3 Monate, hört wieder auf und dann fangen die Probleme wieder von vorne an. Ja. Deswegen. Das war so also seitliche Bewegung, Rumpf, damit meinen wir ja alles so ein bisschen Bauchmuskel, ein bisschen Po-Muskel, Rückenmuskulatur, das sind so die Sachen, die man stärken muss. Ne?
Genau.
Was haben wir denn noch? Ja, das Zeug, was hier hinten liegt.
Habe ich auch schon gedacht.
Haben wir noch vergessen. Black Roll, also Faszienrolle und so weiter. Da, du hast ja auch so schön erzählt, ne? Jeder im Bikefitting hat eine, aber benutzen tut sie keiner, ne?
Ja, also ganz häufig ist auch die Aussage, das hat meine Frau auch zu Hause rumliegen. Und hast du es auch schon mal benutzt? Nein. Und ich muss natürlich auch wieder zugeben, auch wir haben so einen Kram. Mache ich auf gar keinen Fall. Tut so weh. Also mit dem Oberschenkel drauf rumrollen, da schreie ich die Wohnung zusammen. Also bin ich kein harter Hund, liegt mir nicht, macht mir gar keinen Spaß.
Aber ist das nicht wie die Planke? Man muss sich da erstmal rantasten?
Nee.
Definitiv, die Faszie wächst mit ihren Aufgaben.
Ja, aber die Planke, die mache ich mit links und das auf diese Faszienrolle mit meinem Oberschenkel.
Die Planke tut nicht weh, wenn man es nur 2 Sekunden schafft.
Aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich genau, die meisten Leute wollen sich selber natürlich nicht wehtun. Wer tut sich schon gerne selber weh? Das ist natürlich erstmal so das Ding. Trotzdem kann man mit der Black Roll viel richtig machen, aber leider auch viel falsch.
Das ja, also
kannst du die häufigsten Fehler.
Ich oute mich zumindest, dass das für mich nicht funktioniert.
Ne? Der häufigste Fehler ist, ich lege mich auf die Black Roll drauf und rolle mit viel Druck immer hin und her in alle Richtungen.
Okay.
Und ja, das ist eigentlich tatsächlich nicht richtig, weil verdreht und verklebt ist die Struktur eh. Wenn ich einen Teig habe, den ich in alle Richtungen immer wieder hin und her quetsche, dann kriegt er keine Struktur, dann kriegt er keine Richtung, sondern er verklebt und verdreht nur. Sondern ich muss letztendlich mit Druck in eine Richtung rollen, entweder von unten nach oben oder von oben nach unten und dann wieder absetzen und das Ganze nochmal von vorne machen, weil ich will eine Faser.
Nicht hin und her rollen.
Ich will eine Faserausrichtung haben und eben. Ja, keine Faserverdrehung, weil die macht ja meine Problematik.
Das heißt, wenn ich jetzt die Wade nehme, fange ich bei der Achillessehne an, hoch bis zum Knie.
Setze oben wieder ab und starte wieder ab neu. Und nehme dann eher lieber mehrere Bahnen, die ich abrolle, als dass ich permanent hin und her mit viel Druck rolle.
Mache ich da denn zwischendurch ruhig eine Pause oder einfach so schnell wie möglich?
Nee, letztendlich eher langsam. Auch gerne mal auf den Stellen etwas länger draufbleiben, wo ich das Gefühl habe, oh ja, hier ist gerade vielleicht besonders schlimm. Da kann ich auch wirklich mal punktuell drauf liegen bleiben. Mhm. Das Ganze so lange machen, bis ich merke, oh, das Ganze wird jetzt hier deutlich besser und dann gehe ich weiter. Das ist nicht das Problem. Aber es macht keinen Sinn, mit viel Druck in alle Richtungen hin und her zu rollen. Und dann mache
also
ich
langsam,
das Ganze
gezielt in eine Richtung.
Genau, und dann kann ich das Ganze natürlich irgendwie 4, 5, 6 Mal machen. Wenn ich dann merke, oh, jetzt kann mein Muskel das irgendwie nicht nochmal vertragen, dann lasse ich es. Wenn ich merke, oh, das geht noch ganz gut, dann mache ich es noch 2, 3 Mal und nehme mir dann vielleicht die nächste umliegende Struktur vor. Auch da ist aber wichtig, nicht jeden Tag Vollgas, sondern auch da braucht die Struktur einfach eine gewisse Regeneration und dann mache ich eben mal einen Tag Pause.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mal irgendwie jeden Tag Black Roll und ich habe hier dieses orange Ding im Hintergrund. Das ist, glaube ich, schon die härteste Variante. Mit der kann ich mittlerweile ganz gut umgehen. Ist auch tatsächlich ein Effekt, da überhaupt erstmal hinzukommen, dass man sich dran gewöhnt hat an diesen Schmerz oder sich dahin gearbeitet hat. Das gibt es ja verschiedene Festigkeitsstufen. Mit der fängt man nicht an, ne? Und dann habe ich das aber gemacht und dann dachte ich, ja gut, viel hilft viel, jeden Tag. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, das ist auch nicht gut, weil das ist ja ähnlich auch wie eine Behandlung bei dir. Wenn du da einmal richtig schön so Muskel bearbeitet hast, dann braucht er auch ein paar Tage, damit der Körper überhaupt erstmal da wieder arbeiten kann. Ja. Mittlerweile bin ich bei der Black Roll auch so, dass ich es eher therapeutisch einsetzt. Ich habe irgendwas, dann nutze ich sie, sonst, wenn nicht, wenn es mir gut geht, eher nicht, weil ich ja sowieso jeden Tag Training und mich bewege, wo ich dann sage, okay, das ist eigentlich eine Trainingseinheit. Wenn ich Black Roll mache, muss ich das genauso sehen, als wäre ich eine halbe Stunde laufen gegangen vielleicht, was die Regeneration angeht.
Wenn ich es so intensiv betreibe, genau. Ich bin immer ein Freund davon, es durchaus mal nach dem Training einzusetzen, um Schlackestoffe wieder abzutragen und eben den Muskel von sowas mal wieder zu befreien, um eben auch Muskelkater oder ähnlichen Sachen vorzubeugen, aber das muss letztendlich jeder für sich selber auch wieder rausfinden, womit er da gut fährt. Ja. Die Black Roll ist, es gibt viele Varianten, es gibt viele Übungen, auch ein großes Thema.
Ja, was ich auch gerne nutze, ist dieser komische Ball, um die Po-Muskulatur aufzulockern. Weil das ist bei mir beim ISG Problematiken, wenn ich dann merke, okay,
genau,
da kommt
Rücken
wieder was.
Hat ganz viel Gesäß.
Ja, und dann.
Da muss ich damit arbeiten. Aber da kann ich auch, muss ich nicht den Blackball nehmen, da kann ich einen Tennisball nutzen, da kann ich einen Golfball nutzen.
Golfball, hoi.
Ja,
der Golfball ist perfekt, wenn du so Faszienprobleme unter den Füßen hast. Ne?
Ja, dann, genau. Also da gibt es viele Varianten tatsächlich. Ich persönlich benutze gerne auch den Duoball, 2 Bälle, ein kleiner Steg, liegt jetzt hier, glaube ich, nicht.
Der liegt hier unten.
Ach so. genau, den benutze ich tatsächlich ganz gerne, gerade so für die Brustwirbelsäule, also für die Wirbelsäule im Allgemeinen, weil die normale Black Roll ja schon auch auf der Wirbelsäule mit lang läuft und ich an die seitlichen Strukturen gar nicht so reinkomme, die häufig fest sind. Deswegen finde ich persönlich da den Duoball die bessere Variante, auch um Blockaden zu lösen zum Beispiel.
Ich habe unten noch so ein Massagestab, nennt sich das. Tatsächlich googelt man Massagestab.
Massagestab googeln.
Googelt mal Massagestab.
Nein.
Da kriegt man 10.000 verschiedene.
Nein. Alles
Ingo, ja, rate mal, was beim Massagestab rauskommt.
Jetzt komm.
Oh Gott, ich möchte gar nicht.
Hallo.
Ich möchte es gar nicht wissen.
Weiter im Thema.
Tatsächlich so ein Stab, eigentlich wie so ein Nudelholz, nur mit einer weichen Oberfläche, weil ich finde, mit der Black Roll gibt es bestimmte Muskeln, die ich abfahren will, komme ich sehr, sehr schwer ran mit eigenem Körpergewicht oder es ist zu fordernd.
Ja, oder ich muss mich wirklich so hinlegen, auf die Seite legen, was manche Leute ja auch gar nicht so können. Ne? Nicht jeder kann sich auf die Seite runterlegen, sage ich jetzt
genau,
mal.
Genau, ne? Und dann komme ich an bestimmte Sachen und an so kleine Muskeln in Richtung Knie gar nicht ran, dass ich tatsächlich mit so einem
Aber das Leider ist doch wie so ein Nudelholz.
Ja, ist wie ein Nudelholz. Genau, man kann ganz normales,
so
fragt eure Frau nach einem Nudelholz und das könnt ihr verwenden.
Sie haut es euch über den Schädel dann.
Hallo, was sind das denn hier für Klischees?
Nee, aber das ist tatsächlich ganz interessant. Ich habe jetzt mal dieses ganze Kram, was ich so mitgehabt habe, ich hier mal im Video auch drapiert. Dieses Nudelholz-Ding kann ich mir auch mal verlinken, weil das hilft mir schon wirklich so. Gerade wenn ich so einen seitlichen Muskel, tatsächlich seitliche Muskeln neben dem Schienbein, die kriege ich mit der Black Roll ganz schwierig hin. Ja. Und da habe ich auch immer das Gefühl,
da
dass ich mir das
sehr unmöglich drauflegen.
Ja, oder ich habe die Angst, dass ich mir das Knie verdrehe, weil ja relativ hohes Gewicht dann auf dem Knie auch lastet. Dafür ist das Ding gut. Und was ich jetzt tatsächlich auch hier ins Sortiment mit aufgenommen habe, ist so ein TMX-Teil. Weil der Witz ist ja, dass ich durch dich relativ gut weiß, wie du behandeln würdest. Das heißt, wie du die Punkte suchst. Und es gibt Stellen am Körper, jetzt der Rücken vielleicht nicht gerade, aber es gibt bestimmte Stellen, wo ich halt auch mal irgendwie, kann mal am Knie irgendwas sein oder ein Sehnenansatz am Knie, wo ich merke, oh, da tut es ein bisschen weh.
Funktioniert gut, sich auch mal selber zu behandeln tatsächlich.
Genau, und dann gehe ich selber in die Behandlung rein und dann habe ich halt versucht, den Silke-Daumen zu machen. Und das ist psychisch. Ich weiß nicht, ob der Körper da so eine Sperre drin hat. Ich krieg's nicht hin, mit meinem eigenen Daumen mir richtig Schmerz zuzufügen. Weil
es geht nicht so gut, beziehungsweise du bist es einfach auch nicht gewohnt. Das ist ja nicht deine Tätigkeitsfeld letztendlich. Deswegen kannst du mit deinem Daumen da auch gar nicht häufig so gut.
Aber mit einem Gegenstand geht das besser. Das wollte
genau.
Ich nur sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, tatsächlich
ein
mit
Hilfsmittel
dem,
ist immer gut.
Aber ich glaube, dass das auch eine Kopfsache ist, dass der Daumen dem Gehirn sendet, hier, das ist dein eigener Daumen, der dir wehtun will. Das soll nicht. So wie bei dem Barfußlaufen
vorhin. Das ist ja das, was
vorhin,
ich meine. Ne? Ich selber tue mir natürlich nie so weh wie jemand anders.
Die Sensorik sagt, okay, weiter drücke ich nicht. Und mit dieser kleinen Kugel hier auf diesem, das ist so ein Holzzylinder, ganz nett gemacht mit so einer kleinen Kugel drauf. Kann man sicherlich auch einen Golfball nehmen oder so. Da gibt es einen mit einer großen und mit einer kleinen Kugel. Ich habe jetzt hier den mit der großen Kugel, meistens nehme ich den mit der kleinen Kugel. Und da kriege ich es dann hin, so wie du, diesen Punkt zu finden und dann doch noch ein bisschen fester zu drücken. Und mit ein bisschen Glück ist es dann auch nach 2-3 Tagen weg oder ich rufe dich an und komme dann doch, wenn ich es. Und dann
oder so.
Darf man sich auch nicht angucken. Wenn ich gucke ja immer nicht, ich habe ja immer die Augen zu oder liege irgendwie auf dem Bauch, auf der Links. Aber wenn du so irgendwo reingedrückt hast und nimmst den Daumen weg, dann ist da auch immer so eine richtige Furche drin. Das kriege ich mit dem Holzding dann auch nicht hin. Aber das sind so die kleinen Hilfsmittel, die immer helfen bei mir. Ich mache es, wie gesagt, nicht mehr regelmäßig, aber wenn ich irgendwo was habe, dann weiß ich ungefähr, was ich zu tun habe. Und es ist schon auch dieser Ball, wenn man sich auf diese Bälle setzt und versucht hier diesen Piriformis, das ist so ein schräger Muskel im Po, den man versucht zu aktivieren oder abzurollen oder was auch immer, das tut dann schon weh. Und dass du das nicht kannst.
Ja.
Ist halt nicht jeder für gemacht, ne?
Kann halt andere Dinge.
Ja.
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Hm. Ja, also das sind so die Sachen, ne? Planke, müssen wir gibt ja so Channels, die machen so Plankenwettbewerbe, wer wie lange kann und so weiter. Aber ich würde, wie Dan schon sagt, Dan hat schon recht. Einfach ausprobieren, so viel
einfach
machen, wie man will. Und ich dachte, das war jetzt nicht blöd gemeint. Ich habe auch schon gedacht, irgendwie habe ich keine gute Stabilität, weil so nach einer Minute habe ich auch wirklich die Schnauze voll.
Das Gute.
Ja, die Frage ist tatsächlich, hast du nur die Schnauze voll oder könntest du noch länger?
Ist ja oft eine Kopfgeschichte, ja. Ja, das muss ich auch ganz klar zugeben.
Alles eine mentale Geschichte.
Alles, was Krafttraining angeht, muss ich mich auch echt überwinden. Ich habe jetzt momentan habe ich tatsächlich seit 3-4 Monaten wirklich eine Regelmäßigkeit drin. Ich gehe auf die Rudermaschine, 10 Minuten wärme mich auf, mache ein paar Klimmzüge und ein bisschen Liegestütze und so weiter. Ich merke, dass es mir richtig gut tut, aber es ist trotzdem immer noch eine Überwindung. Und ich habe es schon so minimal wie möglich. Eine halbe Stunde nimmt das so in Anspruch.
Man muss was finden, was einem Spaß macht.
Ja.
Man muss es schaffen, zu integrieren wie Zähneputzen.
Ja, naja. Beim Zähneputzen auf einem Bein stehen ist auch so eine gute Übung. Es
muss
ne?
eine Regelmäßigkeit rein.
Ein Bein stehen war Hauptthema meiner Kindheit.
Ja.
Schon,
Können auch viele nicht mehr.
Ja, also soll ich das noch erzählen?
Frag mal deinen Sohn, ob er noch auf einem Bein stehen kann.
Was bitte?
Frag mal deinen Sohn, ob er noch auf einem Bein stehen kann.
Ja klar, kann er das.
Die kriegen das noch hin. Als Kind kriegst du es noch hin. Ich glaube, aber je älter du wirst,
nicht.
Okay.
Na, du kannst ja mal hier.
Nicht jedes Kind kriegt
Grundschultest, das noch hin. Einschultest ist, können die Kinder auf einem Bein hüpfen und können die rückwärts laufen.
Ja.
Ein Bein mit Augen zu, das wird dann auf so einem
Brett wird dann langsam ausspielen. Wie viele Kinder nicht rückwärts laufen können.
Ja, so sieht das nämlich aus.
Genau, und das ist ein Test für Grundschule.
Ja. Okay.
Ob du es glaubst oder nicht.
Und was war deine Erinnerung an eine auf ein Bein stehen?
Ja, also ich kann mich daran erinnern, als ich sehr intensives Training gemacht habe, da war es absolut Pflicht, dass du immer auf einem Bein gestanden hast. Wenn du zum Beispiel in der Umkleidekabine in Anführungsstrichen erwischt wurdest, was ja völlig absurd ist mit erwischt, aber so nach dem Motto, ich setze mich hin, während ich mich abtrockne oder ich trockne mir dann meine Füße ab, weil ich ja Socken anziehen muss und das machst du im Sitzen und nicht im Stehen, hast du schon so eine kleine Ansprache bekommen, sagen wir es mal diplomatisch. Und denkt ja heute keiner drüber nach, dass es wichtig ist, ja, ihr könnt auch einfach mal dran denken, ihr müsst euch nicht hinsetzen, wenn ihr euch abtrocknet. Ihr könnt euch auch im Stehen abtrocknen und ihr könnt euch vor allen Dingen auf einem Bein stehend abtrocknen. Und dann fallen die ersten Leute um in der Umkleidekabine.
So sieht das aus.
Aber richtig, die liegen auf der Fresse.
Okay.
Also, und das ist bis heute so geblieben. Zumindest ist das eine Sache, wo ich dann immer noch motiviert bin und aber auch gar nicht mehr drüber nachdenke.
Ganz beliebtes Stabi-Training.
Ich stehe ganz oft halt einfach auf einem Bein und diese Übung mache ich natürlich auch mit meinen Kunden hier ständig. Aber ich ertappe mich eben auch, das ist jetzt ganz witzig, dass ich, wenn ich an der Supermarktkasse mich total ärgere, dass ich wieder die falsche Kasse habe, ne? Das ist die Kasse, die ist ja schon fertig und ich stehe natürlich immer an der falschen Kasse, dass ich dann immer denke, ach, ist gar nicht schlimm, dann stehe ich auf einem Bein.
Ja.
Also ich nutze diese 5 Minuten längere Kasse dann wenigstens für was Gutes.
Ja, ist auch richtig so.
Auf einem Bein. Bahn.
Und der Bahn ist noch ein bisschen schwieriger.
Und ich ertappe mich halt dabei, ich muss Sachen irgendwie im Vorbeigehen mitmachen, sonst mache ich sie nicht. Also ich nehme mir ja nicht zu Hause die extra Zeit und sage, und jetzt stehe ich 5 Minuten auf einem Bein links und jetzt stehe ich 5 Minuten ist völlig absurd, 2 Minuten auf einem Bein links und dann 2 Minuten auf einem Bein rechts. Die Zeit nimmt man sich einfach nicht.
Das stimmt.
Also ich kann nur von mir reden, ich möchte nichts verheimlichen, ich bin da einfach echt eine faule Socke.
Okay.
Ja.
Gut, ja.
Wo ich wirklich aber motiviert bin durch diesen Podcast, vielleicht sollte ich jetzt noch mal irgendwas anfangen, damit ich doch wieder laufen kann. Ja, gebe ich zumindest das Kompliment auch an Silke. Diese Wachrüttelei, man muss dran arbeiten, ist ja auch wirklich wichtig. Und es ist immer gut, wenn es jemand Externes sagt, als wenn es jemand im familiären Umkreis sagt.
Ja, da hört man nicht drauf.
Funktioniert viel besser.
Ja, ja.
Mhm. Ist übrigens auch eine Nettigkeit, auch wenn ich jetzt nicht der Yoga vorzeigbare Kandidat dafür bin, weil ich das nicht mag. Aber wenn ich Leuten im Bikefitting sage, ja, ihr könntet ja mal darüber nachdenken, an der Beweglichkeit zu arbeiten und mit was ist mir völlig egal, wir können auch das deutsche Wort Gymnastik dafür sagen.
Oh, auch ein sehr schönes Wort.
Weil wir haben ja Gymnastik und Planke und Querfeldein, manchmal ist das ja auch schön, dass wir auch prägnante deutsche Worte haben. Dann ist das ja wesentlich besser, dass ich als Externer im Bikefitting sage, naja, wenn du diese Fahrradposition haben willst, musst du auch mal irgendwas dran tun. Und das gilt ja für mich genauso. Wenn jemand extern sagt, na, dann müsstest du noch mal ein bisschen Krafttraining machen, damit das Knie dann entlastet wird, dann ist das natürlich eine ganz andere Qualität, als wenn ja jemand aus einem näheren Freundes- oder familiären Kreis sagt, naja, kein Wunder, dass du nicht laufen kannst. Du müsstest mal, ne? Und dann, ja, Schatzi.
Ja, also das ist so, ich glaube, damit haben wir es auch. Also ich würde noch sagen, dass sicherlich auch so Sachen wie Ernährung immer eine vorbeugende Maßnahme sind, nicht zu viel Mist essen, nicht nur Fast Food, kann auch ist für die Muskulatur auch besser, sagen wir mal so.
Zucker immer ein großes Risiko.
Und ansonsten, wenn ihr Übungen macht, Yoga, egal was, und ihr seid wirklich komplette Neulinge, macht das vielleicht auch nicht unbedingt gleich alleine. Ne, nicht, dass
sucht euch
auch
Hilfe.
Auch da kannst du natürlich, ja, hat auch mein Orthopädenfreund schon gesagt, naja, die machen das erste Mal die Kerze und übertreiben es und stehen auch am nächsten Tag bei ihm in der Praxis. Also vorsichtig da sein, sich langsam rantasten, nichts übertreiben, haben wir jetzt heute schon mehrfach gesagt. Aber ja, mein Rezept, warum ich wirklich verletzungsmäßig viel, viel besser dastehe als noch vor 10 Jahren, ich sage immer 10 Jahre, kann auch schon 12 her sein, keine Ahnung. Ja, jeden Tag irgendwie versuchen, in Bewegung zu bleiben, auch im Alltag. Auch, und es kann auch mal nur locker mit dem Fahrrad sein oder mal wandern im Urlaub, was auch immer. Man muss ja nicht immer Hochleistungssport machen, aber irgendwie sehen, dass man immer darauf achtet, in Bewegung zu bleiben. Und ich versuche auch nicht zu viel im Liegen zu arbeiten. Das passiert mir nämlich auch manchmal mit dem Laptop im Bett. Und das sind so Dinge, ja, die kann man so ein bisschen mit auf den Weg geben, glaube ich, dass man einfach ja, viel an sich selber arbeiten muss, aber auch nicht zu spät zum Physio gehen, wenn man mal was hat, ne?
Ja, dynamisch sein, ja, und kommen, wenn man was hat.
Ich hoffe, dass das jetzt für die Zuhörer ja schon einen Nutzen hat. Ich glaube, wir haben jetzt relativ viel Gehirnschmalz und viele Tipps gegeben. Vielen, vielen Dank. Du warst jetzt das erste Mal hier.
Es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ja. Hast du gedacht, es wird schlimm?
Nein.
Aber ein bisschen aufgeregt warst du vielleicht, oder nicht?
Ja, na klar, ist man das nicht immer?
Keine Ahnung.
Ihr vielleicht nicht mehr, aber.
Na doch, wenn ich jetzt zum anderen Podcast gehen würde, sicherlich.
Ja, okay. Hier bin,
nee.
Meinst du? Glaube ich auch nicht.
Man wird ja ziemlich abgebrüht.
Doch, ich glaube schon, ja. Das entwickelt ja auch eine Routine.
In dem Augenblick, wo ich hier ja, weil es ja so unsere eigene Sendung ist, wo ich jetzt auch ein bisschen Übung drin habe, aber wenn ich der Interviewte bin und vielleicht auch erwartet wird von mir, dass ich was Richtiges oder was Passendes sage, könnte ich mir schon vorstellen, dass man aufgeregt ist. Weiß ich nicht, habe ich sie noch nicht gehabt, die Situation. Früher, also ich glaube, das Lampenfieber ist viel weniger geworden. Früher musste ich mal auf so eine Bühne, habe ich nichts rausgekriegt. Meine eigene Hochzeitsrede war schon Mist.
Ich habe keine Referate gehalten oder ähnliches, weil ich es furchtbar fand. Also,
ja.
Nee, ich fand's.
Du kennst cool. uns beide jetzt ja, ja auch ziemlich und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Vorteil.
Ja, das kann. Dass man Leute wir nicht haben ja auch schon, das ist ja das Schöne, mit dem Physiotherapeuten quatscht ja auch schon stundenlang, ja. Wenn du da liegst. Das lenkt ja dann auch ab, bloß irgendwas erzählen.
Das ist ja
damit
auch schon Teil der Behandlung und der Besserung, wenn ich mal meine Sorgen loswerden kann. Ne? Also ja, von daher, alles gut.
So ein bisschen Psychologe bist du auch manchmal, ne?
Ja, so der emotionale Abrechnungsfaktor, ja. Den sollte es auch noch mitgeben.
Emotionale Abrechnungsfaktor. Nee, also ja, auch von mir vielen Dank, dass du das mitgemacht hast mit uns beiden Hoffnungslosen hier.
Und wir haben ein bisschen angefixt.
Ja, viel, also ich lerne ja, das ist ja das Schöne als Podcast, sobald du Gäste hast, du lernst ja auch viel. Und das macht mir auch Spaß. Also und ja, hat viel Spaß gemacht mit dir. Vielen,
danke,
vielen Dank nochmal.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Silke, dann bis zum nächsten Mal. Bei Silke ist ja immer so, dass ich immer froh bin, wenn ich sie nicht so oft sehe. Aus Gründen.
Ich kann es verstehen.
Weil dann weiß man, man hat nicht irgendwelche Wehwehchen.
Ich gehe jetzt mit Silke in den Bikefitting-Raum und mache erstmal 3 Übungen.
Ja, okay, alles klar. Gut, dann danke auch fürs Zuschauen, dass ihr dran geblieben seid. Hinterlasst gerne Kommentare und wir freuen uns über jeden Input. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas, wo wir jetzt nicht dran gedacht haben, irgendeine Frage, die wir nicht beantwortet haben, gerne stellen. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.